Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir André Werk.
Hallo, heute mit Nachnamen.
Heute mit Nachnamen. Ich bin Ingo Quendler. Frohes neues Jahr allen euch da draußen. Erste Folge des Jahres. Wir haben gar keine Themen. Nicht viel passiert über die Feiertage.
Was gab's zu essen oder so?
Genau, was haben wir gegessen? So ein paar Fundstücke habe ich, so ein paar gute Vorsätze, die nicht funktioniert und die funktioniert haben, habe ich. Wir gehen mal so die Gamechanger des letzten Jahres durch, die Fails des letzten Jahres, dann was kommt noch und so weiter, aber eigentlich wirklich ein bisschen Smalltalk nur. Mhm. Alles, was wir so, wir haben ja uns auch nicht gesehen, ja. Können wir jetzt mal alles aufarbeiten, was wir nicht besprochen haben in den letzten zwei Wochen.
Schön.
Fangen wir an mit dem, eins der Highlights, die wir jetzt hatten, nicht zwischen den Feiertagen, sondern kurz danach, am 4.1. unser Zwift-Event London Full PRL. Zwift Ride war ein Samstagmorgen um 10 Uhr, 173 Kilometer, 2600 Höhenmeter.
War easy.
Und war das Einfachste, was ich je gefahren bin. Nee, also da wollte ich nochmal Danke sagen an die Community, an alle euch da draußen. Ich weiß, dass da viele Kopfhörer, Podcast-Kopfhörende Menschen mitgefahren sind. Hat richtig Bock gebracht. Also war wirklich fordernd. Mhm. Ne, wenn man, du bist, glaube ich, zwei Stunden jetzt mitgefahren. Also einige haben vorher abgebrochen, also nur André. Alle anderen haben es geschafft.
Richtig geil. Ich wollte nur eine Stunde eigentlich mitfahren, weil ich so ein bisschen Kniezwicken hatte. Aber das ist ja auch geil und das ist genau das, was wir auch immer gesagt haben bei diesen Swift Rides, was ja so cool ist. Ich hatte bei einer Stunde, war ich schon so, ich mache das ja immer auf dem MacBook und dann bin ich mit der Maus schon so auf das Menü gegangen bei einer Stunde. Und ich weiß nicht, ich habe da so ein Ding, ich versuche dann immer so genau auf eine Stunde aufzuhören sozusagen. Und dann war ich auf Menü und dann habe ich nochmal so 3 Sekunden überlegt und dachte mir, breche ich wirklich ab oder fahre ich noch? Und dann dachte ich, okay, ich fahre noch weiter. Und dann dachte ich, na gut, mache ich 2 Stunden voll und dann dachte ich, okay, 1000 Höhenmeter, das ist auch ein schönes Ziel. Oder wie wir jetzt auch gelernt haben, ein Hügnimeter.
Ja, ja, ein Hügnimeter sind 1000 Höhenmeter. So war das. Ja, ja, Högni vom Taunustaler. Kann ich auch gleich noch was zu sagen. Nee, das war, ja, weiß ich nicht, das war schon ein krasses Ding. Ich habe auch, bin auch bewusst, habe ich gedacht, okay, probierst du mal, was geht. Also habe mich am Berg auch nicht zurückgenommen, die ersten Runden. Habe dann richtig schön so ab Kilometer 110, 120, dachte ich, gut, ich lass mal abreißen. Von der Gruppe, mit der ich da unterwegs war, waren dann viel allein unterwegs und dachte, oh, jetzt ein Coffee Break wäre nicht schlecht.
Aber keiner da.
Ja, es gibt ja bei Zwift diese Option, wer das nicht weiß, so eine kleine Kaffeetasse, wenn du die drückst, kannst du halt 3 Minuten Pause machen und wirst aber von demjenigen, der neben dir herfährt, mitgezogen. Oder mit der Gruppe bleibst, also verlierst deine Gruppe nicht. Die Idee ist halt dahinter, gerade bei so langen Events, hast eine schöne Gruppe, musst irgendwie Wasser nachfüllen, sonst wie bleibst halt bei der Gruppe. Mhm. Wird auch gerne als Pause genutzt. habe ich auch schon gesehen und gerne bergauf. Und deswegen, das ist so letztendlich, ist aber ja auch legitim, weil Power-Up, also so eine Feder zu drücken, ist ja sonst wäre ja sonst auch Cheating. Ja. Also man kann diese Pausen da drücken.
Wobei ich sagen muss, am Berg, ich finde das gar nicht so hilfreich, als Pause das zu nutzen, weil das Problem, also ich weiß gar nicht, wie lange hat man dann Zeit?
3 Minuten.
3 Minuten. Das ist jetzt irgendwie, das hört sich erstmal so an, oh, okay, hört sich nach einer schönen Pause an, aber wenn der Anstieg irgendwie eine Viertelstunde dauert und du machst das 3 Minuten und steigst dann auf und dann hast du ja sozusagen, kannst irgendwie, ich glaube, sobald du da 100 Watt drauf hast, zack, bum, peng, dann bist du wieder voll am Berg, ne? Und ich finde, wenn man das im Flachen macht, ist es viel einfacher, wieder reinzukommen, als direkt wieder in die Steigung rein, weißt du? Also ich habe das einmal ausprobiert und fand es gar nicht hilfreich als Pause.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall besser, also wir sind zwar im Discord drin, aber irgendwie zu sagen, okay, man hat jetzt 10 Mitfahren um sich herum, wo man sagt, okay, jetzt machen wir mal eine Pause, alle miteinander und fahren danach weiter, das funktioniert ja irgendwie nicht. Und so kann halt jeder dann seine Pinkelpause machen, wann er will. Mhm. Ohne seine Gruppe zu verlieren. Und das ist letztendlich der Hintergrund. Alle halbe Stunde darf man die einmal ziehen. Und ja, als ich dann, da musste ich dann auch Wasser nachfüllen, habe dann auch einmal die Kaffeepause gezogen, als dann von hinten wieder jemand kam, der mich so ein bisschen mitgezogen hat. Ja, und dann habe ich echt, und das ist ja irgendwie so das, ja gut, jetzt war ich Veranstalter als Enjoy Your Bike oder Kopf des Ganzen, fährst du natürlich das Ding auch zu Ende.
Und aber war es schon am Arsch auch? Oder?
Ja, 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 ich war zwischendrin richtig im Arsch, aber so wie es halt ist, bei so einem Ding, ich war jetzt knapp unter 6 Stunden unterwegs, und da ist es ja auch so, da hast du halt deine Tiefpunkte, und dann hast du halt mal so eine Stunde so einen Tiefpunkt.
Ja.
Und dann geht's aber auch wieder am Ende. Irgendwann hast du wieder die Kraft. Mhm. Es war ja auch alles so jammern auf hohem Niveau. Ich konnte ja immer noch fahren und bin nicht stehen geblieben. Aber es ist trotzdem eine Überwindung. Und wenn man das Tief überwunden hat, dann geht's auch wieder.
Ja.
Und insgesamt war es dann, als ich dann vom Rad gestiegen bin, auch okay. Da war ich aber auch so, okay, nochmal freiwillig sich ausfahren, hatte ich dann auch keine Lust. Also war wirklich, wirklich geil und wirklich, ja, auch nochmal ein Shoutout an alle, die sich durchgebissen haben. Es sind, glaube ich, ganz viele, also der schnellste war 4,5 Stunden, was unvorstellbar ist.
Boah,
das ist richtig krass.
Aber war das jemand aus der Community auch oder weil es fahren ja auch ein paar
Leute? Nee, man muss irgendwas Internationales, ja, glaube ich, war das, irgendein Internationaler. Und dann irgendwie war ich mit 5 Stunden 42, das war echt schon auch schon nicht langsam.
Mhm.
Da war ich dann schon 54, da wo ich schon echt krass, wie viele Leute da noch schneller durchkommen. Das fand ich irgendwie bemerkenswert.
Das sind ja über 3 Watt pro Kilo dann wahrscheinlich, ne?
Nee. Was ich gefahren bin, habe ich jetzt hier gar nicht. Genau. Also ich glaube so im Schnitt 180 dann am Ende oder so. Ich weiß, dass ich, wie gesagt, zwischendrin ein bisschen übertrieben habe. Da hatte ich noch einen Schnitt von 210 und der ist dann sehr, sehr im letzten Drittel sehr weit runtergegangen.
Das wäre bei mir auch so gewesen. Also wäre ich weitergefahren, hätte ich keine Knieprobleme gehabt. Also die Strecke hat aber auch teilweise dazu eingeladen, sich ein bisschen zu viel abzuverlangen. Ne? Also ich finde den Anstieg, der war schon cool. Aber als man dann oben war, ist man ein Stück, naja, man ist gar nicht richtig runtergefahren. So
geradeaus, ja.
Geradeaus und dann ging es nochmal hoch und dann in der Stadt auch nochmal so eine 15% Rolltreppe irgendwie nach oben und dann nochmal so einen kleinen Hügel. Und da hat man immer überlegt, was mache ich denn jetzt? Und ich habe da oft einfach schnell, kurz und schmerzlos, der Anstieg, das dauert irgendwie 10 Sekunden. Das ist wie ein kleiner Sprint, wie ein Intervall, den man dann einmal durchjagt. Aber auf 6 Stunden ist das natürlich brutal, ne?
Ja, man hätte es gleichmäßig fahren müssen.
Ja,
ne? Man hätte gleichmäßig sagen müssen, hier, ich bleibe in meiner Zone und fertig.
Ja.
Weil es sehr, sehr unwirtschaftlich ist. Am Ende, wer die Strecke nicht gefahren ist oder nicht kennt, es ist ein London-Kurs mit Box Hill. Das ist so ein 350 Höhenmeter, 250, 350, irgendwie sowas sind das, glaube ich.
Ich müssen ungefähr 200, glaube ich, sein und 50 hat man dann in der Stadt und so, glaube ich, noch gesammelt.
Aber vielleicht mit dem letzten Stück noch da hinten dran, mit dem Schnipsel, ich weiß es gar nicht. Und den fährt man halt 11 Mal. Und da habe ich halt auch gesehen, dass in den ersten Runden der Puls auch mal auf 160 hochgeht. Und das ist so, bei 165 geht bei mir so die Schwelle los. Und das hätte man eigentlich nicht machen dürfen. Dann wäre es, oder man muss es halt drauf haben. nee, aber trotzdem krass. Und dann sind halt ganz, ganz viele, glaube ich, zwischen 6 und 7 Stunden reingekommen. Und wie gesagt, Shoutout an alle die halt, dann werden ja irgendwann, also sind insgesamt 135 Finisher. Die letzten beiden sind nach 9 Stunden 09 reingekommen.
Das ist krass.
Also sich da durchzubeißen, auch ja, finde ich richtig geil. Das musst du ja mental auch erstmal hinkriegen, weil wir haben ja den Rest der Welt ausgeblendet. Das heißt, du bist ja dann zu zweit auf dieser Strecke. Oder teilweise die Finisher davor, 8 Stunden 18 oder so, fährst halt alleine und hast nicht jemanden um dich rum, also auf dem Bildschirm. Ne? Also wie man da, das geht wahrscheinlich dann auch nicht ohne Serie oder so. Und ich war dann auch irgendwie im Discord nicht mehr drin. Beziehungsweise ich glaube, ich habe die Namen auch im Discord dann nicht gelesen, als ich rausgegangen bin. Als ich rausgegangen bin aus dem Discord, nach 6,5, 7 Stunden oder so, waren nur noch 4, 5 Leute da dann drin.
Mhm.
Und 3 davon kannte ich auch. Also war schon Hut ab, sich da durchzubeißen.
Genau. Weil also ich meine auch nicht krass so langsam oder so, sondern krass so lange drauf sitzen zu bleiben. Und das ist ja wie auf eine Party gehen und alle gehen nach Hause und du tanzt alleine noch 3 Stunden weiter, ne? würdest ja nicht machen.
Nur, dass du halt auf dem Sattel sitzt, der vielleicht nicht mehr so bequem ist und ja doch irgendwie treten muss die ganze Zeit. Also ist schon wirklich, wirklich geil, das mental hinzukriegen oder auch vom Körper her hinzukriegen, ist schon echt geil.
Ja,
also
krass.
War ein richtig cooles Event. Ansonsten zwift.enjoyyourbike.com, da gibt es einen kleinen Link drin, wo ihr raufklicken könnt für die nächsten Events. Es gibt, glaube ich, noch 4, 5, 6 Stück bis Februar, jeden Mittwochabend 19 Uhr, wo ihr mitfahren könnt. Das macht auch immer Spaß. Das ist meistens plus minus 1,5 Stunden. So eine Strecke suche ich aus, also mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
Also super easy jetzt für dich.
Ja, es ist auch nicht immer, ne? Aber es ist, es ist so ein bisschen
mental auf jeden Fall easy.
Genau, also es ist irgendwie, weißt du, aber 1,5 Stunden Rolle sind auch nicht wenig.
Das stimmt, die, aber die, also die 2 Stunden, die ich jetzt mitgefahren bin bei dem Event, waren halt geil im Discord wieder. Die, also sonst hätte ich ja auch nicht überlegt, fahre ich jetzt nochmal weiter oder sonst hätte ich nach einer Stunde vielleicht auch aufgehört. Aber da ist halt so viel los und man muss auch sagen, da sind halt auch echt krasse Leute dabei, die irgendwie die ganze Zeit, also die, weiß ich nicht, echt reintreten, vorne mitfahren und sich echt in Ordnung unterhalten können, ne? Und da denke ich mir auch manchmal so, ja, ich bin froh, dass ich jetzt nicht reden muss, so.
Also es ist eine schöne Gemeinschaft, die wir da haben. Es macht richtig Bock. Es ist immer was zu erzählen da im Discord und auch mal was zu lachen. Mhm. Und es ist ja irgendwie dieses Kopfding, man sitzt da nicht alleine drauf und dann gehen tatsächlich Stunde, 1,5, gehen immer schnell rum irgendwie. Mhm. Die auch selbst mit einer schönen Serie, finde ich, immer ein Krampf sind. Wenn man alleine, jetzt gestern bin ich alleine eine Stunde gefahren, das war schon nicht so geil.
Ja.
Und irgendwie ist das mit mehreren irgendwie cool. Also freut mich, dass wir da so viele zusammenkriegen. 130 Finisher oder 135 finde ich der Burner. Das ist nochmal mehr als beim Oberprezel letztes Jahr.
Ja, echt?
Ja. Krass. Und es sind ungefähr die Hälfte gefinisht von denen, die auch gestartet sind. Ich glaube, wir hatten so 270 Leute auf der Strecke. Mhm. Ein paar fahren ja bewusstlos. Wir haben bewusstlos. Fahren sich bewusstlos. Bewusstlos ist das Codewort. fahren ja bewusstlos, um vielleicht so wie du sagen, ja, ich mache eine Stunde mit oder zwei. Und deswegen, also es war, weiß nicht, das, umso geiler für alle, die es gefinisht haben. Ich habe dieses Jahr auch aber leider nicht die Zeit, eine Plakette zu designen. Vielleicht mache ich es noch für alle Finisher. Mhm. Mal gucken. Letztes Jahr habe ich ja so eine kleine Finisher-Plakette gebaut, so einen Aufkleber. Na, mal gucken, vielleicht überlege ich mir noch was. Dann so als, was sonst nur noch so zwischen den Feiertagen passiert ist, sportmäßig. Du bist die Festive 500 gefahren oder die Festive 1000? Hast du überhaupt irgendwas gemacht zwischen den Tagen?
Nö, also ich bin schon ein bisschen Fahrrad gefahren, aber ich kann dir jetzt nicht mal sagen, wie viel. Also ich habe nicht mal auf Strava
aber
oder so.
Aber du hast nicht irgendein Battle oder irgendwas mitgemacht?
Nee, gar nichts. Nee, fand ich irgendwie... Nö, hat mich nichts gereizt und das ist aber auch krass, weil also ein Freund von mir, der hat das echt durchgezogen mit den Festive Kilometern, mit diesen 500, also haben wahrscheinlich mehrere, aber bei einem ist es mir bewusst, also Grüße an Marcel, ich weiß nicht, ob er das hört, aber bei dem habe ich gesehen und der ist so richtig angespornt davon, so der hat da richtig Bock drauf und der hat sich auch schon mal ziemlich kaputt gefahren, weil das Wetter kann halt auch echt blöd sein, ne? Und dieses Jahr hat das halt irgendwie wieder auch dann immer, ja, 213 von 500 und so immer gepostet. Und es gab halt voll viel, also ich weiß nicht, ob bei ihm jetzt, aber ich habe voll viele Posts gesehen und so, ja, die irgendwie so anti-festive 500 waren. Finde ich.
Die fahren dann nur 10 Kilometer oder wie?
Na, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, was die fahren. Ob die einfach gar nicht, also fahren tun die trotzdem irgendwie. Aber die wollen halt, also ich kann ja verstehen, dass man diesen Druck rausnehmen will. Und so habe ich dieses Jahr auch gemacht. Mir ist das richtig egal. Also, das finde ich erstmal cool, aber ich weiß nicht, man muss die so eine Motivationshilfe, die es ja für manche auch ist, einfach 500 Kilometer zu fahren, muss man jetzt auch nicht malig reden, so. Also ist doch cool. Also
ja, ich habe es, glaube ich, 2 oder 3 Mal gemacht. Mhm. Und Es ist tatsächlich so, dass man ein bisschen Druck hat und sagt, okay, jetzt Heiligabend fahre ich schon mal was weg. Also dann habe ich schon mal, dann möchte man so nach 3-4 Tagen schon mal die Hälfte in der Tasche haben, damit man sicher weiß, dass man schafft und so.
Wenn es dir nicht gut tut, dann würde ich sagen, mach es auch nicht. Aber wenn es dir irgendwie hilft, wenn du zu Hause eh jetzt irgendwie, nehmen wir mal an, du hast irgendwie Familie abgefrühstückt und hast irgendwie einen Tag zu Hause, wo du irgendwie ja nichts vorhast und dich am Ende des Tages vielleicht dann schlecht fühlst, dass du den ganzen Tag auf dem Sofa gesessen hast, gibt's ja auch. Also ich meine, ich hatte auch einen ganzen Tag auf dem Sofa, ich habe mich aber gut gefühlt am Abend. aber also kann man so und so sehen, ne? Muss man sich keinen Stress machen, aber wenn es eine Motivation ist und du hast eigentlich Bock, kannst dich aber überhaupt nicht aufraffen, aber die hilft dir und also es schadet dir nicht, dann finde ich es halt gut. So, ne? Aber man muss natürlich wie mit allem irgendwie aufpassen. So.
Ja, also es ist ja so, dass Challenges immer dafür da sind, die Komfortzone zu verlassen. Und jedes Event, jeder Wettbewerb, jeder Triathlon, der erste Triathlon, den man macht, vielleicht für den einen oder anderen reicht ein kleiner, für den anderen muss es ein Ironman sein, damit man überhaupt was macht. Manche ja. Leute brauchen das für den Kopf. Und es ist, glaube ich, auch dahingehend gut, weil man sich ja künstlich mal in so einen Grenzbereich mental und vom Kopf her rein begibt, wo man sagt, okay, das will ich jetzt schaffen oder so wie dieses London-Ding, wo du halt 5, 6, 7 Stunden auf der Rolle sitzt, wo du sagst, okay, da will ich mich durchbeißen. Mhm. Und das bedeutet ja immer, Komfortzone raus und eben nicht auf dem Sofa sitzen. Mhm. Das ist halt immer mal gut und manchmal ist man da in Stimmung für, manchmal nicht. Kann ich komplett nachvollziehen, dass das sicherlich nicht immer zielführend oder nicht immer gesund ist, je nachdem, wie man so drauf ist, aber es ist auch mal geil. Also es ist auch mal cool, eben nicht auf dem Sofa zu sitzen.
Ja.
Ich war ähnlich drauf wie du, dass ich gesagt habe, ich will Entspannung Weihnachten, ich mache mir gar keinen Kopf. Mhm. Ich habe die Taunustaler Challenge im Hinterkopf gehabt, wo es darum geht, Spenden einzusammeln, die wir hier auch letztes Mal erwähnt haben, wo es um diese Spendenaktion geht, wo man Höhenmeter sammeln soll. Mhm. Und da gilt halt nur draußen fahren und witzigerweise, oder draußen laufen, also sich draußen bewegen, also keine Indoor, was ja bei der Festive 500 ja nicht mehr so ist. Da kannst du ja zumindest für die offizielle Challenge Outdoor und Indoor machen und da kann man sich auch drum streiten, ob man das gut findet oder nicht.
Ich weiß nicht, ob wir das nochmal
aufmachen sollen. Genau, und das ist tatsächlich so, wo ich für mich letztendlich, und das war vielleicht genau das Zwischending zwischen kleine Challenge haben, ohne Druck zu haben, war halt diese Höhenmeter-Challenge, ja, ich versuche jeden Tag rauszugehen und ein paar Höhenmeter bei mir vor der Haustür zu sammeln draußen, ja. Egal wie kacke das Wetter ist. Und das fing halt an mit Heiligabend, wo ich nicht so richtig Zeit hatte und auch noch wollte ich auch mein Krafttraining noch machen, damit meine Strava-Statistik, auf die wir später noch zukommen, gut aussieht. Nee, und dann dachte ich, okay, machst du Krafttraining und das lässt sich ganz gut kombinieren. Dann mache ich irgendwie so meine Stunde Krafttraining und gehe danach nochmal eine halbe Stunde laufen und bin halt draußen laufen gegangen. Einmal den Kronsberg hoch, wo ich sonst vielleicht nicht hingelaufen wäre, wo ich dann zumindest, weiß ich nicht, was hatte ich, 60 Höhenmeter oder sowas schon mal habe. Mhm. Und dann war ja so im Hinterkopf, spendest du was pro Höhenmeter, den du läufst und hältst dir aber offen, wie viel. Mhm. Hab mir dann überlegt, 1 Cent, 10 Cent, was auch immer oder 100 Cent, wenn es jetzt bei dem Lauf bleibt. Ja. Also je nachdem, wie viel ich halt gesammelt kriege. Und dann nächsten Tag, glaube ich, Rad gefahren im Dunkeln, da auch am Kronsberg rum und dann einen Tag im Nebel draußen rumgegurkt, da bei mir in Hotteln und sonst wie. Da habe ich ja nur so kleine Hügelchen, aber da kommen dann auch 300, 400, 500 Höhenmeter zusammen, wenn du da in meinem Kreis fährst. Bei Nebel, wenn dann das Varia-Radar dir sagt, es ist gleich alle, dann kriegst du schon Schiss,
ja.
Weil ich kein anderes Rücklicht hatte, weil es war wirklich so 50 bis 100 Meter Sichtweite oder so.
Das kann ich
so
gleich auch noch was zu erzählen, auf jeden Fall.
Ja. Richtig Schiss, da habe ich aber zum Glück mein Connect IQ auf meinem Garmin schon wieder so installiert, dass ich es ausschalten konnte hinten, nur wenn ein Auto kommt, geht's an. Ja, und dann war es am Ende und da muss ich wieder sagen, wie geil ist diese Taunustaler Challenge. Ich hatte am Ende, glaube ich, über 2000 Höhenmeter geschafft in 7 Tagen oder 8 Tagen. Alles draußen, alles entspannt und mal losgefahren, wann ich Bock hatte. Und
in Hannover hier, ne? Immer
Ja, und auch bedenken. Nicht in, und ich hatte erst überlegt, fährst du einen Tag in Deister, machst da einen 1000er oder einen 1500er an einem Tag. Nö, ich bin einfach so bei mir um die Ecke rum. Oh. Nur diese Meter gesammelt. Einen Tag mit dem Brompton rumgefahren, mit dem, mit dem G-Line. Da sprechen wir in einer der nächsten Sendungen vielleicht nochmal ausführlich drüber. Da habe ich noch ein bisschen Videodrehmaterial und auch die Höhenmeter zählen, ja. Mhm. Völlig entspannt. Und
ja, auch geil, nicht so ein so ein Ding zu haben, okay, ich muss diese 5000 Höhenmeter oder irgendwas schaffen, sondern es gibt kein Ziel. So, mach so viel, wie du kannst und
ja. Genau. Und dann, ich habe auch gar nicht geguckt, wie viel ich hatte. Es ging nur darum, auch wenigstens ein paar Höhenmeter nimmst du mit.
Ja.
Und das war dann am Ende tatsächlich 2030 Höhenmeter habe ich geschafft. Mhm. Fand ich viel mehr als erwartet. Dafür, dass ich da nur bei mir in den Dörfern rumgefahren bin. Und dann habe ich mir halt überlegt, spendest halt 10 Cent. Ne, hätte auch 1 Cent sein können, je nachdem, wie viel du bereit bist zu spenden für diese Aktion. Und da ist auch richtig viel bei rumgekommen bei dieser Spendenaktion, weil es waren dann am Ende 750.000 Höhenmeter. Ich habe jetzt hier einen Screenshot drin mir rausgesucht, vorher, der ist ein bisschen älter schon gewesen. Ich glaube, im Högni, der ist auch immer bei uns, der fährt ja bei uns bei den Zwift-Events auch mit, der erzählt dann auch im Discord so ein bisschen, wie es gelaufen ist. Ich glaube, 750.000 Höhenmeter haben wir geknackt und 65.000 Euro Spenden am Ende.
Mhm.
Und ja, weiß nicht, bei mir waren es dann 200 und jeder, der diese Challenge verpasst hat, kann ja einfach 1 Cent für meine gefahrenen Höhenmeter jetzt dahin spenden. Taunustaler.de.
Mhm.
Oder 0,5. Oder für Studenten 0,1. Wenigstens, ist ja egal, ob es 2 Euro, 20 Euro oder 200 Euro sind. Naja, ist ja voll. Wurscht. Und ja, fand ich ganz cool. War für mich so ein schönes Mittelding, keinen Stress zu haben. Also da gibt es auch Leute, die machen sich Stress, die halt vorne in der Rangliste stehen wollen. Ne? Mhm. Die dann irgendwie an 2 Tagen schon 9000 Höhenmeter hatten oder 7000.
Ja, das ist krass.
Das gibt's da auch, aber die meisten machen das so casual und überlegen sich ja geile Aktionen und das ist vielleicht so ein schönes Mittelding.
Mhm.
Ja. Ja, ja, und vor allem für mich war es so, ich hätte wahrscheinlich sonst auch viel gezwiftet und wäre nicht rausgefahren.
Ja, das Draußenfahren finde ich ist auch so schwierig, weil, also ich finde es generell auch gerade okay, drinnen Fahrrad zu fahren und ich habe es bei mir so gemacht, mein Rennrad ist irgendwie fest auf der Rolle zu Hause und ich habe mein Gravelrad, mit dem ich irgendwie draußen fahren kann. Und damit habe ich mich so arrangiert und wenn Leute mich gefragt haben, hast du Bock, Rennrad zu fahren, habe ich gesagt, nö, ab März wieder. Und jetzt war es aber auch so, zwischen den Tagen, Eugene hier bei uns aus der Firma, der hatte Geburtstag und der hatte gefragt, wollen wir fahren?
Der hat dich zum Geburtstag eingeladen, auf die Straße.
Ich habe ihm das dann zum Geburtstag geschenkt, dass ich mein Fahrrad von der Rolle abbaue. Nee, also ja, war auf jeden Fall, ist gar nicht so viel Arbeit, wie ich dann am Ende dachte. So im Kopf hat man dann, sieht man das Fahrrad irgendwie und dann, also ich habe auch kein Vorderrad drin und habe auch die Laufräder in eine Tasche gepackt und sowas, ne? Und dann hatte ich irgendwie, dachte ich schon, oh, jetzt muss ich Milch auffüllen und alles, aber ein bisschen geschüttelt und habe gehofft, dass das kein Wasser in der Felge ist, sondern Dichtmilch und dann dachte ich, naja gut, wird schon gehen. Und das fand ich auch cool. Also da war es dann auch irgendwie so dieses Challenge-Ding, was dann manche haben, dachte ich dann auch, ey, ist es eigentlich geil, dass ich mich überwunden habe und draußen gefahren bin. Weil es ist halt dann doch wieder was ganz anderes als auf der Rolle fahren. Ne? Man sieht auf der Rolle, finde ich, du hast zwar die Zahlen immer so vor dir, aber du hast trotzdem, finde ich, nicht so richtig den Fortschritt. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie viele Stunden man die Woche, also ihr da draußen alle so trainiert.
Du bist keinen Meter vorangekommen.
Genau, ja. du merkst irgendwie nicht, werde ich jetzt irgendwie fitter oder nicht so richtig. Also du kannst natürlich deine Zahlen alle analysieren und dann auch was feststellen, aber draußen ist es immer was anderes. So, und mir fällt es viel leichter, draußen mehr zu treten als drinnen zum Beispiel. Und da dachte ich so, Mann, war voll geil, das gemacht zu haben, weil ich habe so gemerkt, okay, so schlecht steht's dann doch nicht um mich. Und trotzdem aber wettermäßig, das war nämlich auch geil, weil an dem Tag, an dem wir gefahren sind, Wetter sieht super aus, wir fahren aus der Stadt raus und zack, es fängt an zu regnen und Nebel und das war wirklich, also alleine haben wir beide gesagt, wären wir umgedreht. Wären wir niemals zu Ende gefahren. Und wir sind, glaube ich, an dem Tag irgendwie 60, 70 Kilometer oder sowas gefahren. Also auch echt ein bisschen mehr. Und dann, ja, hätten wir niemals gemacht. So bei dem einen die Hände eingefroren, bei dem anderen die Füße so. Und trotzdem cool. Und den anderen Tag genau das Gleiche in Hannover, in der Stadt wieder. Die Sonne hat geschienen, rausgefahren und Nebel. Kannst keine 50 Meter gefühlt gucken, ne? Und dann war es aber auch zack, irgendwie wieder vorbei und dann fährst du wieder in den Nebel rein. Also es war echt krass. Also cool, cooles Wetter trotzdem mal, ums gefahren zu sein, weil es einfach sau besonders war, finde ich.
Ja, ja. Also die Mischung mache ich immer schon, dass man im Winter immer mal wieder draußen, ein Tag hat ja auch richtig geil die Sonne geschienen. Mhm. Da bin ich dann auch draußen gefahren, dann die anderen Tage waren so ein bisschen durchwachsen. Und das Schöne an dieser Challenge, was ich auch nett fand, war ja, dass man laufen oder Radfahren konnte auch. Ne? Also hättest du auch wandern gehen können,
Genau.
auch Höhenmeter sammeln können. Also dass man einfach diese Freiheit hat, man muss nicht aufs Rad steigen, wenn es jetzt zu mäkelig draußen ist, das Wetter. Insgesamt hatten wir aber auch Glück, es war ja eigentlich überwiegend trocken. Bisschen Nebel nur, außer du bei deiner Regenfahrt, aber ich hatte gar keinen Regen. Ja, das war vielleicht der Tag, wo ich joggen war. Das kann sein, wo ich dann durch den Regen gejoggt bin. Aber das war so, deswegen, das ist ja das Schöne, finde ich, jetzt mit Zwift und allem, was da so dazugekommen ist über die letzten Jahre. Du bleibst über den Winter, es ist einfacher, fit zu bleiben. Und durch das Gravelbike ist es trotzdem so, dass man öfter mal rausgeht, weil man sagt, okay, jetzt nur Zwift nervt einen dann auch und dann fährt man am Wochenende vielleicht doch mal raus. Meistens beschränkt es sich aufs Wochenende, zumindest dann, wenn man im Hellen fahren will, wegen der blöden, wer sich das ausgedacht hat auch, dass es im Winter immer so kurz hell ist. Also das deswegen, also da musst du halt irgendwie dann doch sehen, dass du dann am Wochenende, und das versuche ich schon relativ auch den ganzen Herbst über, wenn es jetzt nicht komplett landunter ist, versuche ich am Wochenende auch irgendwie mich irgendwie rauszufahren. Und dann aber auch mit der Entspanntheit, nach 2 Stunden kalte Hände kriege, fahre ich wieder nach Hause. Oder wenn ich das weiß, dann fahre ich vielleicht auch nur 1 Stunde. Scheiß drauf. Naja, deswegen. Also diese Höhenmeter-Challenge, die war nett, weil es so ein nettes Ding ist, mit einem guten Zweck dahinter. Wo wir beim guten Zweck sind, Erlebnis statt Ergebnisverein, da haben wir dann auch im Dezember, kurz vor Weihnachten, die Spende abgesetzt. 8.000 Euro hat der Verein jetzt so an Überschüssen wieder an World Bicycle Relief spenden können. Auch eine sehr coole Aktion. Hatten wir auch in so einem Zeitraum gespendet, wo es verdoppelt wird. Das sind ja immer so, ab und zu wird das ja auch verdoppelt bei World Bicycle Relief. Und das ist auch wieder schon ein nennenswerter Betrag, wo ich mich sehr gefreut habe, dass wir das absetzen konnten. Ja, und vereinsmäßig gebe ich dann auch die nächsten Wochen nochmal Updates, was die nächsten Rides angeht. Da werden jetzt im Januar mit den ganzen Guides die Rides für nächstes Jahr geplant. Was wo stattfindet, auch mit Social Rides und so, das wird auch ganz spannend.
Ah, bin ich auch sehr gespannt.
Dann ein kurzes Danke an Gerhard, der mir eine E-Mail geschrieben hat. Und das Bild kann ich hier im Hintergrund auch gleich mal einblenden. Wann hatten wir denn mal über unsere alten Rennräder gesprochen? War das in der letzten Sendung, in einer vorletzten? Nee,
ist schon länger her, glaube ich, oder?
Na, vorletzte vielleicht.
Echt? Na gut, wir hatten jetzt auch Pause.
Nee, in der letzten, als es um die Fahrradcomputergeschichte ging, glaube ich. Ich glaube, da habe ich erwähnt, dass ich einen Cannondale K3 gefahren bin und da den Tacho dran gebaut habe. Da ging es darum, dass ich da schon meine Schaltung mit dem Tacho koppeln konnte. Wie auch immer. Jedenfalls hat mir Gerhard ein Foto geschickt von seinem Saeco Cannondale K3 in Rot.
Genauso sah das aus, oder was?
Ja, und das war mein Rad. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt zu 100% alles genau das Setup war, aber ich gehe mal davon aus, das wird ja so ein Komplettbike gewesen sein, was man sich damals noch nicht geklickt, sondern einfach aus dem Laden rausgeschleppt hat.
Finde ich cool. Echt ein ikonisches Bike auch irgendwie.
Ja, wie doof man eigentlich ist, dass man das nicht mehr hat. Ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wem ich das mal vermacht habe.
Na gut, aber also ja, kann man schon, ist schon schön, das zu haben, aber das, also würdest du ja jetzt nicht mehr fahren, oder?
Nee, das nicht. Ja. Aber ja, es stimmt schon. Ich bin aber ja auch sehr schmerzbefreit, wenn ich was nicht mehr fahre und nicht mehr benutze, muss es halt auch weg.
Ja.
Also ich habe ja auch mein schönes R3, das ist an einen Hörer gegangen, glaube ich sogar, oder Zuschauer zumindest, vor ein paar Jahren. Mein Cervelo R3, mit dem ich viele Abenteuer erlebt habe, ist dann in gute Hände gekommen. Mein P5 ist in gute Hände gekommen, hier in Hannover. Mhm. Da bin ich ja schmerzbefreit. Ist auch übrigens eventuell, dass das S5 jetzt hoffentlich vielleicht bald in gute Hände kommt. Da habe ich auch schon so ein bisschen Brainstorming im Hinterkopf, dass ich da vielleicht mir was anderes aufbaue. Mal ich wieder auch Bock habe auf was Neues.
Ich auch.
Ja. Und auch das S5 ist so ein ikonisches Rad, wo ich immer dachte, eigentlich darfst du das nicht hergeben, aber es rumstehen zu lassen, ist auch irgendwie Quatsch.
Also ich meine, es gibt ja auch Leute, die so ganz, ganz alte S5s noch haben. Und ich kann nicht auch verstehen, dass man da, dass die noch mega hyped sind und das Rad richtig cool finden. Aber hätte ich jetzt gar keinen Bock mit zu fahren, so muss ich sagen.
Ja, so schlecht fährt sich das. Also ich glaube, diese Felgenbremse, das führt keinen Weg mehr zurück. Vielleicht das, was am ehesten nervt.
Ja, das meine ich ja. Also ich meine ja S5 mit Felgenbremse.
Ja. Das ist so das Einzige. Sonst sind die immer noch richtig, die sehen ja immer noch schön aus.
Ja,
und klar, immer noch zeitgemäß. So ist es nicht.
Knacken hier und da mal. Aber
ja.
Das nimmt man in Kauf.
Ja, ist ja auch immer, muss man immer vorsichtig sein. Also ganz, ganz viele fahren ihre Räder 15 Jahre und sind da super entspannt. Ne? Aber ich habe halt auch dieses Gehen, da vielleicht irgendwie mal was anderes fahren zu wollen. Habe aber auch eine Idee im Hinterkopf, die ich ganz schön finde.
Ja,
und spannend.
Ja, mal gucken. Aber trotzdem, also ich habe mich natürlich auch, und wir haben uns, glaube ich, auch da, ich glaube, wir haben uns in einem anderen Podcast nochmal drüber unterhalten, über unsere Räder, was wir so hatten. Und unser Fuhrpark war das, glaube ich. Ja. Genau, da ist
Fuhrpark-Folge, die ist eigentlich geil. Die hatten wir dieses 24 sogar gemacht.
Ja, genau.
Ja. Die ist immer noch geil, ja.
Genau, und da hatten wir auf jeden Fall über unsere Räder geredet und auch, was wir so ein bisschen bereuen. Und man bereut ja manche Räder auch, die man verkauft. Deswegen.
Ja, aber irgendwie auch nicht. Ja. Wenn man sie dann doch nicht fährt, ist es auch richtig so. Man muss loslassen können. Und das ist ja nichts, was man sich nicht neu anschaffen könnte wieder vielleicht.
Ich glaube, wenn ich mein S5 verkaufen würde jetzt, dann würde ich mir definitiv nicht nochmal eins kaufen. Also das
nee, das macht man dann auch nicht, das stimmt.
Ja. Das hundertprozentig nicht. Und dann merkt man vielleicht, dass man zu billig verkauft hat. Ja, das wäre richtig blöd. Aber auf der anderen
Seite.
Oder
du verkaufst es mit Rückkaufoption.
Ja, sowas habe ich mal bei einem Verstärker gemacht. Aber der alte Freund von mir, der wollte den halt nicht mehr verkaufen.
Vermieten?
Ich hatte Rückkaufrecht, falls er ihn verkauft, aber er will halt nicht verkaufen.
Vielleicht ist die perfekte Idee, das zu vermieten. Dann steht es nicht rum, wird es benutzt, weil das ist ja Nachhaltigkeit, bedeutet ja auch, dass es weiter benutzt wird.
Ja.
Du vermietest es gegen einen Betrag und sagst, ja, in 2 Jahren gibst du es mir wieder und dann hängst es dir an die Wand.
Das ist ja Quatsch, dann
bewegt sich es auch nicht mehr.
Die Person wird es ja lieber leasen und dann gehört es der Person. Ja, das ist ja eigentlich das Gleiche dann, ne?
Machen wir so eine Gebrauchtfahrrad-Leasing-Dienstfahrrad-Bude auf.
Ja.
Also sag mal so, hat ja auch berufliche Gründe. Damit wir dies Jahr wieder eine Fuhrpark-Folge machen können, die nicht langweilig wird, müssen wir unseren Fuhrpark ja auch verändern.
Genau,
ne?
Ja. Da muss ordentlich was zukommen und weggehen. Da müssen wir Sachen bereuen.
Ja.
Nee, aber echt ein schönes Rad. Also ich finde es auch mit dem gelben Lenkerband und so alles richtig gemacht.
Ja. Also, dann habe ich hier noch stehen, dass wir über dein Strava-Jahr dieses Jahr sprechen wollten.
Ja, da blende ich hier jetzt mal so Fotos ein von meinen 12.000 Kilometern, die ich gemacht habe.
Nee, das ist tatsächlich ja diese Jahresstatistik. Weiß ich nicht, wie es euch da draußen geht. Irgendwie ist es ja doch irgendwie ganz geil. Ich glaube, wenn man es vernünftig machen will, dann muss man intervals.icu, die Webseite, benutzen, weil man da sehr gut aufgeschlüsselt kriegt, was man wie gefahren ist, wie lange man gefahren ist, wie viele Stunden und wie viele Kilometer von wann bis wann.
Okay, das nochmal genauer dann. Als
genau, und du kannst auch theoretisch, wenn du eine Saison von November bis November lieber planst, auch da zum Beispiel Daten eingeben und sagen, ne, wie viel pro Monat im Schnitt und so weiter. Mhm. Und wer es in schön und lustig haben will und so ein bisschen nett aufbereitet, der kann dann diese ganzen Dienste nutzen. Bei Strava kam so ein Dienst, unser Jahr auf Strava. Mhm. Chorus hat, glaube ich, auch sowas gemacht. Und Ja, habe ich mich gefreut. Kann ich mal hier hinten einblenden mit angeben?
Und aus dem Grund, weil ich ja wusste, du zeigst deine Statistiken, habe ich meine auch gar nicht gescreenshottet. Und jetzt kann man leider nicht mehr darauf zugreifen, weil das ist ja einfach nur, ja, macht ja gar keinen Spaß. Du hast ja viel zu viel trainiert.
Ja, aber bei mir ist es ja so, das ist ja tatsächlich so die letzten Jahre immer konsistent gewesen, ne? Dass ich immer so im Schnitt 2 Stunden, 1,5, 2 Stunden Sport am Tag, ne? Mal mehr, mal weniger natürlich, aber da zählt halt Tennis und Kraftsport und so ein Kram mit dazu.
Ja.
Und tatsächlich bin ich ja nicht so ein Kilometerfreak, wie viel Kilometer ich letztes Jahr gefahren bin, was auch, glaube ich, so viel war wie lange nicht mehr. Aber ich habe mich,
ne? Zeit ist es bei dir jetzt oder wie?
Ja, also das Trainieren oder so mache ich ja eher nach Zeit oder nach Lust und Laune und nicht, mir ist egal. Also ich habe ja, wir haben ja, ich habe 11.986 Kilometer, Jahreskilometer und die letzten 16 waren mir egal, um auf 12 zu kommen.
Dafür, dass es dir egal ist, weiß die Zahl aber ganz schön genau.
Ja, witzigerweise habe ich reingeguckt, Silvester, weil dann guckt, also man guckt ja dann doch rein, na, was habe ich gefahren und dann fehlen halt diese 16 Kilometer, habe glaube ich auch bei Instagram so einen kleinen Post gemacht, hier, mir fehlen 16 Kilometer, fahre ich die noch oder nicht, oder es waren vielleicht sogar nur 14
ja, okay.
Und dann habe ich gesagt, nö. Und das ist so, und das ist es wirklich so, also es ist Interesse halber, habe ich mal reingeguckt, fand es krass, dass es diesmal so viel geworden ist, weil hat mich auch gewundert, wie das zustande kam. Das ist ja so ein bisschen Enduko-Training und sonst wie, das ist ja ganz oft nur eine Stunde. Und
ja, aber regelmäßig, ne?
Na, regelmäßig, halt. Genau. Und habe mich eigentlich über mein Gewichtstraining am meisten gefreut. 107 Stunden Gewichtstraining, wo ich gesagt habe, ja, das ist doch, das ist ja das, wo für mich eher ein Schweinehund da ist, zu sagen, ich muss jetzt mal Krafttraining, Stabi oder irgendwas machen, als Rad zu fahren. Radfahren, wenn das Wetter schön ist, geht immer. Oh. Und wenn das Wetter schlecht ist, Swiften geht auch irgendwie immer. Und auch 150 Stunden Tennis fand ich witzig. Das ist mal so auf eins. Also das haben sie dieses Jahr auch anders gemacht als die letzten Jahre. Diese Dings, deine Lieblingssportarten. Erstens Radfahren, dann Tennis, dann Gravelbiken, dann Gewichtstraining, dann virtuelles Radfahren. Als fünftes. Das ist die Rangliste.
Ja.
Das ist eigentlich ganz lustig.
Ich weiß gar nicht, ob das bei mir auch so aussah oder ob das irgendwie anders aussah, aber
gut. Naja gut, du hast ja nur Radfahren.
Ich habe nur eine
Sportart. Erstes Radfahren, du hast Radfahren, virtuelles Radfahren und Gravelbiken.
Nee, Gravelbiken, da unterscheide ich glaube ich gar nicht. Oder macht er das automatisch? Nee.
Ja, kommt drauf an, wenn du bei Strava das einen, sagen wir mal so, wenn dein Fahrradcomputer, wenn du unterschiedliche Profile hast, dann übernimmt das Strava auch. Also, und das wird bei mir.
Der weiß ja, mein Computer weiß ja nicht, welches, also mein Karoo zum Beispiel, der weiß ja nicht, welches Profil. Auch wenn das Road und Gravel heißt, checkt er ja nicht, dass das mein Gravelbike ist und das mein.
Ich weiß nicht, ob es bei Karoo ist. Bei Garmin ist es so, wenn ich dann Surface Type Gravel drin habe und das vielleicht auch Gravelbike nenne, dann nimmt er automatisch das Gravelbike bei Strava. Deswegen ist die Statistik ist hier auch komplett verfälscht, weil ich glaube ich auch ganz viel mit Tachos gefahren bin, wie mit dem Karoo, der einfach Radfahren genommen hat und eben nicht Gravelbiken. Das heißt, ich bin definitiv mehr als 3000 Kilometer gegravelt. Und diese 6700 wären ja dann
gemischt irgendwie.
Gemischtes Radfahren oder Rennradfahren eher und das sehe ich so nicht. Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus, dass ich 3000 Rennrad gefahren bin und 6.000, 7.000 gegravelt. Virtuelles Radfahren, 2205 Kilometer, das ist natürlich auch spannend. Mhm. 2000 Kilometer, die du sonst nicht gehabt hättest ohne Zwift.
Ja, voll. Super.
Ja. Und dieses, das ist halt die große Frage, ne? Wenn er jetzt sagt, erster Sport ist Radfahren mit 6000 Kilometern, mir dann aber als zweitmeisten Sport Tennis angibt mit 150 Stunden, eigentlich ist das doof. Ja, die Radfahren bräuchte ich ja auch in Stunden. Siehst du, muss ich doch bei Intervals ICU nochmal gucken. Ja. Interessant ist natürlich Gesamtdauer aller Aktivitäten. Das waren 758 Stunden und im August 74 Stunden war der Rekord.
Geil.
Also die Statistik fand ich auch witzig. Also, und bist du sicher, dass man nicht mehr darauf zugreifen kann?
Ich
erzähle das hier, weil ich das ja so ein bisschen auch als Tipp nehmen will, dass die Leute da mal in die Statistik reingucken wollen.
Ich weiß nicht, wie lange das online ist. Also ja, genau so um Jahresende und so wurde mir das immer vorgeschlagen. Ich habe da auch einmal drumherum geklickt, aber.
Nee, bei mir ist es jetzt auch weg. Stimmt.
Weiß ich nicht.
Jedenfalls fand ich das auch noch witzig. Dann natürlich aktive Tage, 343 und im Mai die meisten. Und 58 Tage am Stück als längste Serie, fand ich auch noch spannend.
Mhm. Das ist echt.
Das waren so die drei Statistiken, die mir irgendwie aufgefallen sind, wo ich gedacht habe, okay, haben sie auch gut gemacht dieses Jahr. Besser, also die letzten Jahre war das immer nur so Standardkram, der da drin. Du bist so und so viel Kilometer und so und so viel kommst und so kommt dann auch noch, aber das war mir egal. Mhm. Diese 150 Comps, die ich da hatte, interessieren keinen. Nein, Quatsch. Deswegen, aber das waren so die vier Punkte, die ich ganz spannend fand.
Ja, aber da kann man jetzt schon sehen, im August bist du also so mehr Zeit trainiert, aber hattest nicht so viele Aktivitäten. Das bedeutet, du hast länger trainiert, also irgendwelche längeren Radfahrten oder so, ne?
Weiß aber auch nicht, warum.
Auch spannend.
Ja, weil ja, ins Detail bin ich da nicht gegangen, was ich wie gemacht habe.
Wahrscheinlich am Ende des Jahres, da, also wenn du den Sommer durchziehst, dann bist du ja eigentlich im August, ist ja auch so eine Art Peak-Phase, würde ich mal sagen, ne? Obwohl bei dir sieht das relativ ausgewogen aus.
Genau, März 51 März. Stunden war das niedrigste.
Einbruch.
Ja, ja.
Ja, sogar weißt du, im Dezember mehr.
Ich war auch relativ infektfrei letztes Jahr. Tatsächlich, der Dezember hatte nur 52 Stunden und da hatte ich auch einen Infekt, wo ich ein, zwei Wochen weniger gemacht habe. Das merkt man dann sofort.
Warst du im Urlaub im März?
Nee, während im Urlaub mache ich auch immer ein bisschen Sport. Normalerweise. Mhm. Ich weiß aber auch nicht mehr, wo wir da waren. Das Jahr vorher muss es im November so ein Einbruch mit Corona und so gewesen sein.
Mhm.
Ja. Naja.
Ja, macht schon auch Spaß, also sich das mal so anzugucken. Und ich hatte, also ich weiß, dass ich irgendwie sowas um die, keine Ahnung, nicht so mega viel, 6.000, 7.000 Kilometer oder so hatte ich auf dem Rad letztes Jahr.
Ja, aber ich finde ja 3.000, 4.000 schon viel. Also jetzt für einen Radsportler ist das alles Peanuts, ne? Weil auch was ich da gefahren bin, aber
ja. Also, ja.
Wenn du über 2.000, 3.000 kommst, bist du ja schon, gehörst ja schon zu den Leuten, die ein bisschen mehr machen.
Ja, ich bin aber auch immer noch so, dass ich manchmal einen Computer nicht mitnehme und so. Und dann gibt es Leute, die pendeln zur Arbeit und tracken das mit. Sowas mache ich alles nicht. Das habe ich mal ein Jahr gemacht, da hatte ich irgendwie 15.000 Kilometer. Aber ja, also ist mir auch, du merkst ja, ich habe auch keine Screenshots gemacht und so. Mir ist relativ egal. Weil, was ich trotzdem beeindruckend fand, weil ich das Jahr davor ziemlich wenig Fahrrad gefahren bin, um mich zu sagen, ich bin fast gar kein Fahrrad gefahren. Also hatte ich halt unfassbar 4%, trotzdem mehr. Das war natürlich eine Motivation für mich. Naja. So, geil. Sieht viel besser aus als das Jahr davor.
Ja,
das war jetzt auch nicht mega schwierig.
Da sind wir wieder bei den Challenges, ne? So Statistiken können auch Challenges sein.
Voll.
Und mein Pendeln hier zur Arbeit, gut, das ist auch immer nennenswert, das track ich dann doch irgendwie immer mit. Und die kürzeren Fahrten zum Tennis, das ist immer so ein Kilometer mit dem Brompton hin, Kilometer zurück. Hätte ich den mitgetrackt, hätte ich auch die 12 voll gehabt mit meinen 16 Kilometern, die mir gefehlt haben. Aber es ist so, weiß ich nicht. Das ist dann auch am Ende, muss halt jeder für sich selber irgendwie gucken, was, also ich bin da schon ziemlich nah dran, dass ich es unbedingt alles tracken will. Mhm. Und werde aber auch ein bisschen entspannter, wo ich sage, muss nicht alles sein, aber irgendwie auch doch.
Ja.
Also ich bin da schon sehr, sehr penibel, weil alles, was nicht auf Strava ist, ist ja nicht passiert.
Ja,
das ist ja der Grundsatz.
Ja, ich meine, wir haben jetzt den 8. Januar, vielleicht fange ich dieses Jahr auch mal wieder ein bisschen an. Mir mal wieder so ein, mal zu gucken, was da auf dem Tacho steht am Ende des Jahres.
Ja.
Das ist ein guter Vorsatz, sprechen wir noch drüber, ne?
Gute Vorsätze. Was haben wir denn für gute Vorsätze?
Was für eine Überleitung war das? Habe ich
ja
gar nicht gesehen.
Perfekt. Ich kann dir gleich mal erzählen von den guten Vorsätzen des letzten Jahres, die funktioniert haben oder auch nicht oder nur teilweise.
Ja, mach mal, bin ich gespannt. Weißt du noch, was du letztes Jahr hattest oder was?
Ja, ja.
Vorsätze?
Ein paar habe ich. Hast du denn dieses Jahr welche?
Nö, habe ich glaube ich nie.
Also, dass du keinen Einfachzuckerbrause mehr trinkst, kann es schon mal nicht sein. Das sehe ich hier schon. Süßigkeiten hast du letztens auch gegessen, habe ich glaube ich gesehen.
Ich habe dich in der Küche erwischt mit einer Handvoll Schokolade hier. Also erzähl mal nichts.
Ja, ich habe ja über meine guten Vorsätze sind ja mehr Schokolade essen. Da muss ich auch mal vorlegen.
Aber das war wirklich eine geile Situation. Also echt, ihr wisst ja, wie Ingo so drauf ist und wie er über Süßigkeiten und so manchmal so, ja, einfach Zucker und so.
Ja, aber den Spruch mache ich gerne.
Ja, aber man sieht.
Aber ich esse ja ganz viel Kuchen hier und so, immer schon.
Ja, aber das sind dann, es sind manchmal so Ausnahmesachen, stimmt. Da haust du dir dann auch richtig irgendwie bei einer Weihnachtsfeier, wann war das letztes Jahr oder so, wo du, da hast du Honigkuchen in dich reingeschaufelt auch, ne? Also haben wir ja alle.
Ja, ja.
Richtig, richtig viel. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob du das versteckt machst hier, heimlich oder so. Aber es kommt schon sehr, sehr selten vor, dass man dich wirklich mit so einer verpackten irgendwie.
Ja, ganz oft. Also sagen wir mal so, die Süßigkeiten, so einen komischen Milka-Box.
Genau, mit so Strawberry-Cheesecake und
ja.
So. Normalerweise gehst du da dran vorbei.
Die triggert mich nicht. Beziehungsweise, was heißt, die triggert mich schon, aber ich krieg's hin, nicht reinzugreifen, weil ich sage, okay, das lohnt sich nicht. Das ist wirklich nur noch Scheiße drin heutzutage. Das ist ja auch nicht so, dass ein Oreo heutzutage.
Heutzutage, als wenn Oreo mal was Gesundes war, oder?
Naja, ich glaube, die haben damit mal angefangen, einen echten Teig zu nehmen und eine echte Füllung zu nehmen und einen Keks draus zu backen, der schwarz und innen weiß war. Und heute ist das ja alles nur noch Labor. Habe ich so das Gefühl, wo ich sage, okay, dann lieber ins V17, wo hinten in der Ecke der wie heißt das, Babka-Kuchen mit Schokolade gebacken wird, wo ich sage, okay, da ist wahrscheinlich noch mehr Zucker drin als in jedem Oreo, aber die haben zumindest mal ein echtes Mehl benutzt. Und nicht irgendwie, weiß ich nicht, da komme ich ganz gut dran vorbei an diesen chemischen Sachen,
ja.
Wo ich die Zutaten nicht mehr verstehe, die hinten draufstehen.
Na, erklär mal die Situation, wo du dann die Hand voll.
Ja, und manchmal, wie gesagt, so einmal in diesem Jahr habe ich es dann doch geschafft, so eine Packung aufzumachen. Ja, nach Weihnachten, wo man dann schon viel, das ist ja diese Scheiße mit Zucker. Wenn ja, du dann zu Weihnachten jeden Tag mal immer mal ein Stück Kuchen isst, dann bist du auf einmal schon wieder drin in dieser Sucht.
Ja, ja, klar. Ja.
Und diese Nummer bei der Weihnachtsfeier, ein Stück Kuchen geht nicht. Dann auf einmal muss der ganze Kuchen natürlich alle werden.
Der war aber auch echt lecker.
Ja, ja. So ist es halt. Aber sonst kann ich mich da nicht beklagen. Da bin ich schon sehr diszipliniert. Aber du wirst krass ja den ganzen Tag, auch im Supermarkt oder sonst wie, wirst ja den ganzen Tag von dem Scheiß angelacht. Und der kaut sich ja auch so schön. Man muss ja gar nicht so viel beißen und trotzdem schmeckt es und so. Und nicht so wie eine Möhre, wo du drauf rumbeißt und die schmeckt immer irgendwie gar nicht süß.
Ja, ja.
Nee, also meine Vorsätze sind mehr einfach Zucker zu essen. Und weniger gesunden Kram, weniger Löwenanteil, ne? Wo wir hier beim Sponsor der Sendung sind. nee, gute Vorsätze, ich habe ja keine guten, ich bin da ja schon relativ so, dass mein Leben schon relativ so diszipliniert ist, was bestimmte Dinge angeht, wo ich Bock drauf habe auch, aber auch ohne dass es Druck ausübt.
Ich bin halt kein Silvesterfreund, deswegen, also ich könnte mir schon vorstellen, an einem gewissen Tag irgendwas nicht mehr zu machen oder weniger zu machen oder anfangen, irgendwas zu machen, aber für mich ist es schon aus Prinzip nicht Silvester. Da bin ich so, don't believe the hype. Ich mag Silvester einfach nicht. Ich mag es einfach nicht.
Was hast du denn gemacht, Silvester?
Es wird geknallt und alles. Ich finde das so scheiße, echt. Also mir macht es gar keinen Bock und Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es bei mir wie mit, früher als Kind bin ich so mega viel Achterbahn gefahren und all sowas. Jetzt heutzutage, wenn ich auf der Schaukel sitze, da denke ich, alter Schwede, hier geht's ganz schön ab. So. Und genau das Gleiche ist, glaube ich, auch mit so Böllern und so. Und ich finde, ich kann, das ist auch voll die Diskussion, die ich lostrete vielleicht, ja. Aber egal. Ich finde halt irgendwie so, ich war zum Beispiel auch letztes Jahr mit hier Marc, einem Kollegen und so, wir haben uns Feuerwerk im Herrenhäuser Gärten angeguckt, da ist immer so ein Wettbewerb und das ist auch schon manchmal nervig, wenn man in der Nordstadt wohnt und dann ist irgendwie gefühlt jeden Freitag halt so Feuerwerk, aber das ist zumindest was Geplantes und du gehst an einen Ort und alle gucken sich das an und nach einer Stunde ist es dann irgendwie vorbei und alle gehen nach Hause und alles ist gut. So, es ist trotzdem Müll, der in die Luft geschossen wird, aber das kann ich noch verstehen. Aber diese so Böller, so irgendwas irgendwo hinwerfen und das explodiert, so, ich finde, es ist irgendwie, eigentlich ist es immer schon weird, aber es ist auch irgendwie gar nicht mehr zeitgemäß, finde ich. So, da, ich verstehe das einfach nicht. Und das, was ich mit dem Schaukeln jetzt meinte, früher als Jugendlicher, da, also ich hatte vielleicht mal so 2-3 Jahre, wo ich das cool, also das hat dann Spaß gemacht, ist ja auch, du zündest was an und das explodiert, du, also weiß ich nicht, ist ja irgendwie eine Reaktion, die irgendwas passiert da und da kann man das irgendwie mal interessant finden, aber also mir macht das einfach nur noch irgendwie, ich erschrecke mich nur noch und das macht mir Sorge. Ich war irgendwie um 20 Uhr nochmal beim Kiosk. Und also der nächste Kiosk bei mir, wir sind an Hannover, da geht man ungefähr 50 Meter. Trotzdem habe ich mich da bestimmt 3-4 Mal erschrocken und hatte echt, habe mich umgeguckt so. Weil heutzutage gerade hier so auch in Linden und sowas, es ist, viele gehen damit einfach super unverantwortlich auch um. Ja, es ist Müll, es ist blöd für Menschen, für Tiere, so.
Ja, ja.
So, jetzt habe ich mal alles gesagt. Jetzt hate me in the comments.
wir sind ja den Kronsberg, dann nach 8 Jahren wohne ich da, bin ich mal den Kronsberg hochgegangen. Also es ist schon witzig, wenn man dann über die ganze Stadt guckt und diese schönen bunten Raketen
ja,
und die Lichter sieht.
Ja, ja.
Das war irgendwie schon ganz geil. Krass ist, wenn du am Kronsberg stehst, da kannst du über ganz Hannover gucken, dann denkst du auch so, hallo, krass, was so eine Stadt wegböllert. Ja, also an Raketen nachts um 12 und dann und das ist so andererseits, wie gesagt, wie du schon sagst, so als Jugendlicher hat das ja auch Spaß gemacht, einfach, dass es geknallt hat. Ne? Das ist, ist ja irgendwie, scheinbar scheint da irgendwo ein Reiz in uns drin zu sein. Dann habe ich mal ein bisschen recherchiert, warum, welchen Ursprung das Böllern hat und das ist halt schon Mittelalter. Ne? Das ist schon irgendwie 900 Jahre alt, diese Tradition.
Ja, haben die Sachen in der Luft gesprengt oder was?
Wie? Nee, also ich glaube, das sind so Kanonenschläge, die man früher gemacht hat, um Geister oder zu ehren oder was auch immer, wo man ja, nachts gut. um 12 Kanonenschläge an, also die Kanonen mal, so wie vielleicht bei so Militärbeerdigungen, wo auch einmal in die Luft geschossen wird. Das ist halt irgendwie so ein, und aus dieser Tradition ist das wahrscheinlich mal erwacht, bis es dann irgendwann so weit ging, dass man selber mit der Industrialisierung, ne? Weil auf einmal Sachen hergestellt werden konnte, mit denen jeder umgehen kann, Lunte anzünden, Peng, wurde das halt auf einmal jedem zugänglich, wie halt so Dinge passieren im Leben, also in der Gesellschaft. Ist tatsächlich wahrscheinlich nicht mehr so richtig zeitgemäß, aber wird man wahrscheinlich auch nicht wegkriegen. Ich glaube, diese Petition im Internet hat 1 Million Unterschriften eingesammelt. Da gab es ja eine Petition gegen Böller, glaube ich, habe ich irgendwie so am Rande mitbekommen.
Genau, dass es eine gab.
Ja, ja. Die hat wohl 1 Million Unterschriften gesammelt. Das heißt, es scheint ja eine relativ große Nummer zu sein. Gleichzeitig haben mir Leute erzählt, die nicht selber da in der Schlange standen, aber die das irgendwie mitbekommen haben, dass halt bei Lidl die Leute campen, nachts um 4 oder 3 da schon hinfahren, bis die morgens aufmachen und diesen Laden stürmen, um Böller zu kaufen.
Ist das so heiße Ware oder was?
Keine Ahnung, was da los ist. Die sind dann vom einen Lidl, dann war beim einen Lidl alles ausverkauft, dann haben sie noch den nächsten Problem. Nee, die haben keinen Parkplatz gekriegt. Bevor der Lidl auf hatte, haben die keinen Parkplatz gefunden und sind dann zum nächsten gefahren.
Krass.
Und dann ist da so wohl richtig Alarm in diesem Laden, wo alle die gar nicht hin mit Nachfüllen klarkommen. Wahrscheinlich, weil es so billig ist, keine Ahnung. Irgendein Reiz muss es ja haben. Also,
ja gut, also man sieht tatsächlich, finde ich, nicht mehr so viel Läden, wo es verkauft wird. Oder vielleicht bewege ich mich da in den
da
falschen
in dem Bio, im Biomarkt gibt es die halt nicht.
So kompostierbare Böller. Geil, ey. Und die sind auch nur ganz leise.
Ja, mal gucken, ob man müssen halt Bio-Böller kaufen, genau.
Ja. Das ist auch geil, ey. Ja, weiß ich nicht. Also früher, also als Kind, da weiß ich, in jedem Supermarkt gab es irgendwie halt super viel.
Du,
aber wenn jetzt in meinem Rewe irgendwie nebenan, da habe ich jetzt auch keine Sachen gesehen. Aber na, vielleicht so kleine Sachen, ne? Aber ich finde halt auch diese kleinen Sachen und es ist so strange, finde ich, dass so viele Leute dazu Zugang haben und das so was völlig Normales ist, dass alle das machen dürfen, wie als wenn du jetzt irgendwie Silvester allen Kindern auch erlaubst, ja, hier kannst du auch mal Bier trinken. So. Also das ist ja, es ist ja auch gefährlich, wie viele Leute im Krankenhaus sind und dass da sogar Menschen teilweise sterben wegen irgendwelchen richtig dummen Geschichten. So, ne?
Ja gut, aber da sind wir ja schon sehr reguliert, muss man ja sagen. Also die Sachen, die wir hier im Verkauf kommen, dann, wenn du da dich mit verletzt, bist du ja meistens selber schuld.
Also ich sag mal so, ne, ich habe ich natürlich selber noch nicht gehabt so, aber ich würde mal sagen, wenn du hier so einen deutsch geprüften China-Böller D oder wie die heißen, so in der Hand lässt beim Zünden, ich glaube schon, dass du da eine Verletzung...
Wenn du nicht wegschmeißt rechtzeitig. Genau. Aber witzig, das Interessante ist ja, dass diese ganzen Zündschnuren und alles ja genormt ist. Also alles, was du hier im Fachhandel kriegst, ist, glaube ich, sicherheitstechnisch so gut. Das Problem ist natürlich der Kram, der irgendwo hier reinkommt ins Land, der zu laut ist, wo die Zündschnur, das sind ja diese komischen, die sind ja auch durch die Presse gegangen, diese komischen Kugelbomben oder wie die heißen, Kugelböller, die viel zu laut sind. Und das ist ja auch krass, wenn du da am Kronsberg stehst und dann kommt immer so alle 20 Minuten kommt so ein Böller, wo es vibriert, wo du denkst, was war das? Das war eine Bombe. Mhm. Wo einer irgendwas gezündet hat, wo man sagt, okay, das geht eigentlich, kann eigentlich nicht sein.
Ja, ist halt diese Kombination, finde ich, aus so typisch traditionell irgendwie Alkohol und Böller. So, das ist halt einfach eine dumme Sache, finde ich.
Ja.
Finde ich dumm. Und ich will auch, also ich will das jetzt nicht verbieten für Leute, ne? Ich finde, da kann man sich irgendwie einigen und irgendwie eine Lösung finden für alle, so irgendwelche Sammelstellen, wo man sich dann mit Böllern abwerfen kann, so meinetwegen.
Ich fände es geil, wenn es Stadtteilfeuerwerke geben würde.
Ja, genau, so da geht jeder hin, so ist wie ein Weihnachtsmarkt und dann gehst du wieder nach Hause und fertig ist.
Wäre
so
gesellig, Menschen würden zusammenkommen, es würde alles wahrscheinlich das schönere Feuerwerk sein, weil diese komischen Billo-Raketen sehen auch nicht immer geil aus. Wenn du hier so ein 10er-Pack Raketen holst, dann kommen da 3 Sterne raus und fertig.
Naja.
Keine Ahnung, aber das ist halt, naja, wir sind halt auch zu viele Menschen, das ist das große Problem. Ne? Als das mal mit den Böllern losging, gab es halt mal ein Drittel der Menschen und weniger.
Ja, ja klar.
Ne? So ist es halt.
Hast du das mitgekriegt eigentlich mit den Flughäfen, dass da so Schutzstationen sozusagen, das war der Safe Space für Hunde, man konnte halt mit Hunden in Flughäfen sich verpieseln und dann... Also auch im Hannover Flughafen.
Ach.
Du konntest halt mit deinem Hund in den Flughafen und dann hast du da mega viele Leute gehabt, die mit ihren Hunden halt da Silvester verbracht haben. Weil es da halt.
Haben die doch was zu essen und zu trinken gekriegt oder einfach nur im Flughafen rumgesessen?
Ich glaube, die haben sich dann da eine schöne, also die saßen da auf Bänken und auf Decken und so und haben auch was zu essen gehabt und sowas. Und alle Hunde haben sich irgendwie kennengelernt.
So Picknick oder so mäßig.
Ja, ich weiß nicht genau, wie die Veranstaltung dann am Ende aussah so. Aber finde ich erstmal eine richtig coole Sache, dass der Flughafen sagt so, ja, kommt mit euren Hunden hierher. Also schätze ich mal, dass sie das gesagt haben, weil das halt so bei so vielen Flughäfen
ist. Ist da so ein Schutzding drum, dass auch draußen nicht geknallt werden darf oder wie? Gibt es da so einen Radius?
Könnte ich mir vorstellen, dass du am Flughafen keine Raketen steigen lassen solltest.
Hatten wir nicht auch in Corona-Zeiten ein Jahr, wo nicht geböllert werden durfte? Wir haben es ja schon erlebt, dass das gar nicht mal... War das nicht ein Jahr, wo nicht gedurft wurde?
Weiß ich nicht genau.
Ich meine, gab doch ein Jahr, wo es entspannt war.
Mhm.
Oder zumindest gab es ein Verkaufsverbot oder sowas.
Ja.
Und dann haben die es trotzdem irgendwo hergekriegt haben, trotzdem geböllert. Aber es gab, glaube ich, ein Verkaufsverbot. Irgendwas war da.
Kann sein. Naja, das war auf jeden Fall ein kleiner Exkurs in Feuerwerk.
Naja,
ja, aber wir waren bei, wie hast du eigentlich Silvester verbracht? Also ich war demnach nicht draußen und böllern und wir haben drinnen zu viert irgendwie schönes Essen gemacht und
das Feuerwerk-Ding habe ich ja zum Glück auch nicht mehr. Ich hatte es auch so für 2, 3, 4 Jahre mit den Kindern, dass man so Kleinkram halt, ne?
Ja.
Das ging dann so Kleinkram und da hat man auch mal so eine Batterie, das war halt für die Kinder so ein Highlight. Ne? Das ist eher so ein, vielleicht auch, wenn man es privat macht, so ein Kinderding. Und so als Jugendlicher ist es dann so ein, ja, man zieht mit seinen Kumpeln um die Häuser und böllert halt vor sich hin, Ding. Und als Erwachsener machst du es, glaube ich, eher, wenn du Kinder hast oder wenn du eine Feier hast, dann wird ja auch immer irgendwie eine Rakete abgeschossen.
Naja.
Keine Ahnung. Tradition halt.
Ist halt auch was anderes, sag ich mal, also da, wo du wohnst und da, wo ich wohne. So, wenn du halt auch so sehr zentral wohnst und da halt viele Häuser sind.
Ja, da ist ja richtig Alarm.
Ja, und die haben halt, sind fünfstöckig irgendwie und dann, da guckst du halt echt nach oben, weil da aus dem Fenster Böller fliegen, so, ne? Das ist natürlich, und wenn du auf dem Kronsberg bist, so, da bist du relativ safe, sag ich mal, dass dir da kein Böller auf den Kopf fällt, ne?
Ja, wir waren ja auch nicht auf dem richtigen Kronsberg, weil da ist auch wieder Alarm, sondern auf dem Kamm oben. Da war kaum Mensch.
Ja.
Und in dem Wohngebiet, wo ich bin, mit den, da ist dann halt jedes dritte Haus böllert halt oder jedes fünfte. Und nicht irgendwie Mehrfamilienhaus kommen ja alle dann runter. Das weiß ich auch noch, als ich in der Stadt gewohnt habe.
Ja.
Naja, muss man ja auch immer jedem frohes neues Jahr wünschen, vergesse ich immer. Wenn dann da, als wir da spazieren gegangen sind, wünschen einem immer irgendwelche Leute frohes neues Jahr, die ich nicht kenne.
Ja.
Und ich glaube, das gehört sich so. Und ich habe es aber gar nicht auf dem Schirm, weil ich eigentlich Silvester nie draußen rumgelaufen bin bis in den letzten Jahren.
Ja, da bin ich auch nicht so. Wie gesagt, Silvester ist auch nicht so mein Ding.
Ja.
Sehr gezwungen.
Alles. Das heißt, keine guten Vorsätze für Herrn Werk. Das ist aber schlecht.
Also, aber du hast hier trotzdem irgendwas drinstehen. Also, hast du irgendwie.
Nee, ich hatte ja welche. Ich
Achso,
ja
das
Sachen,
sind die alten.
Genau, die alten. Ob die funktioniert haben oder nicht. Ich habe ja dieses 6 Uhr Aufstehen-Ding irgendwann gemacht. Das war aber kein Vorsatz.
Mhm.
Und ich glaube, mein Pick letztes Jahr für gute Vorsätze war Duolingo Sprachen lernen.
Mhm.
Das habe ich auch wirklich durchgesuchtet bis in den Sommer rein.
Mhm.
Und dann wurde es früher hell und man konnte früher Sport machen und so, dann habe ich es dann doch nicht mehr gemacht. Und ich habe es, ich war maxed out, ich habe sozusagen das Spiel durchgespielt. Duolingo finde ich ja nach wie vor ganz geil, weil es so spielerisch geht. Und ich habe auch, es sind ganz viele Dinge hängen geblieben. Wenn ich jetzt so spanische Sachen irgendwo lese, verstehe ich es auch, aber selber sprechen könnte ich nie im Leben. Da hätte ich dann dranbleiben müssen oder halt weiterlernen müssen. Und das war wirklich so, dass das irgendwann das Spiel zu Ende war und nur noch Wiederholung kam. Und da hatte ich keinen Bock mehr.
Ah, verstehe.
Das war dann langweilig.
Ja, irgendwie keine, ja, ich glaube, ab einem gewissen Punkt musst du einfach irgendwen haben, mit dem du sprechen kannst.
Ja, ich habe noch andere Apps ausprobiert, aber das war dann doch nicht so geil. Aber Duolingo trotzdem nicht doof, wenn man dieses Spielerische mag.
Mhm.
Ich wollte jetzt noch mal reingucken, ob sie vielleicht weitergelevelt haben. Aber ich meine, ich habe dann auch mal nachgeguckt, das wäre so Sprachkenntnis ab B1, B2, ich habe es vergessen. Also du warst auch nicht so ganz sprachunkenntlich, wenn du das vergleichen würdest mit so einem Test, den du vielleicht machen würdest, aber auch nicht so richtig geil. Und war dann halt Schluss, das hat mich genervt.
Mhm.
Und was mich auch genervt hat, dass es, das machen aber alle Sprachlernprogramme, dass die viel zu viel grammatikalisch dann immer wieder neue Formen und neue Grammatiken. Also Duolingo erklärt einem zwar die Grammatik nicht, das war dann, was ich am Anfang richtig geil fand, weil dann lernst du die Grammatik automatisch nebenbei, auf natürliche Weise. Irgendwann kamen aber neue Konjugationen, neue Formen mit rein, ohne dass sie erklärt wurden. Und dann musste ich woanders gucken, um sie mir zu erklären zu lassen, dass ich irgendwie schnalle, ja, warum ist das jetzt so?
Mhm.
Und habe dann aber auch wieder gedacht, das ist der Punkt, wo ich aufgebe. Ich würde ja gerne die Basissprache können, dass ich sozusagen, ne, so ein bisschen einmal Vergangenheit und einmal Gegenwart sprechen kann. Meinetwegen auch ein bisschen Zukunft, aber das reicht mir auch. Ich brauche nicht die Vergangenheit der Zukunft und sonst hier dieses, was man im Deutschen haut, diese ganz verschachtelte Mist. Mhm. Was in der Vergangenheit vielleicht schon abgeschlossen ist oder nicht, ist mir ja jetzt egal, wenn ich mich erstmal nur so ganz grob verständigen will. Das lerne ich dann vielleicht später nochmal. Und das finde ich schade, dass da ja, egal welches Lernprogramm du nimmst, geht eher immer in die Richtung, dir noch mehr Grammatik beizubringen. Und ich würde gerne an so einem Punkt sagen, okay, ich brauche nur die einfachste Grammatik und dann will ich auch irgendwie mal neue Wörter kennenlernen, neue Themen kennenlernen. Also, dass man eher den Wortschatz erweitert als die Grammatik. Und das machen die alle nicht so richtig. Die machen dann immer noch, ja, der Elefant hat kleine Füße und ich will aber vielleicht auch mal noch ein anderes Tier wissen.
Mhm.
Da sind so die Grenzen leider. Genau, dann glaube ich, war einer meiner Vorsätze auch freundlicher sein. So sich bedanken und Hallo sagen im Laden und sonst wie.
Als wenn du so ein Riesenarschloch gewesen wärst.
Ja. Nee, ich habe das selber vergessen. Das hat ein Freund von mir, hat mir das letztens erzählt, dass ich das in irgendeinem Podcast gesagt habe, dass man einfach auch mal ja immer versucht, irgendwie Mann, sich zu bedanken.
Oder ging es um die anderen?
Nee, ich habe das, glaube ich, irgendwie, ich habe so diese Entspanntheit und sonst wie, also mal
ja.
Höflichkeit. Einfach so Höflichkeit wieder so ein bisschen zu lernen, weil das geht ja in der aktuellen Gesellschaft ja auch immer mal verloren, der Frau an der Kasse Hallo zu sagen.
Ja.
Oder Danke zu sagen und solche Sachen.
Ja.
Und das ist ja was, was ich sehr, wo ich momentan sehr drauf achte. Es gibt ja so dieses, ich glaube, das habe ich damals auch erzählt oder auch nicht, weiß ich nicht, oder nur Freunden, so in Japan sich zu entschuldigen, dass man da ist. Mhm. Es kommen sich zwei Leute aufeinander zu und man entschuldigt sich, dass man dem anderen im Weg ist und solche Sachen.
Ja.
Das, beim Autofahren gibt es das ja auch. Wenn du hast ja immer Vorfahrt, der das Hindernis auf seiner Seite hat, hat ja nicht Vorfahrt, sondern der andere, der kein Hindernis hat und so. Und dann bedankt man sich aber trotzdem bei dem, der das Hindernis hat. Und das ist etwas, was ich jetzt immer mehr, und auch beim Radfahren natürlich, haben wir ja auch sich schon oft erzählt. Sich grüßen
gegenseitig.
Sich grüßen, sich zu bedanken bei Hundebesitzern, Tempo rauszunehmen bei Hundebesitzern und auch wenn man Vorfahrt hat, sich vielleicht trotzdem bedanken, dass der andere gewartet hat und solche Sachen. Das mache ich auch ganz viel bei Autofahrern jetzt mittlerweile. Wenn die ein parkendes Auto haben und dann nicht dran vorbeifahren und wo es dann vielleicht bisschen eng für mich wird und die dann wirklich auch auf den Radfahrer warten, bedanke ich mich auch jedes Mal. Und ich glaube, das ist so ein ganz cooles, wenn das viele so machen würden, würde man auch wahrscheinlich der Straßenverkehr insgesamt und das ein bisschen entspannter werden.
Ja, alle werden
das,
anders drauf, auf jeden Fall.
Das ist so, was auch hängen geblieben ist.
Also meinst du, es hat der Erfolg? Dein Vorsatz? Bist du freundlich?
Ja, sag mal so, war ja immer schon sehr freundlich, aber das hat zumindest diesen Erfolg, dass ich es durchgezogen habe und nicht aufgehört habe. Ja. Während ich mit früh aufstehen und Duolingo irgendwann aufgehört habe. Also das frühe Aufstehen um 6, dafür schaffe ich es nicht immer pünktlich ins Bett zu kommen. Dann müsste ich um 10 ins Bett und das schaffe ich nicht.
Ja.
Jetzt ist so mein Plan so 7:30 Uhr
ja.
statt 6 Uhr. Mal gucken, vielleicht kriege ich es irgendwann doch. Aber es war irgendwie auch geil. Ich habe das ein halbes Jahr durchgezogen. Es ist halt einfach mal morgens 2 Stunden mehr, bevor du überhaupt anfängst, drüber nachzudenken, ins Büro zu fahren.
Ja.
Das war ganz geil.
Entspannt sein hast du auch erreicht, finde ich. Ich finde, du bist viel entspannter.
Ernsthaft?
Ja.
War ich vorher
also
unentspannt?
Bis auf Ausnahmen. Also sagen wir mal so, wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir würden irgendwie in den Alpen über so einen Pass fahren und da wäre ein Auto vor uns, das irgendwie super langsam fährt. Könnte ich mir vorstellen, dass du auch mal unentspannt wirst.
Ja, okay.
Aber das ist so rein hypothetisch.
Ja, beim Verkehr, das habe ich ja in Amerika gelernt. Das stimmt, da bin ich auch viel entspannter. Fahre oft irgendwie hinterher. Es sei denn, sie sind zu langsam oder wir müssen irgendwie bei Alpe d'Huez irgendwann nochmal ankommen.
Ja, da kommt der Taxifahrer dann doch.
Ja, manchmal kommt er durch, aber zu 90%. Dann sportlich so, dass man sich eben nicht großartigen Stress macht, die und die Kilometer und so weiter. Da eher so auf Routinen gehen, das ist, glaube ich, so der Tipp, den ich auch verinnerlicht habe über die letzten Jahre, sich Ziele zu setzen, statt Ziele zu setzen, eher versuchen, Dinge, die man vielleicht sich als Ziel setzen würde, versuchen, in eine Routine umzuwandeln.
Hast du dir das ausgedacht?
Was?
Weil ich habe das da hingeschrieben.
Ernsthaft?
Ja. Richtig geil.
Aber das ist tatsächlich was ich auch gemacht habe.
Ich weiß, es hat sich auch richtig nach Ingo Quendler angefühlt.
Ja, dann übergebe ich das Mikro mal an den, der das da reingeschrieben hat.
Ich habe das auch einfach
Ich habe mich auch gewundert, dass ich das da reingeschrieben habe.
Richtig gut.
Weil ich dachte, aber das lebe ich ja genau so.
Ja, ja.
Weil ich auch gesagt habe, keine Wettkämpfe mehr und dafür aber eine Stunde Enduko-Training am Tag.
Ja, weil bei mir war das nämlich auch so, mein Vorsatz war so ein bisschen mehr wie Ingo Quendler sein.
Ja.
Und ich weiß auch nicht, warum ich das da reingeschrieben habe. Finder hat sich schön angehört und gute Vorsätze. Also wenn ich jetzt einen hätte, wäre das auf jeden Fall mein guter Vorsatz. So. Und ich finde, also ich weiß, dass du das auch so machst und das sind viel schönere Kilometer auch, einfach ohne Stress und einfach eine Routine draus machen. In die Routine reinzukommen ist natürlich ein Weg. Das ist wie irgendwie mit 6 Uhr morgens aufstehen und dann eine Stunde auf die Rolle gehen. Das musst du gemacht haben ein paar Mal und also vielleicht auch mal öfter, manche vielleicht noch länger, aber irgendwann ist es drin, ne?
Ja, und wenn eine Routine nicht funktioniert, wie diese 6 Uhr aufstehen, wenn du dann irgendwann nach einem halben Jahr siehst, musst du ja trotzdem die Reißleine ziehen können.
Ja, und sagen, klar.
Können, okay, geht nicht.
Voll.
Und ansonsten ist das mit den Routinen tatsächlich das, war auch in irgendeinem Interview mit Jonas Deichmann letztens so, dass er gesagt hat, okay, das muss halt, und das ist auch Vera Birkenbiel Vorträge und so haben das auch immer drin, du musst eine Sache erstmal 2 Monate gemacht haben, bis es zur Routine wird.
Ja.
Und da ist ja der Trick immer zu sagen, okay, ich nehme erstmal weniger ist mehr. Also das ist zum Beispiel Thema Joggen. 10 Minuten Joggen, mach das 3 Monate, dann ist das Joggen zur Routine geworden. Und dann kannst du anfangen. Und damit das zur Routine wird, darf es halt nicht eine Kopfhürde sein, wo du sagst, okay, oh, eine halbe Stunde, heute habe ich die aber nicht. Mhm. Aber 10 Minuten hast du vielleicht immer oder vielleicht nur 5.
Ja.
Ja, wo du sagst, okay, die nehme ich, die kann ich mir nehmen. Also ich mache das momentan zum Beispiel so, dass ich die Rudermaschine mal wieder aktiviert habe und habe mir gesagt, okay, 10 Minuten. Nicht länger und nicht sonst, also und weil alles andere schaffe ich vielleicht nicht und so weiter, aber 10 Minuten kriegst du immer irgendwie hin. Und das zwar nicht jeden Tag, aber dann wird das auch zur Routine, wo ich weiß, ah, ich stehe jetzt auf, 10 Minuten, da schwitze ich auch nicht so doll, dass ich unbedingt unter die Dusche muss, wenn ich abends schon geduscht habe, vielleicht nach dem Sport oder so, wo ich sage, okay, das kostet mich nicht mehr Zeit, habe aber zumindest einmal den Körper durchbewegt, werde nicht der perfekte Ruderer, aber ich habe 10 Minuten mich mehr bewegt als sonst und habe mal auch mal eine andere Bewegung wieder im Körper drin.
Ja, voll.
Und wenn du das dann ein paar Monate machst, dann wird das zur Gewohnheit. So wie mein Krafttraining, diese 107 Stunden Krafttraining, weil das Gewohnheit jetzt ist. Mhm. Alle 2-3 Tage ist die Gewohnheit, Klimmzüge zu machen. Und sicherlich dadurch, dass es nicht eine tägliche Routine ist, kostet es manchmal trotzdem Überwindung an so einem Tag, wo du vielleicht ein bisschen müde bist, aber es ist trotzdem eine Gewohnheit, wo du sagst, okay, da ist dann schon so dieses Körpergefühl da, man will das auch. Mhm. Und es macht auch Spaß. Genau, und Jonas Deichmann, der hat das mit Flossing, also mit Zahnseide verglichen. Er meinte, ja, die Gewohnheit, sich jeden Tag die Zähne zu putzen, die ist ja da. Mhm. Und wenn man dann irgendwann anfängt, sich jeden Tag Zahnseide zu benutzen, ist das erstmal ein Schritt mehr, wo man sagt, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht.
Ja.
Also es ist auch wirklich eine Hürde, ne?
Ich glaube, Abend, das ist ein sehr gutes Beispiel.
Jeden Abend Zahnseide, da habe ich... Irgendwann haben die Zahnärzte nach so einer oder die Zahnarzthelferin nach so einer Zahnreinigung gesagt, man muss diese Zahnseide nehmen. Und hat dann, die zeigen dann einem ja mit der Kamera auch, wie es aussieht, wenn man es nicht macht. Mhm. Also es entzündet sich zwischen den Zähnen oder das Zahnfleisch ist dann ja. rot. Und wenn die dann da anfangen, ich weiß noch, bei der ersten Reinigung war alles blutig, heute nicht mehr, weil ich halt Zahnseide benutze. Aber trotzdem, vielleicht mal jeden zweiten, jeden dritten Tag und so. Ne?
Also mittlerweile haben Leute beim, also Zahnärzte und Zahnärztinnen schon gemerkt, dass das nicht so richtig wirkt und die sagen schon, mach's einmal die Woche oder so. Irgendwie sowas. Ja,
aber fang was viel zu wenig an. Wäre.
Ja, aber fang damit an.
Ja, ja.
So einmal die Woche. Bau dir Rituale irgendwie.
Und
ist einfach so, ja.
Dann machst du es aber irgendwann. Mhm. Witzigerweise hilft es auch, wenn du das Buch von Peter Attia liest, Longevity oder wie auch immer es sind, wie auch immer der Titel ist. Habe ich vergessen. Ja, vor allem den Deutschen sowieso schon mal. Ich habe das Englisch gelesen, wo dann drin steht, ja, Flossing verlängert das Leben, ne? Wegen weniger Bakterien, weniger Infekte, bla bla bla. Bessere Zähne natürlich auch. Mhm. Und dann kommt irgendwann diese Motivation. Und jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, jeden Tag. Und das ist dann ist es so, wenn du es mal nicht machst, fehlt dann schon was. Dann schaltet sich schon der Kopf ein, eigentlich bist du zu müde. Und dann, das ist ja mit abends ist ja immer das Ding, bist du zu müde. Und dann machst du es doch. Ja, jetzt bist du hier schon mal im Badezimmer, kannst du das auch noch schnell machen.
Naja,
voll. Und es ist wirklich so, dass ich es vielleicht 20, 30 Mal im Jahr schwänze, wenn wir von der Party kommen und es ist nachts um 1 und ich bin wirklich zu müde. Mhm. Insbesondere dann, wenn ich noch das Ziel habe, um 6 aufzustehen, was ich dann ja dann nicht mehr mache. Nee, aber das ist tatsächlich so diese Routinennummer und das ist eigentlich das beste Beispiel. Und so ist es halt mit dem Krafttraining, vielleicht morgens bis 5 schlafende Hunde zu machen, hätte ich fast gesagt, hier 5 Sonnengrüße zu machen im Yoga, um ein bisschen beweglich zu bleiben, was auch immer man macht. Mhm. Oder eben jeden Tag, das ist das Enduko-Training, jeden Tag eben nicht 2 Stunden Rennradfahren eintragen, sondern nur 1 Stunde und dann macht man die Stunde. Wenn das Wetter schön ist, fahre ich vielleicht trotzdem 2. Mhm. So, dass man so ein bisschen versucht, diese Routinen da reinzubringen und ein bisschen entspannt zu bleiben dabei.
Ja.
Also sonst. Und die Routinen helfen halt, dass der Schweinehund immer kleiner wird. Mhm. vermeiden ihn nicht ganz, aber das ist ja das große Problem, ist ja überhaupt erstmal zwischen Weihnachten und Neujahr vom Sofa aufzustehen.
Naja, voll.
Ja. Lustig hast du das hier reingeschrieben. Ist ja echt. Events 25
ja, stehen hier ich noch auch drin. Reingeschrieben, aber einfach nur, weil es mich interessiert hat, ob du. Aber du bist ja sowieso eher so ein spontaner Typ, ne? Hast du dir irgendwas so Event, muss jetzt kein offizielles Event sein, ne? Aber hast du dir vielleicht vorgenommen, ich will irgendwie was Besonderes machen, ich will nochmal ein Double Everesting machen oder ein, oder irgendwo hinfahren oder irgendwie sowas?
Kein hast du Event. Irgendwas?
Keins?
Nee.
Ja, krass.
Mecklenburgische Seenrunde vielleicht spontan.
Mhm.
Aber eigentlich alles spontan. Ich will das eigentlich, egal was, will ich es 1-2 Wochen vorher entscheiden wollen können. Weil vielleicht passt es da gerade nicht, vielleicht hat man gerade einen Infekt gehabt, vielleicht hat man irgendwie eine Einladung oder will mit Freunden irgendwas machen und dann steht das da sofort schon alles fest im Kalender drin. Irgendwie kriege ich momentan vom Kopf nicht hin, mir da was einzutragen.
Ja.
Das ist eher so dieses umgekehrte Ding, 3 Tage vorher zu gucken, wenn das Wetter schön ist, ah geil, könnte man was machen.
Mhm.
Das ist so vielleicht, Event ist eigentlich, wenn man so will, ist jedes Wochenende ein Event. Das heißt, es ist ja so, dass wenn ich jetzt zum Beispiel am Wochenende Rad fahre und weiß, das Wetter wird schön und dann plane ich mir bei Komoot irgendwas Neues und dann ist das so mein Event, fahre das vielleicht mit Freunden, dass man wirklich sagt, okay, dass man so von Woche zu Woche plant.
Mhm.
Und, oh, keine Ahnung.
Ja, finde ich auch cool.
Du hast ja eins, ne?
Also.
Oder mehrere. Du hast dich bei mehreren Sachen angemeldet, oder?
Also, ich habe mich beim Tracker angemeldet in Girona und jetzt habe ich auch einen Platz bekommen beim Brelinger Berg 24-Stunden-Rennen.
Ah, geil.
Und MSR hatte ich auch auf dem Schirm und habe auch Orbit Festival immer so ein bisschen auf dem Schirm, weil wir, also da waren wir jetzt auch irgendwie jedes Jahr so. Das sind immer so Sachen. Also das passiert alles irgendwie jedes Jahr, ne? Aber ich muss auch sagen, mir, also ein bisschen mehr wie Ingo Quentler sein. Ich habe das gemerkt, als ich mich jetzt fürs Brillinger 24-Stunden-Rennen angemeldet habe. Da habe ich richtig Bock drauf. Und es ist aber halt auch so niederschwellig für mich, ne? Also dahin zu fahren.
Egal wie viele Kilometer und so, ne?
Ja, genau. Von mir dahin zu fahren, irgendwie mit dem Auto dahin fahren, das dauert irgendwie keine halbe Stunde. So, ich bin nicht weit von zu Hause entfernt. Ich fahre so viele Runden, wie ich will und alles. Es ist einfach nur, macht einfach Bock. Und es vermiest mir ein bisschen das Tracker gerade, weil ich habe viel mehr Bock auf Brelinger Berg als auf Tracker. Und Tracker ist mit super viel Aufwand verbunden. Es steckt zu viel Competition gerade für mich dabei irgendwie. Ich bin echt nicht ganz sicher, ob ich noch Bock drauf habe. Also für mich war es letztes Jahr so, als die Tickets online gegangen sind, okay, ich kann es auch immer noch knicken. So, also wenn ich keinen Bock habe, dann
kann man die Tickets weiterverkaufen?
Ja, man kann sie weiterverkaufen.
Ist ja auch ausverkauft, glaube ich. Ne?
Genau, ist, glaube ich, ausverkauft. Ich bin für die 200 Kilometer angemeldet. 150 Euro hat die Karte gekostet. Schreibt mir bei Instagram.
Ja, ihr habt ja damals diese Aktion gemacht, haben sich ja viele angemeldet aus unserem Dunstkreis hier und habe ich auch drüber nachgedacht, weil das geht ja auch immer so durch die Medien und scheint auch, glaube ich, so von der Natur ein tolles Erlebnis zu sein von der Strecke.
Ich habe voll Bock, das Ding zu fahren. So ist es nicht. Aber ich habe gar keinen Bock, weil wir haben halt ursprünglich geplant, wir bauen einen Urlaub drumrum irgendwie.
Ja.
Und dann irgendwie durch Frankreich irgendwie Yannick noch besuchen in Freiburg, dann durch Frankreich durch. Und vielleicht zurück durch die Alpen und noch ein paar Pässe mitfahren oder sowas. Das wäre eigentlich so der Plan gewesen, aber irgendwie haben wir am Wochenende gesprochen und wir haben, also Julia und ich haben beide eigentlich gar nicht so mega Bock auf den Urlaub. Also Ich habe voll Bock, beim Trucker zu sein. Ich habe voll Bock, in den Alpen zu sein und da Pässe zu fahren und so. Aber ich habe keinen Bock, diese stressige Nummer mit, ich muss ja fit da sein und ausgeschlafen und so. Ich will vorher auch nicht den Tag in Barcelona einen Städtetrip gemacht haben, wo ich irgendwie 15 Kilometer zu Fuß durch irgendwelche Läden gegangen bin oder so. Das passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen für mich. Mhm. Ich habe auf beides Bock, aber nicht zusammen irgendwie. Und dann die ganze Zeit dieses Rennen. Und es ist ja irgendwie, also kein offizielles Rennen, ne? Aber es sieht schon ein bisschen nach Rennen aus.
Ja gut, das kann man ja noch vom Kopf, das wäre mir
ja
egal.
Ja,
ich würde es einfach für mich fahren.
Beim Start wäre es mir auch egal. Aber trotzdem weiß ich, dass dann Adrenalin da ist und du fährst dann auch anders, als wenn du jetzt alleine auf der Strecke wärst. Mhm. Das ist einfach hundertprozentig so, definitiv. Und dann willst du auch irgendwie deinem Körper auch nicht sowas antun mit, ja, am Vorjahr habe ich aber 3 Aperol Spritz getrunken oder so, weißt du? Also ich kann einfach nicht frei sein dann da. Und da habe ich so auf so ein weißes Blatt Papier irgendwie mehr Bock. Mhm. So spontan zu sagen, okay, komm, wir fahren mal eine Woche in die Alpen und was wir fahren, das fahren wir und was nicht, das nicht.
Ja, du hast halt diesen Event, das und nur für das Event ist auch wieder Mist, da runterzufahren, ist auch, glaube ich, relativ stressig.
Ja, machen ja voll viele. Aus Hannover fahren bestimmt, also mindestens 10 Leute. So.
Ja, krass.
Ja.
Das wäre mir auch zu weit und zu. Aber ich habe das früher schon mal gemacht für einen Ötztaler und so. So ganz scheiße ist es dann auch nicht, wenn man es mal gemacht hat.
Ja,
wenn du erstmal drin bist in dem Film, ist es auch cool. Aber ja. Ich kann es verstehen, dass man vorher drüber nachdenkt. Oh, und dann.
Ich weiß halt auch, dass die Autofahrt ein Brett ist immer, weil, also wir sind vor ein paar Jahren für einen Tag zum Mont Ventoux gefahren, ne? Wir sind den ganzen Tag Fahrrad gefahren und den Tag davor und danach sind wir den ganzen Tag Auto gefahren. Ist halt lächerlich, aber würde ich wieder machen. Mhm. Aber halt nicht, wenn Mont Ventoux fahren Rennen wäre oder so.
Ja, muss man gucken. Wir waren ja auch bei der Tour de France diese 2-3 Tage.
Würde ich immer wieder machen, aber war auch kein Stress.
Nee, war auch okay, war mal auch 12 Stunden Fahrt.
Dahin. Ja, aber das würde ich wieder machen.
Ja.
Also,
ja,
ladet uns mal ein.
Ja, ja. Nee, das, ja. Ja, schwieriges Ding. Mit Urlaub drumherum ist immer ein Kompromiss, ne? Das hätte ich jetzt auch gedacht. Oder man lebt es so, sagen wir mal so, wenn du es machst, glaube ich, würdest du es auch nicht bereuen. Es würde trotzdem geil werden. Wenn du da so eine Tour draus machst.
Ja, ja. Wäre bestimmt okay irgendwie. Aber
ich glaube, am ehesten, für mein Verständnis wäre es am ehesten so, ich würde mir dann in der Nähe irgendwo mir eine Location suchen, wo ich übernachte, wie auch immer, wenn man da überhaupt was kriegt. Und dann da eine Woche an einem Punkt bleiben. So, aber irgendeinen Punkt suchen, wo ich sagen kann, ich kann morgens nach Girona zu dem Wettkampf fahren und die anderen Tage fahre ich aber vielleicht mal dahin und mal dahin und dann nochmal Rad und vielleicht auch mal, weiß ich nicht. Da weiß ich aber, ich kenne die Gegend gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das da unten ist.
Ist geil zum Radfahren da und es ist auch, ich mache mein Ticket gerade schmackhaft, merkst du, ne?
Ja, ja.
Also für Leute, die fahrradbegeistert sind, ist es mit Sicherheit Knaller. So, es gibt halt fahrradmäßig richtig viel zu erleben da, ne?
Ja, ja. Nee, sonst, Events. Ich hatte mir vorgenommen, mal so ein bisschen Erlebnis statt Ergebnis da in meinem Pep ein paar mehr Touren mitzumachen.
Jo,
vielleicht da selber hier auch was drauf anzubieten.
Ja.
Social Rides und dann, wie gesagt, spontan sich Events fürs Wochenende ausdenken. Dass man sagt, hier, 2-3 Stunden, wer hat Bock. Mhm. Und dann im V17 Kaffee trinken hinterher. Das ist auch immer ein schönes Ziel.
Ja, das traumhaft hört sich das an.
Frohes neues Jahr wünscht euch auch Löwenanteil, der Werbepartner dieser Sendung. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, neues Jahr, neues Gericht, das ist das Motto bei Löwenanteil. Es gibt jetzt nämlich die Classic Bolognese ganz neu auf Wunsch der Community. Das heißt, Löwenanteil, da kann man auch mal hinschreiben und Rezeptwünsche äußern. Und dann, wenn man Glück hat, kommt sowas auch. Ja, ultimative aromatische Interpretation des italienischen Klassikers, sagt Löwenanteil. Ich habe es selber noch nicht probiert, kann mir aber nicht vorstellen, dass es nicht schmeckt. Ihr könnt davon ausgehen, bis jetzt sind alle Gerichte sehr lecker. Eins steht hier tatsächlich gerade vor meiner Nase, weil wir haben jetzt 3 Stunden aufgenommen. Ich habe richtig Hunger. Ich habe mir heute die Nee, nicht die Linsen à la Provence, sondern die African Bowl gemacht, wovon ich hier noch ein Glas stehen habe. Aber wie gesagt, Classic Bolognese, wie immer frei von Konservierungsstoffen, Farbstoffen, keine künstlichen Aromen, kein Zuckerzusatz und kein Schnickschnack. Auch die Classic Bolognese hat einen hohen Proteinanteil, 40 Gramm pro Glas. Und das zeichnet Löwenanteil unter anderem auch aus, neben den ganzen Bio-Zutaten und so weiter, dass wir immer diesen hohen Proteinanteil haben. Und das ist natürlich für Sportler sehr wichtig, nicht nur im Kraftsport, auch für uns Ausdauersportler. Achtet auf die Proteine, hier hat man sie immer mit gleich dabei in so einem großen Glas und in jedem Glas auch immer gleich zwei Portionen. Also, das ist das, was Löwenanteil ausmacht, warum es so beliebt ist, warum es auch bei mir so beliebt ist. Ich bestelle da immer wieder die Gläser und wo wir beim Thema Bestellen sind, für den Januar gibt es 15% Rabatt. Ich verlinke unten die Seite auch nochmal, löwenanteil.com, und der Gutscheincode ist BIKE. Den einfach eingeben, dann bekommt ihr diese 15% Rabatt auf alles. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch sogar einfach ein Abo damit klicken, habt auf den Abopreis, der ja sowieso schon günstiger ist, nochmal die 15%. Das heißt, das lohnt sich vielleicht. Das werde ich auch selber jetzt für mich nämlich so einrichten, weil ich doch merke, alle ein, zwei Monate muss ich sowieso immer bestellen und bestelle auch viel die gleichen Sorten. Das heißt, so ein Abo da ranzuklicken, finde ich gar nicht doof. Und kann man ja jederzeit auch wieder rufen oder ändern, wenn man irgendwie doch andere Gerichte haben möchte. Ich kann euch nur den Tipp geben, das mal auszuprobieren. Guckt mal auf der Webseite, was es da alles so für Gerichte gibt. Es gibt viele, viele tolle Geschmacksrichtungen, für jeden was dabei. In jedem Glas, das ist das Coole an diesen großen Löwenanteilgläsern, dass da immer gleich zwei Portionen drin sind oder eben eine große. Ich werde jetzt meine Portionen essen. Vielen Dank für die Unterstützung dieser Sendung. Löwenanteil.com, Gutscheincode BIKE eingeben. Danke sehr. Ja, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Jahr, was die Game Changer angeht. Mhm. Game Changer des Jahres habe ich hier stehen. Gibt es so ein paar Sachen, die, ja, weiß nicht, die so ein bisschen aufgefallen sind, die hängen geblieben sind. Die Predictions für 2024 waren ja eigentlich nicht so geil. Wir haben ja eigentlich gedacht, okay,
stimmt,
so viel wird gar nicht passieren.
Ja.
Und dann waren es doch so ein paar Sachen. Ich habe hier zum Beispiel Cyclovax noch stehen, gewachste Kette. Was aber ja letztendlich so um den Jahreswechsel rum haben wir unsere ganzen Räder umgestellt.
Ich wollte gerade sagen, es war, also angefangen hat es damit eigentlich schon vorher,
ja,
oder?
Genau, ja. Ich glaube so irgendwie November, Dezember haben wir unser Open Wide, das Video gedreht, ja, und sauber gemacht. Und dann habe ich glaube kurz vor Weihnachten oder zwischen den Feiertagen habe ich alle anderen Räder umgestellt auf Wachs und, ja, oben gereinigt und sonst wie. Ich glaube, du auch. Haben wir das nicht sogar zusammen gemacht?
Ja, voll. Also ich habe noch das Lastenrad, das ist noch nicht auf Wachs umgestellt, aber die Kette öle ich auch nicht. Ich habe auch eine neue schon,
ja,
zu Hause und genau.
Genau, Brompton habe ich dann noch nachgeholt und so weiter. Und das war ja wirklich so, da wir hatten das ja schon als Game Changer des Jahres 23, weil wir Ende des Jahres auf Wachs umgestellt haben, das schon ganz cool fanden. Und das ist jetzt nur nochmal so die Bestätigung, dass es halt für mich, und das ist ja für viele vielleicht schon vorher passiert, vor 2024, ist eigentlich für mich immer noch eins der geilsten technischen Sachen an meinem Fahrrad, dass die Kette gewachsen ist.
Echt, das merkt man gar nicht bei dir. Na, also man muss ja wirklich sagen, es gab ja schon witzige Kommentare unter den Videos. Ingo hat gar nicht Kette wachsen gesagt in dem Video.
Ja, oder ich habe meine Kette nicht angefasst. Ich fasse ja immer die Kette an, wenn ich irgendwie um die Räder durchgehe. Also auch um, ja, das Envy Fray zum Beispiel, das Review, ja, wo ich gemacht habe, wo ich dann, ich gehe ja immer um das Rad und fasse die Kette an. Ja,
100% Game Changer.
Und auch bin so vom Fahrgefühl und sonst wie keine Probleme gehabt, läuft alles und,
ja,
richtig geil.
Find's auch geil. Ich habe sogar mein Polorad, also zum Polospielen gewachst. Hat auch einer gesagt, so, ist deine Kette gewachsen? Ich so, klar. Ja. Ist so, also gerade beim Polo, wo du auch mal in eine andere Kette reinfliegst, wirst halt nicht dreckig.
Ne? Ja, ja. Es ist voll geil. Also auch und vor allem gerade bei den Matsch- und Dreckfahrten,
ja,
dass die Kette sauber bleibt oder zumindest einmal Wasser drüber und so. Das ist schon echt cool.
Ja.
Also das ist schon so technisch so wahrscheinlich das Wichtigste, was ich umgestellt habe, und das Zweitgeilste sind halt die SRAM Red Hebel. Da hat uns SRAM ja eigentlich auch wirklich komplett überrascht, fand ich.
Ja.
dass die nochmal den Hebel, den Bremsschalthebel nochmal neu gedacht haben und die Bremspower einfach um, was waren es, 20% mehr? Also, und wir reden eigentlich, wir sind eigentlich, glaube ich, in einer Industrie und in einer Fertigung heutzutage, ja, wo du dich über jedes Prozent freust und die machen einfach mal so komplett ein Fünftel mehr Bremspower und One-Finger-Braking und sonst wie und dann noch ergonomisch so geil. Und da hat, das hat auch noch keiner bereut. Also sind ja auch Kunden, die umgestellt haben, sind Leute, die lange gewartet haben und dann es doch gemacht haben, obwohl sie gesagt haben, spare ich mir vielleicht.
Ja, viele von meinen Freunden auch.
Auch viele, die Force fahren, die dann gesagt haben, ich gönne mir trotzdem die teuren Red-Hebel, ja, weil es einfach, weiß nicht, das macht das Fahren nochmal so viel sicherer. Ich meine auch, ich habe einen Sturz vermieden dadurch, weil immer dieser eine Finger draußen liegt auf der Bremse, weil es einfach sich so schön anfasst, mhm, und man immer bremsbereit ist und ich einmal in so einer überraschenden Situation einfach mit einem Finger zack schnell bremsen und ausweichen konnte, mhm, als so eine unvorhersehbare Situation kam. Und auch die Bergabfahrten im Deister und sonst wie alles so viel geiler.
Also die Hebel, das ist so geil. Es ist bei mir vielleicht sogar auf Platz 1, ehrlich gesagt, von den Gamechangern. Weil, also es ist wirklich so ein krasser Unterschied. Und also zu sehen auch wirklich, also wir haben echt ein paar Leute gehabt, auch die hier überlegt haben, soll ich die nehmen oder nicht? Und echt hin und her waren und die es nicht bereut haben dann danach. Und es ist viel Kohle, aber es ist auch echt ein krasser Unterschied. Also Leute, die von Shimano extra, also ich meine, die jahrelang Shimano fahren, so immer, wenn du bist ja manchmal Fan so und fährst durch, es gibt Leute, die sind Camper-Fan und fahren nur Camper.
Die Shimano-Griffe waren auch immer ein Tick schöner, fand ich, als die SRAM in den letzten Jahren.
Ey, 100%. Ich bin davor immer bei Shimano-Bremsen gewesen.
Ja.
Und jetzt würde ich sagen, SRAM ist weiter vorne mit der Bremse.
Ja. Ja, das war, wie gesagt, das war vielleicht die Innovation des Jahres. Mhm. Und gar nicht mal die Schaltgruppe, der Rest der Schaltgruppe. Auch gar nicht mal einmal 13-fach. Habe ich hier gar nicht auf der Liste stehen. Also die Red Explore einmal 13-fach mit UDH. Sicherlich technologisch auch ein huge step forward, aber nicht so existenziell, weil mit 12, einmal 12 kommt man auch irgendwie gut klar. Also das ist, es löst nur ein kleines Problem, nämlich dass man vielleicht hier und da ein bisschen mehr Gangabstufung hat durch die 13 Gänge. Aber mit einer Mullet fahre ich eigentlich auch schon alles, was ich fahren will.
Wobei ich sagen muss, also Red Explorer ist für mich, also für mich persönlich kein Gamechanger, weil ich so ein Rad noch nicht fahre. Aber ich finde, es ist ein Gamechanger für Leute, die halt, also man sieht immer mehr, dieser Allroad-Bereich ist halt, wird immer größer, ne? Und alles so diese Gravel Race und Allroad, also auch ein Rennrad, was jetzt kein Aero, also du hast zum Beispiel ein Aero-Rennrad, nehmen wir mal Beispiel André Werk hat ein Cervelo S5, will vielleicht gar kein S5 mehr fahren, sondern irgendwie was, womit man ein bisschen mehr fahren kann, aber was noch ein Rennrad ist, macht eigentlich sogar Sinn, jetzt einfach aufzubauen.
Mhm.
Weil es ist eigentlich, du kannst damit, ich weiß, es ist auch gar keine Rennradgruppe.
Ja, man muss ja gucken, ob es überhaupt geht vom Chainstay,
genau,
und so weiter.
Aber es ist sozusagen eine Gravel Allroad-Gruppe.
Mhm.
Also ich finde schon, dass man, es gibt ja durchaus auch Leute, hier ein Kollege von uns, David, der fährt ja auch One-By an seinem Rennrad. Ne?
Einmal und, 12, ja.
Genau, und das macht jetzt eigentlich sogar noch mehr Sinn. Ne?
Ja.
Also mit einer 1046er Kassette. Krass.
Ja, wie gesagt, bei mir ist es der Funke noch nicht übergesprungen, aber weil ich auch noch kein Rad habe, was es gebrauchen könnte.
Mhm.
Interessant wird, wenn das Concept Upper oder so, wenn man sich das aufbaut, ob man dann sagt, okay, das ist ja schon, das könnte vielleicht, zumindest, das sind ja unsere persönlichen Gamechanger. Sowas wie Heißwachs machen ja manche Leute schon seit 10 Jahren.
Genau, kann sein, dass nächstes Jahr bei dir.
Das
so,
kann sein, dass ich nächstes Jahr in dieser Sendung sage, einer der Gamechanger für mich waren das neue ab mit Explorer oder sowas. Ja. Keine Ahnung, was da jetzt kommen wird, ne? Ja, ich habe hier Hammerhead Karoo noch draufstehen, weil das so ein Impact, der hatte so einen Impact irgendwie, auch wenn ich ihn jetzt selber gar nicht mehr fahre, aber irgendwie ist es in meinen Augen der modernste Fahrradcomputer irgendwie. Auch wenn ich selber jetzt ein 1050 fahre und mein Gamechanger beim 1050 sind diese vier Datenfelder in einem Datenfelder reingequatscht, gequetscht und jetzt mit der, habe ich ja letztens in einer 4-Stunden-Sendung genug drüber gesprochen, möglichst viele Datenfelder auf einer Seite, aber eigentlich so, wenn ich aus Marktsicht und aus Händlersicht und aus Beratungssicht würde ich ja immer sagen, Alter, wie geil ist dieser Karoo? Ja. Ja, das ist so das Ding, wo ich sage, da hat ja Hammerhead einfach den vielleicht aktuellsten, geilsten, so objektiv betrachtet, den geilsten Fahrradcomputer gebaut, auch wenn er natürlich für viele nicht der richtige ist, ne? Was man sagen muss.
Wo, genau.
Ne? Aber es ist so schon eins der innovativsten Geräte, finde ich.
Genau, und ich würde auch genauso sagen wie bei den Redtables, wenn du es schaffst, von der Konkurrenz irgendwie Leute abzuwerben durch ein neues Produkt, dann muss da irgendwas dran sein. So, und es gibt genauso beim Karoo Leute, die jahrelang einen Fahrradcomputer gefahren sind, echt super lang, inklusive mir,
ja,
und gewechselt haben, obwohl sie super zufrieden mit dem alten Gerät waren.
Ja, ja.
Und da kannst du sehen, es hat das Game gechanged.
Genau. Dann habe ich hier René Herse um Tarnum Ridge 650B Setup stehen. Das ist, ja, selbst Red Table, Cyclovax und um Tarnum Ridge am Open Wide mit 650B P-Rope Felgen. Diese Kombination ist für mich aktuell immer noch. Und da spielt eine ganz, ganz große Rolle der René Herse um Tarnum Ridge Reifen, habe ich hier oft erzählt auch, wo ich sage, okay, das macht, hat das Rad für mich für ein, ist ein komplett anderes Rad geworden. Dieses bei der Tour de France ein Alpenpass mit fetten 55 mm ja, breiten Reifen hochzufahren und trotzdem schnell zu sein, bergab, wie die Dinger gerannt sind, und Rennradtouren mache ich damit, ich nehme das Ding in Urlaub mit, so wie es ist, fahre damit fieseste 15% Gravel-Rampen mit fiesen Steinen in den Alpen am Farkasee rum und fahre gleichzeitig am nächsten Tag den Wurzenpass, nur Asphalt, und fühle mich überall wohl. Und auch diesen Test, den ich gemacht habe, Aero-Rennrad gegen meinen Open Wide mit um Tarnum Ridge, was zwar ein bisschen langsamer war, aber auch nicht jenseits von Gut und Böse. Einfach so ein schnelles Setup, so ein komfortables Setup. Fühle mich mit den P-Rope-Felgen so sicher in den Abfahrten. Dazu die Bremshebel natürlich noch, mit denen man sich sicher fühlt. Also, was für ein geiles Setup. Das irgendwie, und dieser Reifen, du kennst den ja schon seit 100 Jahren, für dich ist es kein Gamechanger mehr, aber für mich war das, Alter. Und das funktioniert auch nur auf 650B. Also ich bin den gleichen Reifen mit der gleichen Stolle auch mal in 38 oder 40 mm auf 700C gefahren. Da hat er mir nicht gefallen. Also nicht, da würde ich jetzt wieder immer noch sagen, ist der Conti Terra Speed mein Favorit. Aber auf diesen 650B in der Breite mit diesem Plättchen-Design, also mit dieser Plättchenstolle nenne ich es mal, Hammer. Muss man mal gucken, ob man auf 700C dann diesen neuen René Herse fahren kann, wo ich den Namen vergessen habe. Die haben jetzt gerade einen vorgestellt.
Ja, hab den Namen auch nicht im Kopf.
Da sprechen wir demnächst mal drüber. Den kriege ich hoffentlich bald mal hier in die Hände. Anfang Februar oder sowas. Auch mit dem Plättchendesign außen, aber in der Mitte eine glatte Lauffläche. Da könnte das dann auf 700C vielleicht auch Sinn machen. Aber dieses Plättchendesign auf dem breiten Reifen. Ich habe so das Gefühl, irgendwann ab 25 km/h rollt der einfach. Also gerade wenn du schnell fährst, verschwimmt das dann wirklich so, wo der sich wie ein Slick anfühlt.
Ja, also schwärmen auch viele in den 28 Zoll Größen 40, 38 und so, ist aber voll Geschmackssache. Ne? Also ja, ist irgendwie ein anderer Reifen, das auf jeden Fall. Also ja, der 55 mm um Tarnum Ridge, das ist schon, ich finde den sehr, sehr ausgewogen, ja.
Ja, für mich ist jetzt das Open Wide einfach ein Rennrad geworden. Also der Umfang ist ja wie ein Rennrad bei 650B, und durch dieses, Ja, es fährt sich wie, ich kann es als, sagen wir mal so, ich kann es easy als Rennrad fahren, ohne mir ultra langsam vorzukommen und bin trotzdem voll Geländetauglichkeit. Also der Kompromiss wurde erweitert von diesem Rad. Mhm. Es ist, kann einfach von bis einfach viel mehr als vorher. Dann haben wir hier Tour de France stehen, das weiß ich nicht, habe ich wahrscheinlich eingetragen, hättest du aber wahrscheinlich auch mit eingetragen.
Ja, 100%.
ja, Tour de France war einfach für mich ein Game Changer, weil ich das erste Mal da war in Persona.
Ja.
Same. Das, ne, also, wie blöd man ist, dass man das schon die letzten 20 Jahre nicht gemacht hat.
Ja. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt euch unbedingt nochmal unser Video an, was wir gemacht haben. Man, auch im Podcast, man erkennt unsere Emotionen, glaube ich. Ja.
Ja. War ein richtig geiles Erlebnis und ich habe auch schon geguckt, sie fahren ja zum Ventoux dieses Jahr.
Hm.
Ich meine um den 20. Juli rum und wie bei Events, die ich nicht mache, wäre das auch so ein Ding, wo ich gerne 3-4 Wochen vorher mal gucken würde, ob ich das da schaffe hinzukommen.
Mhm.
Also es gibt, wenn man, das ist wieder so, wenn du rund um Ventoux und dann fahren sie, glaube ich, Richtung Alpen so ein bisschen, auch noch Bergetappen, 2 Bergetappen hinten dran, wo man gucken könnte, ob man da nicht vielleicht nochmal eine Aktion startet.
Und kann man so geil irgendwie vorher oder nachher noch beim Ventoux in der Nähe irgendwo abhängen und dann da fahren.
Ja.
Naja, aber du bist Ventoux schon gefahren, oder?
Nee, ich kenne ihn noch gar nicht. Deswegen, ich muss da eigentlich dahin.
Hammer.
Und dann wirklich mit Zuschauern da hochfahren, also mit denen, die schon da sind, muss ja der Knaller sein.
Das muss der Oberwahnsinn sein.
Ja. Und dann natürlich da das Feld auch vorbei sausen zu sehen.
Aber weiß man, von welcher Seite die dann hochfahren schon?
Ja, weiß man, aber ich habe natürlich gar keine Ahnung, weil ich nicht weiß, welche Seite schön und
welches die beste ist. Wenn ich den Namen sage, Bédouin oder
Malocienne? So, im Kopf habe ich es nicht. Nee.
Ich glaube, die fahren immer Malocienne hoch.
Ich schätze immer, die fahren immer die gleiche, glaube ich. Ne?
Ja, ich glaube, Malocienne ist das. Aber Bédouin, wenn, dann kannst du ja alle fahren. Ist ja kein Problem.
Ja, aber nicht an dem Tag der Tour de France. Also das müsste man dann ein paar Tage später machen.
Genau.
Müsste man vielleicht einen Urlaub drum basteln.
Also das wäre ein geiler Urlaub, 100%.
Ja, muss ich mal gucken. So, das Toe-Cover habe ich hier reingeschrieben.
Wir haben, also sagen wir mal so, die letzten Jahre wurde ich mehrfach, jeden Winter eigentlich mindestens von 3, 4, 5 Leuten angesprochen, Alter, hast du nicht saukalte Füße? Die Antwort war immer, ja, habe ich.
Ja.
Aber es ist irgendwie noch nicht so gewesen, dass ich totale Schmerzen hatte. Und wir haben ja dieses Jahr Spatzwear aufgenommen bei uns im Shop. Und eigentlich gar nicht wegen dem Toe-Cover, sondern wegen so Beinlingen. Und also ich habe auch Überschuhe zu Hause, so Aero-Überschuhe und sowas. Ein mega unterschätztes Produkt war für mich immer das Toe-Cover. Und David hatte mir das nur auf den Tisch gelegt und meinte, hier, probier aus. Alter, das finde ich so geil.
Du fährst sonst mit Sommerschuhen ohne irgendwas, ne?
Ja, mein Hack war immer mit Isoband zumindest die Luftlöcher zukleben.
Okay. Alter, da würde ich ja sterben.
Ja, vielleicht war das auch der Grund, warum ich immer so gerne mein Rennrad auf die Rolle gestellt habe. Ja, gerade wenn man auch, also es muss ja gar nicht matschig sein, aber wenn du schnell fährst, auf dem Rennrad bist du ja meistens schneller unterwegs als auf dem Gravelrad und auch noch offen, hast mehr Wind und also da werden deine Füße halt saukalt, ne? Und dann vielleicht noch ein bisschen Regen und dann der Wind und dann ist vorbei, ne?
Ja.
Super blöd. Und ey, wie geil diese Toe-Cover sind. Also ich habe schon ein paar andere in der Hand gehabt und fand es eigentlich immer nicht so geil. Ich finde es von der Fertigung bei Spatzwear einfach Hammer.
Ja, so, ja, die sind auch dicker als andere.
Genau, und du kriegst sie trotzdem super gut über deinen Schuh drüber und funktioniert halt für Road und für MTB-Pedale. Und da bin ich der übelste Fan von jetzt.
Also, lustig. Auch was alle anderen schon 100 Jahre vor dir gemacht haben.
Ja.
Nur, dass ich sie schon bei 10 Grad trage. Also sagen wir so zwischen 10 und 15 mache ich, oder sagen wir zwischen 7, 8 bis 15 Grad mache ich Toe-Cover drüber. Mhm. Insbesondere wenn ich richtige Sommerschuhe fahre.
Außer jetzt im Hochsommer, wenn du bei 15 Grad losfährst und dann sind es irgendwann 18, brauchst du das auch nicht mehr. Ne? Aber ja. Und sonst der Winterschuh. Vielleicht musst du mal einen Winterschuh ausprobieren, dann hast du richtig warme Füße.
Brauche ich nicht mehr. Toe-Cover reicht.
Na.
Nee, finde ich richtig cool.
Ja.
Gibt es aber noch so ein Produkt, ich überspringe eins, falls du da jetzt so rumhüpfst.
Ja.
Ventilator ist auch mein Gamechanger. Das ist auch so bitter. Ich weiß nicht, wann ich meinen ersten Rollentrainer zu Hause hatte. Es ist auf jeden Fall viele Jahre her. Und seitdem hatte ich nie einen Ventilator.
Okay.
Und
das ist aber krass.
Das ist krass, ne?
Und das ist ja gut, ich habe aber auch so angefangen. Ich habe das letztens, habe ich das erzählt, als ich mal einen Rippenbruch hatte, im Wohnzimmer, im damaligen Wohnzimmer die Rolle aufgestellt, weil das ging auch irgendwie nicht anders. Und dann bin ich mit dem Kicker 1 Bicool gefahren und der hat den Widerstand so hart gemacht, wo ich dachte, also auch härter als er in echt wäre, ja. Irgendwie Col de Madeleine oder sowas hochgefahren, 1700 Höhenmeter.
Mhm.
Und habe aber das gar nicht gesehen, was passiert ist. Alter, ich brauchte 25 Handtücher, um das Wohnzimmer wieder aufzuwischen.
Oh, Scheiße.
Ohne Ventilator im Sommer. Ich bin im Sommer Rolle gefahren, weil halt der Rippenbruch mehr nicht herging. Ich konnte keine Vibrationen ab, aber meine Beine konnten sich ja noch bewegen.
Ja.
Alter, und dann war das so eine Riesenlache, die ich, weiß ich gar nicht, warum ich das während des Fahrens gar nicht so gemerkt habe, aber eine richtige Lache wurde dann mit Handtüchern und Ausfringen und Handtüchern, und das ging nicht weg. Mhm. Also wie so eine Überschwemmung fast.
Ja.
Da kann man mal sehen, wie viel Schweiß weggeht. Das war,
und Schweiß ist was ganz anderes, ja ein, als wenn da Wasser auf dem Boden
das
ist.
Das muss,
ne?
Ja, war, immerhin war es gefliest. Das war ja so ein gefliestes Wohnzimmer zum Glück. Holzfußboden wäre die Hölle gewesen. Aber so richtig krass.
Ja.
Und das muss bestimmt, als wenn bestimmt 500 Milliliter oder würde ich sagen Minimum, also Wasser ist ja immer viel mehr, als man denkt. Ne? So ein Liter ist, wenn ich jetzt hier einen Liter auskippen würde, würde es wahrscheinlich, also vielleicht war es auch ein Liter. Ich weiß nicht, ob da ein Liter Schweiß runtertropft dann.
Mhm.
Und ohne Ventilator hast du halt diesen Verdunstungseffekt nicht.
Ja.
Du bist...
Ich finde halt, also es gibt viele Leute, die auch sagen, wir hatten das Gespräch gestern oder vorgestern, glaube ich, weil wir kennen beide jemanden, der zu Hause gar nicht fahren darf mit seinem Kicker. Der muss das woanders machen. Weil der zu viel schwitzt halt. Das funktioniert halt nicht. Und die ganze Bude ist halt fertig dann nach der Fahrt. Es gibt Leute, die schwitzen mehr,
ja, ja,
als andere. Hundertprozentig. Und da kann man mir auch nicht erzählen, ja, das hat was damit zu tun, wenn du nur Zone 2 fährst, dann schwitze natürlich nicht so viel. Das ist
mehr Schwitzen ist aber ja eher positiv. Kühlungssystem funktioniert ja dann.
Ja, ja. Ich habe früher habe ich ganz, ganz wenig geschwitzt und für mich war es nie ein Problem, auf der Rolle ohne Ventilator zu fahren. Jetzt so richtig fette Sachen, sowas wie, nee, stimmt, letztes Jahr habe ich mir einen Ventilator schon geliehen für die Überbrezel, die wir gefahren sind auf Swift. Aber jetzt habe ich einen eigenen Kicker Headwind. So, das ist mein eigener, der steht jetzt zu Hause und ich bin mega froh drum. Und
auch mit Drehrädchen im,
genau,
Karton.
Das auch noch dazu, das ist auf jeden Fall auch Gamechanger des Jahres für mich. Also das so in Kombination macht mega Bock.
Ja.
Ist viel besser, glaube ich, für meine Altbauwohnung, bin ich mir auch sicher. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt letztens eine Fahrt gemacht ohne Ventilator, um mal wieder so richtig zu schwitzen auch und zu sehen. Und ich schwitze auf jeden Fall mehr als früher, muss man sagen. Ich glaube auch, dass das einen anderen Effekt hat. Und ich glaube auch, dass es nicht unbedingt schlecht ist. Also ich weiß es nicht, aber... Also es gibt ja zum Beispiel auch voll viele Leute, die bereiten sich so auf irgendwie trainingsmäßig auf irgendwelche Wettkämpfe vor, die in Spanien sind oder sowas. Ne?
Hitzetraining, ja.
Genau,
Ventilator also wieder ausmachen.
Ventilator aus, manche machen sogar noch Heizung auf 1 oder so und dann gib ihm so. Also ich würde es jetzt nicht übertreiben. Ich würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, in der Sauna irgendwie VO2 Max zu fahren. Aber ich habe schon das Gefühl, also dadurch, dass das die letzten mindestens 5 Jahre gut funktioniert hat, dass das schon irgendwie auch einen Effekt hatte bei mir.
Ja, dieses Kühlen mit Ventilator ist auch wirklich so ein Ding, ne? Also bei mir ist es so, ich habe den sehr niedrig immer an, mhm, oder eben teilweise auch wieder aus, und manchmal brauche ich richtig viel. Mhm. Und bei mir hängt es auch so ein bisschen drauf an, wie ich den Keller heize. Ja. Und es war jetzt wieder so, und das dabei habe ich jetzt auch noch nicht die hundertprozentige Strategie gefunden, wie ich das mit meinem Kellerraum, da habe ich immer eine Heizung drin, eine normale Heizung drin, mhm, wie ich das mache. Ich will natürlich während der Fahrt das Fenster offen haben, weil sonst spätestens nach einer Stunde ist der ganze Sauerstoff da raus. Habe ich irgendwie, wahrscheinlich wäre es auch ein gutes Training, Fenster zulassen, aber das finde ich irgendwie
Bergtraining.
Ja, und ich finde das im Keller auch irgendwie komisch, ne? Da ist ja immer eine komischere Luft als im normalen Wohnraum, wo ich sage, okay, da will ich ja zumindest eine Frischluftzufuhr haben.
Ja.
Und wenn ich Frischluftzufuhr habe, draußen sind 0 Grad.
Ist auch besser für das Haus einfach, ne?
Ja.
Du willst ja nicht, dass da alles wegschimmelt.
Und so. dann kriege ich aber, wenn der Ventilator an ist, teilweise echt kalte Füße, weil ich natürlich auch irgendwie, ich habe so Specialized Sommerschuhe, die super offen sind und halt die ganze Luft durchlassen. Ist auch cool, weil du sowieso schon das Wasser in den Schuhen steht, wenn du richtig intensiv fährst, weil da schwitzt du ja auch rein. Aber wird auch teilweise kalt. Und jetzt habe ich gestern zum Beispiel, ja, ich habe ja auch so Mitbewohnerinnen, mit denen ich verheiratet bin, die dann im Keller merken, oh, der hat ja die Heizung da auf 1 oder auf 2, die mache ich jetzt mal aus. Mhm. Bin ich gestern in so einen ganz arschkalten Keller reingekommen und wollte eine Stunde Rolle fahren und dann ist mir das zu kalt. Insbesondere mit Ventilator, dann kann ich ohne fahren, dann tropft es aber trotzdem irgendwann wieder.
Ja.
Habe ich die Heizung auf 5 gemacht. Und Fenster auf, darf ich auch keinem erzählen. Aber zumindest kurz Heizung auf 5, dass ich einmal, dass es warm wird. Und das war eigentlich ein ganz cooles Klima. Mit der Heizung auf 5, keine kalten Füße. Da musste ich dann komischerweise aber auch den Ventilator wieder auf 15% oder 25% stellen, sonst wurde es mir zu warm. Und das ist tatsächlich so, wo ich dann teilweise am Oberkörper die mehr brauche und an den Füßen aber kalte Füße kriege. Also so ganz geil ist das alles nicht. Und wenn du dann nach 3 Stunden Rolle einmal komplett nass bist, also deine Kleidung ist komplett nass, dann habe ich das T-Shirt, konnte ich ja noch ausziehen, die Hose habe ich aber angelassen. Dann bin ich, glaube ich, bei diesem Zwift-Event dann irgendwann ohne Ventilator weitergefahren. Aber dieses Heizungsproblem ist tatsächlich ein Problem, wo man sagen muss, okay, gönne ich mir das jetzt, Fenster auf und Heizung auf 5, das war gestern eigentlich am besten, was ich da gemacht habe.
Tatsächlich geht ja so auch am besten die Feuchtigkeit raus, ne? Also das ist...
Ja, ja.
Ja, genau, wird so rausgedrückt.
Also,
aber natürlich ist das nicht nur für dich scheiße, das ist auch für die Umwelt scheiße.
Ja, ja, ja. Draußen fahren wäre wahrscheinlich von der CO2-Bilanz doch schon noch am besten. Aber es war gestern so, hatte ich zumindest keine kalten Füße. Aber es ist tatsächlich so, wo dieses perfekt temperierte Zimmer gibt es auch irgendwie nicht.
Ja.
Und wenn ohne Ventilator geht halt auch, finde ich, ja, da ist bei mir dann auch irgendwann eine Lache. Vielleicht aber auch im Winter dann nicht, weil jetzt fahre ich ja ganz oft ohne.
Ja, ja, ich finde es auch schwierig. Also ich habe auch, wenn der Raum kalt ist irgendwie, wo ich fahre, dann habe ich den Headwind irgendwie auf 5-7% oder
ja,
irgendwie
genau.
Sowas. Und ansonsten, wenn irgendwie den Tag über da geheizt wurde, dann habe ich teilweise auf 40% den Headwind.
Ja,
und
ja.
Das stört mich gar nicht.
Ich glaube auch, die Umgebung. Und das war wahrscheinlich auch die Lache da, weil es einfach draußen 30 Grad waren.
Ja.
Und natürlich drinnen dann immer noch 25.
Mhm.
Das war wahrscheinlich das größere Problem.
Ja.
Ich habe jetzt auch bei dem Event irgendwie, ich glaube, 4 bis 5 Liter Wasser weggesoffen.
Mhm.
Auch krass in den 5 Stunden. Ist wahrscheinlich gar nicht mal so viel für 5 Stunden.
Ja.
Naja.
Ja, krass. Noch ein Gamechanger von mir dieses Jahr, aber der ist mir auch ganz spät erst, also gerade vor der Sendung erst eingefallen, die Favero Asioma MX Pro, also die Powerpedale von Favero für SPD-Cleats.
Ja, die sind geil, ja.
Ja, es ist mir so spät erst eingefallen, weil es sich so natürlich schon an meinem Fahrrad anfühlt.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall
auch eine Selbstverständlichkeit ist,
genau,
sozusagen, ne?
Genau, ja. Es ist irgendwie selbstverständlich und hab ich gar nicht mehr im Kopf. So, und selbst wenn ich, das ist ja auch das Ding, so dieser Klickmechanismus und so, haben wir ja auch schon breit drüber geredet. Es einfach macht so Bock, dass wenn du da reinklickst und du merkst nicht, dass das irgendeine, du gehst keinen Kompromiss ein zu einer guten SPD-Pedale.
Ja, das ist der große Unterschied für die, die es nicht mitbekommen haben. Die Asioma MX SPD-Pedale ist gegenüber den Wettbewerbern einfach, klickt die sich genau gleich wie eine SPD-Pedale. Also wenn du nicht hinguckst.
Wie eine gute Shimano-Pedale,
also, XT oder XTR-Pedale. Wenn du einen Blindtest machen würdest, würdest du keinen Unterschied merken, würde ich sagen. Ja, und auch optisch sind die ja, und auch vom Gewicht gar nicht mal viel mehr. Ne? Sie haben es auch wirklich sehr, sehr optisch sehr schön hingekriegt. Und ich fahre die tatsächlich auf meinem Pendel Titici, habe ich die immer dran. Gar nicht, weil ich es unbedingt brauche, aber weil ich sie ja eh auch testen musste und so weiter und habe sie auch nie dran geschraubt. Und sie sind halt, das ist das Geile, sie haben nicht einen Ausfall gehabt. Du fährst los, sie sind da, sie müssen viel weniger geladen werden, als ich dachte. Sie haben, glaube ich, technische Daten, 60 Stunden und so weiter. Und ich habe die jetzt irgendwie seit einem halben Jahr dran und noch nie geladen. Also sie scheinen sich auch im Stand nicht großartig zu entladen.
Ja, das ist mit den Uno, mit den Rennradpedalen auch schon so gewesen. Ja.
Und sie sind immer da, immer zuverlässig. Und deswegen glaube ich auch, dass man, sind so eine Selbstverständlichkeit. Also es ist wie meine anderen Powermeter an den Rennrädern auch. Sie sind halt immer da.
Ja.
Und machen Zicken nicht rum. Und dadurch denkt man vielleicht auch nicht drüber nach. Für mich sind sie jetzt nicht der Gamechanger, weil es an den sportlichen Rädern ich da andere Powermeter habe. Aber für dich ist es ja wirklich so, dass du jetzt einen geilen Powermeter hast, den du vorher nicht hattest.
Ja, voll.
Geil.
Mega gute Dinger.
Ja.
Und genauso, was ich auch nicht mehr merke, aber ich merke es manchmal dann hier in der Firma, Sweet Protection, die Falconer Aero Helme.
Ja, ja, die wir alle jetzt tragen hier, ne?
Ja, genau. Und macht auch nur Sinn, dass die alle tragen. Und also ich merke es auch nicht mehr, weil es fühlt sich einfach an wie mein Helm. So. Ich denke da nicht mehr drüber nach. Es ist geil mit den Klappen. Immer noch hammermäßig, dass man die aufmachen kann und zu. So geil. Und aber was noch geiler ist, und da wären mir die Klappen sogar egal, wie der Helm sitzt. Also, dass du ihn einfach auch, diese Passform ist halt ultra gut. Und wenn mir das, also das fällt mir auch nur auf, wenn wir Kunden hier im Shop haben, die man irgendwie mal betreuen muss und die nicht genau wissen, was für einen Helm soll ich aufsetzen. Und wir haben hier im Laden halt nicht alles immer da, ne? Aber von denen haben wir eigentlich immer was da. So, und ja, wir haben auch andere Helme, und das ist einfach auch so easy Leuten, also das ist wie mit einem Open, ne? Also früher hatten wir immer gute Räder und dann zum Schluss sind die Kunden dann irgendwie ein Open gefahren und haben so gesagt, ja, fährt sich besser, ist das Open. genau so ein Flashback habe ich jetzt gerade auch mit den Sweet Protection Helmen. Nicht für jeden Kopf, ne? Da muss man immer, also Helm ist immer eine spezielle Sache. Gibt mit Sicherheit Leute, denen der vielleicht nicht so gut verpasst wie zum Beispiel ein Specialized Helm oder irgendwie sowas. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, nicht nur die, also wir haben nicht nur den im Shop, ne? Aber also ich bin mega überzeugt und ich merke es genauso wie mit Open-Rädern oder Specialized Power-Satteln oder so. Die meisten Leute kommen damit halt mega gut klar.
Ja, ja, also der stimmt, der ist auch so eine Selbstverständlichkeit geworden.
Ja, ja, voll.
Haben wir den erst seit diesem Jahr?
Ich glaube, ja, ne?
Ja, ja.
Also
aber das mit den Klappen jetzt tatsächlich. Ich fahre ja den als Winterhelm und im Sommer machst du die Klappen auf. Also der ist,
ja.
Der ist im Sommer schön kühl und im Winter ist es auch der wärmste, den ich so sonst getragen, also auch gegenüber den anderen Aero-Helmen. Das mit den Klappen ist schon echt geil. Und ist ich finde, der sieht auch schick aus. Also er hat auch einen coolen Style, also auch einen Wiedererkennungswert.
Ja, ja, hundertprozentig. Ja. Die haben alles richtig gemacht. Ja, und das Letzte habe ich aufgeschrieben, aber hättest du wahrscheinlich genauso gut aufschreiben können, ne? Also ich weiß noch, wie wir hier, war das vor einem Podcast oder nach einem Podcast? Da haben wir hier irgendwie über Filterkaffee geredet und dann hast du einfach einen Warenkorb voll gemacht und hast ein komplettes Setup für die Firma hier bestellt, für Filterkaffee.
Ich hatte aber vorher schon eins, ich habe eins für mich zu Hause bestellt.
Nee, auch für die, ja, aber später hattest du saßen wir vor dem Podcast oder danach, ich weiß nicht mehr genau. Und dann haben wir hier für die Firma wir haben irgendwie über Kaffee geredet.
Ja, wir haben ja unseren eigenen Kaffee im Shop auch und den Filterkaffee, glaube ich, vielleicht auch in dem Zuge, ich weiß es gar nicht.
Das kann sein, ja.
Und dann habe ich natürlich das erste Mal durch unseren Kaffee-Podcast, auch über auch eine legendäre Folge, glaube ich, die wir da gemacht haben mit Arno, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich mache mal selber auch Filterkaffee, steige so ein bisschen in das Filtergame ein, was ja gar nicht so schwierig ist. Die Kommandante-Mühle hatte ich aber ja auch schon. Das ist so, das teuerste ist ja eigentlich die Mühle, die man mal kaufen muss. Und der Rest ist alles immer mal hier 20 Euro, mal da 20 Euro, wenn man, da kannst du ja mit relativ wenig Geld einsteigen. Mhm. Hab dann zu Hause rumexperimentiert und auch mal so experimentelle Kaffees getrunken. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, dass wir das ja hier in der Firma eigentlich auch easy machen können. Und das, der Game Changer ist Filterkaffee für mich nicht so hundertprozentig, weil ich auch immer noch geil.
Nee, Filterkaffee nicht. Aber Filterkaffee in der Firma ist für mich.
Ja, genau, in der Firma, ja. Und was halt cool ist, dass wir hier Leute jetzt diesen Handaufguss Filterkaffee machen, die halt denen vorher Kaffee egal war. Die einfach aus dem Vollautomaten was rausgezapft haben.
Ja.
Und wir jetzt hier so ein, weiß ich nicht, so 4-5 Mal am Tag wird halt ein handaufgebrühter Filterkaffee gemacht und das sind ja dann immer so 500 Milliliter, die man nicht alleine trinkt und dann meistens teilt man es durch drei irgendwie und ganz oft bleibt auch einer übrig, den sich dann irgendwer nimmt und haben wir hier so, ich glaube so, wie viele Leute trinken das jetzt hier? 6-7 Leute? 5-6 Leute,
ja,
die.
Auf jeden Fall,
mindestens. Ja.
Ja. Manche mal mehr, manche. Genau. Weniger.
Und
aber es sind schon immer die üblichen Verdächtigen. Also, dass man eigentlich, wenn Bock auf Kaffee ist, dann müsste man eigentlich einen Liter machen. Ne?
Kann man das eigentlich per Handaufguss, einen Liter? Nee, ne?
Ja, nicht dadurch, ne? Nicht durch
muss
den Filter.
Muss man, ja.
Aber würde ich lieber zweimal 500 aufgießen.
Hätte ich jetzt auch gedacht, dann ist wahrscheinlich vom Geschmack besser, ne?
Ja.
Müssen wir einfach das Setup verdoppeln, dass man...
Zwei Aufgüsse
Alter, gleichzeitig. Alter. Kriegt man hin mit zwei Händen, oder? Muss halt mit links gut gießen können.
Glaube ich nicht, dass du das hinkriegst. Mit zwei gleichzeitig, also gut.
Ja, ja. Aber das stimmt, ja. Das ist cool, ja.
Aber auch so geil, also ich finde es cool, weil die Leute nerden sich ja richtig rein und das, was du meintest, so Leute, die sich vorher aus dem Vollautomaten den Kaffee gezogen haben, es ist ja... Klar, kannst du einfach so einen Aufguss hier mit irgendeinem Wasserkocher, zack, bum, peng, irgendwie so einen Filterkaffee machen, ne? Aber bei uns ist das ja schon dann irgendwie so
Mal die Bohne.
Genau.
Fermentiert.
Ja, und die Leute nörden sich rein, so, oh, wie lange ist der Kaffee bei dir gelaufen? Wollen wir den Mahlgrad nochmal einen feiner oder einen gröber stellen? Und wie falte ich das Filterpapier richtig? Und dies und das. Und das ist so, es ist so witzig, macht mich richtig stolz hier bei manchen Kollegen und ist auch irgendwie ein cooles Team-Ding. So wie man so, es ist so immer kurz zwischen Tür und Angel, willst du auch einen Kaffee? Und alle stehen immer kurz und probieren, ja, schmeckt gut oder schmeckt nicht so gut, finde ich super.
Ja, also es ist wirklich, wirklich geil, weil ja, man lernt auch durch die Geschmäcker und dadurch, dass wir auch immer mal wieder, jeder bringt immer mal wieder eine andere Bohne mit und so und dann experimentiert man mal so ein bisschen und kriegt auch schon mit, welche, das ist so eine Geisha, die ja auch nicht billig ist und so, wo man dann auch sagt, okay, krass, wie die schmeckt und so und dann schmeckt man das schon raus und dann schmeckt einem schon wieder ein Kaffee, den man irgendwann mal mochte, nicht mehr und solche Sachen, das ist schon interessant.
Und wie es sich gewandelt hat, wir haben immer von Arno so einen Eimer Espresso. Also wir benutzen nicht unsere Pakete, die wir auch online haben, sondern haben halt so einen großen Eimer, ne?
Ja, wir haben jetzt zwei Eimer.
Genau, wir haben jetzt
zwei Eimer. Wir hatten ja immer nur den Espresso-Eimer und jetzt haben wir auch einen Filtereimer da
stehen. Und der Filter steht auch oben drauf, ne?
Ja.
Die sind gerade gestapelt, also das ist schon...
Mittlerweile würde ich ja fast sagen, wobei so ein Espresso ziehe ich mir auch manchmal, auch wenn die Maschine hier nicht perfekt ist, aber der ist ja auch immer noch geil. Ja.
Krass.
Honorable Mentions habe ich hier noch, also sowas, was man nochmal erwähnen könnte, so als Game Changer habe ich nochmal den Corus Dura. Auch wenn er der einfachste Computer ist und auch viel in der Kritik stand und sonst wie, glaube ich, dass sie da, dass Corus da was eine Tür aufgemacht hat, die es so noch nicht gab mit der langen Akkulaufzeit und einfacher Bedienung.
Ja.
Und das ist für viele ein Gamechanger, glaube ich. Deswegen habe ich es hier mit draufgenommen. Und die Lupine Grano ist auch eins der Produkte, die vielleicht für mich persönlich nicht der Gamechanger sind, weil ich halt schon die teuren SL AF7 und so weiter besitze von Lupine. Aber würde ich bei Lupine einsteigen wollen und würde die Lampe kaufen, die ich geil finde, wäre das wahrscheinlich so eine, wo auch viele drauf gewartet haben, wo man sagt, das ist ja die Lupine für alle, die ihre Lampe unter dem Fahrradcomputer per GoPro festmachen wollen und so weiter. Fails des Jahres habe ich jetzt mal so ein bisschen übertrieben dargestellt.
Ganz so schlimm vielleicht doch nicht, aber.
Nee, genau. Das sind so ein, auch mit ein bisschen mit dem Schmunzeln, weil da sehe ich zum Beispiel tatsächlich, auch wenn ich weiß, dass der eine Fanbase haben wird und auch schon viele Leute das Gerät feiern, der Wahoo Element Ace. Ist so gefühlt, weil ich, das ist aber auch wieder dieses Fahrradcomputer-Ding, wo ich sage, okay, geht so ein bisschen, weil er so ein bisschen an der Wahoo-DNA vorbeigeht. Mhm. Er ist halt sehr groß, sehr klobig und hat einen Windsensor drin, den man vielleicht nicht unbedingt braucht. Also es geht von diesem Simplify Your Life-Ding weg, was Wahoo mal hatte. Und ich hätte gedacht, dass Wahoo mit einem Roam mit mehr Display hätte und in einer ähnlichen Gehäusegröße hätten sie wahrscheinlich einen größeren Impact gehabt. Deswegen glaube ich, dass es so vom Produktlaunch her und von der Idee her kein Produkt wird, was sich massenhaft verkaufen wird, was sicherlich eine kleine Fangemeinde hat jetzt schon. Also ich weiß ja von Leuten, die den fahren und auch feiern. Mit der Kartenablesbarkeit und sonst wie, aber es ist eben nicht wie so ein Karoo, wo du sagst, ja, Game Changer. Das ist so gefühlt, wo ich denken würde, wenn man mit einer neuen Produktkategorie kommt, müsste es eigentlich mehr Game Changer sein und ich glaube, das haben sie nicht geschafft. Verstehst du, was ich meine? Also ja, ohne ihn jetzt komplett schlecht zu machen, weil es gibt ja Menschen, die den bei uns kaufen und auch gut finden. Ja. Zu Recht, genauso wie ich vorhin gesagt habe, Karoo ist für viele der richtige Nähe, manche brauchen dann doch ein Garmin und so weiter. Das ist ja für jeden. Auf jeden Topf passt ein Deckel, aber es ist nicht so das Ding, wo ich sage, okay, sie haben jetzt mal eine Revolution geschaffen.
Ja, finde ich auch. Also für uns ist es auch immer noch mal was anderes, weil wir kriegen das Gerät und wir produzieren auch Videos und kriegen viel Feedback mit in YouTube-Videos und wie es auch bei Bewertungen und sonst was ist. Da kriegt man natürlich immer viel mehr Negatives mit als Positives. Dann hat man selber, weil wir so tief in den Marken dann drin sind, denkt man dann auch drüber nach, wie, was hätten sie eigentlich machen müssen? Das ist immer so leicht gesagt für uns, ne? Weil, also wir kennen Wahoo seit Ewigkeiten und man hat schon richtig das Gefühl, dass das irgendwie ein Teil der Firma auch ist, ne?
Wahoo. Ja, man ist ja Fanboy selber.
Ja, und man hat sich selber vielleicht was anderes gewünscht. Und ich glaube, wenn das alles so ein bisschen da Gras drüber gewachsen ist, dann wird der Computer auch funktionieren. Ich bin immer wieder überrascht, jetzt gerade, aber also, dass wenn Leute sagen so, ja, ich habe mich für das Gerät entschieden, dann bin ich aber selber, also überrasche ich mich selber irgendwie, dass ich schon davon ausgehe, dass den eigentlich gar keiner fährt, so.
Weil nee, also das
ist,
man,
der
das
wird halt gefahren und ich finde es halt, es macht auch voll Sinn für manche Leute. Also wir sind das vielleicht nicht gerade, aber wir sind auch vielleicht ein schlechtes Beispiel dafür.
Na, es ist das große Display, ne? Wenn du wirklich ein großes Display, schlechte Augen vielleicht schon hast oder
ja,
was auch
und
immer.
Du willst in der Wahoo-DNA irgendwie bleiben und du kennst das Menü und alles. Und
genau.
Ich will auch in meinem, sagen wir mal, iPhone-Menü bleiben jetzt. Ich will auch nicht irgendwie irgendwie mich irgendwo anders reinfuchsen oder in irgendwie so einen Windows-Computer wieder so, ne? Also möchte ich.
Trotzdem hätte ich gedacht, sie hätten einen Step weitergehen müssen. Irgendwo was neu Innovatives denken müssen und nicht einfach das alte Betriebssystem in ein großes Display rein. Das ist so das, was ich, wo vielleicht ein bisschen diese Enttäuschung des Nerds ist, der sagt, warum nicht einen Step forward gehen? Warum nicht was riskieren? Warum nicht, oder auch Dinge, die ich natürlich vermisse, wo ich sage, okay, wenn schon so groß, dann möchte ich doch 16 Datenfelder auf einer Seite haben. Ne? Warum nicht? Das sind dann so Sachen, wo ich drüber nachdenke, warum nicht ein bisschen, ja, ein bisschen mehr nach vorne gehen als, ja, es ist schwierig, schwierig zu sagen, ne? Und die anderen machen es ja auch nicht. Die gehen ja auch immer ihre kleinen incremental Steps forward, wie auch immer man das sagt, ja, kleine Schritte nach vorne.
Ja, ist ja auch klar, dass, also es gibt Leute, die, also Firmen, die bringen ja jedes Jahr irgendwie was Neues raus. Es gibt auch welche, die, keine Ahnung, wenn die nächstes Jahr planen, ein neues Gerät rauszubringen, kannst du dir aber sicher sein, dass das Gerät übernächstes Jahr auch schon in Planung ist, ne? Also ein Jahr reicht nicht aus, um irgendwie was Krasses zu entwickeln.
Ich hätte halt gedacht, wenn Wahoo mit was komplett Neuem kommt, dann ist es, hat es ein bisschen mehr revolutionären Charakter. So wie es bei vielen Dingen machen, ne? Auch wenn es jetzt dieses Laufband ist, was sie ja, was es in Deutschland noch gar nicht gibt, dieses Neue, was sie da gedacht haben. Da gehen sie halt auch einen Schritt nach vorne und machen Dinge, die andere noch nicht gemacht haben. Mhm. Oder mit dem Kicker früher waren sie ganz vorne dabei. Der Element Bolt war so ein fetter Schritt nach vorne und so weiter. Und hier ist es so, wo du sagst, ja gut, sie wollen halt unbedingt mit Garmin nochmal konkurrieren um den großen Bildschirmplatz. Wo ich sage, ja, das Kleine und Feine war doch Wahoo. Warum nicht das Gehäuse klein lassen und nur den Bildschirm wachsen lassen? Das war so, ist so die Idee dahinter. Ne?
Aber wer weiß, wie viel Anregungen da auch angegangen sind bei Wahoo, die gesagt haben, ey, macht ein Computer einfach nochmal richtig groß und wir sind an Bord. So, ne?
Ja, immerhin sind sie die Einzigen, die so ein riesen fettes Display haben. Ja, also vielleicht ist es auch nur der USP, den sie da haben.
Ja.
Was hast du hier noch als Fail des Jahres? Doppelt Podcast aufnehmen? Machen wir heute wieder, ne?
Doppelt den Podcast aufnehmen, ja. Ich gucke schon immer auf den Bildschirm, der rote Rand ist da. Ich hoffe, ach so, nee, letztes Mal hat er ja trotzdem.
Ja. Da, ne? Aber das ist jetzt, ihr habt jetzt schon 3 Videos damit gedreht, das kann nicht nochmal falsch laufen hier.
Das war auf jeden Fall ein Fail. Es war jetzt auch nicht mega tragisch, aber ist schon, also da können wir auf jeden Fall noch lange von drüber lachen, glaube ich.
Produktmäßig halte ich immer noch die zweifach GIX DI2 für ein Fail. Auch da der Disclaim, die gibt es ja nur zweifach DI2.
Ja, ja. Ich dachte, der Fail wäre, dass die nicht einfach gibt.
Genau. Das hatten wir aber ja auch schon besprochen.
Ja.
Also auch da der Disclaimer natürlich für den, der so eine zweifach GRX DI2 braucht und fahren möchte und die Gänge braucht, ist das sicherlich keine doofe Schaltgruppe. Mhm. Aber der Fail ist halt, dass die einfach GRX DI2 noch nicht da ist. Irgendwie, wo ich sage, okay, ist ja eigentlich die falsche Gruppe jetzt gekommen. Haben wir aber schon mal hier besprochen.
Ja, was heißt auch jetzt gekommen? Ne? Ist ja schon lange da.
Ja, aber es ist halt ein 2024er Produkt, meine ich. Naja, und 23 kam ja nur die mechanische.
Ja.
One-by.
Genau.
Naja,
ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Das ist ein bisschen schade. Die Releases sind an uns vorbeigegangen. Und auch wirklich nicht bewusst. Ne? Ist nicht so, dass wir keinen Bock haben auf Shimano. So.
Nee, wir wurden gar einfach nicht informiert.
Ja, wir haben Bock.
So, ja, wir haben es in der Presse gelesen, dass es eine GRX so einfach gibt auf einmal. Gut, und das habe ich jetzt überlesen, was da noch drin steht.
Das war nur ein kleiner Seitenhieb meinerseits.
Tesla fahren, Fail des Jahres. Ja, das ist auch wirklich so, ey. Ich habe das ja lange, also das Auto feiere ich, also Tesla ist ja immer noch so elektromäßig, das, was man fahren will, wenn du lange Strecke fährst und so mit von der Effizienz und sonst wie, aber jetzt bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, muss man sich ja fast für schämen, ey.
Ja.
Elon Musk. Gibt's ja Aufkleber. I bought this car before Elon got crazy. Kann man sich hinten draufkleben, kann man sich kaufen. Vielleicht muss ich das nochmal machen, damit er mir nicht zerkratzt wird. Nee, lustig. ist auch wirklich krass, was da passiert. Davon mal ab.
Ah ja.
Aber Leasing-Firmenfahrzeug muss man halt jetzt erstmal durch. Kann man nicht einfach man nicht den Leuten einfach auf den Hof stellen, leider.
Aber ist auch geile Ausrede, gehört mir gar nicht.
Ja, genau.
Ist nicht mein Auto.
Ja. Ja, dann kleiner Ausblick: Game Changer 2025.
Was kommt? Jetzt leaken wir alle Produkte.
Ja, genau. Was sind die Game Changer für dieses Jahr? Ich glaube, das Open Up. Gar nicht mal das Upper Concept. Das Upper Concept wird ein richtig geiles Rad, aber eher so, ist dann immer noch so ein bisschen Nische. Ich glaube, das Open Up mit Storage und alles neu.
Ist limitiert. Na klar, es ist eine Nische, ne?
Ja. Und das Open Up wird oder sagen wir mal so, das ist ja jetzt so ein bisschen die Prediction, wenn wir Ende Dezember diesen Jahres oder Anfang Januar nächsten Jahres da sitzen und rückblicken, glaube ich, blicken wir zurück und sagen, Mensch, das ab, das war ja geil. Kann auch schief gehen.
Also.
Aber ich habe so das Gefühl, dass das, dass Gerard Warum uns da in Sachen Fahrgefühl was Neues in die Hand geben wird, was so vorher nicht da war. Weil das ist ja am Ende das jetzt mal Design und alles und Funktionalität und Reifenfreiheit mal alles hinten dran gelassen. Am Ende ist ein gutes Fahrrad und da haben wir ja auch viele gute Fahrräder im Markt, wo man sagt, okay, es fährt sich einfach noch mal geiler als vorher. Mhm. Das glaube ich schon, dass das passieren wird. So wie auch so ein Reifen sich geil fährt, in meinem Fall mit dem Umtarnum Ridge. Mhm. Und das sind so, ich glaube, dieses Ride-Feel-Ding von Gerard Vroom, wo er einfach nochmal mit 29er, also mit großen Laufrädern und breiten Reifen, vielleicht das sich perfekt fahrende Fahrrad baut in der Reifengröße.
Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als wenn du dem Upper Concept das absprichst, was ja nicht so sein wird. Nee,
aber der Game Changer wird, glaube ich, das Up werden, weil das zugänglichere Rad ist.
Ja, klar.
Das weniger limitierende Rad, weil es mehr Anbringpunkte und Storage haben wird. Mhm. Das ist alles schon bekannt. Deswegen glaube ich, dass sind ja im Unteren fast identische Fahrräder, aber ich würde es jetzt aufs Up beziehen und nicht aufs Upper. Ja. Weil das Upper immer noch mal eine Klasse höher steht. Aber ich glaube, der Game Changer wird das Up sein, weil es einfach ein tolles Bike wird, so wie ich es jetzt auch. Kann sich alles ändern, wenn ich es fahre und es fährt sich wie Müll. Widerrufe ich das, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus.
Letztendlich, guck mal, ich fahre ein Open Up und kein Upper. Es ist mir super egal, ob ich jetzt das Up oder das Upper fahre. Also das ist das Gewicht. Trotzdem gibt es super viele Leute, die das Upper haben und ich kann es halt komplett verstehen.
Ja, also, ja, aber das ist, also das Upper hat ja...
Das alte jetzt, ne?
Genau.
Ja.
Aber es waren ja auch identische Räder.
Genau. Und deswegen,
mehr oder weniger ist das nur Gewicht.
Ja, genau. Und deswegen, also ich, ja, ich glaube, natürlich wird es so sein, weil das über das Mind California, das haben wir jetzt auch nicht so krass. Also ich meine, du hast eins, ne?
Ja.
Deswegen ist es in deinem Kopf. Aber bei mir ist ein Mind California auch gar nicht so da, weil das war halt auch limitiert. So.
Ja, und ja.
Die Leute haben es gekauft, die das Rad halt wollten. Und dann war halt auch gut. So.
Ja,
und
ja.
Genauso ist es mit dem Upper Concept so. Die Leute, die es haben wollen, können es haben. So. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt uns am besten so. Wir können halt reservieren. Wir wissen halt bis jetzt auch, also die können morgen da sein. So, wenn der Podcast rauskommt, ja, so dann können sie da
zweite
sein.
Zweite Januarhälfte ist jetzt, glaube ich, das der letzte
okay.
Stand.
Genau. Also wir wissen halt nicht genau, wann sie da sind.
Nimmt man Upper und Up in unter einem Hut. Ich glaube, das Upper ist wirklich, das Konzept ist glaube ich, ja noch mal leichter. Hat ein paar Sachen, die das Up haben wird, nicht. Zum Beispiel diese Storage-Sachen, alleine aus Gewichtsgründen. Ist das
auch
ist
alle so ein, Rahmengrößen und
ist
so.
Ist so ein Spezialrad.
Ja.
Was heißt Spezialrad? Ist wahrscheinlich ein ultraleichtes Gravelbike, was man sich aufbauen kann.
Ja.
Und halt streng limitiert, deswegen würde ich da fast sagen, ist das wieder so ein bisschen mehr Nische. Aber das neue Up wird, glaube ich, für viele ein Rad, was in Betracht kommt.
Genau, und
weil da viele alle, neue Ideen halt auch dran sind.
Und es wird für alle halt das Rad sein, sozusagen.
Ja, ja.
Du hast zwei verschiedene Optionen. Du kannst es so racy machen oder also annähernd so racy wie das Upper Concept, aber du kannst es halt auch entspannter machen.
Genau.
Und
da wird es ja verschiedene Optionen geben, verschiedene Gabeln und so weiter. Das wird echt spannend.
Ja, bin auch gespannt.
Force-Bremshebel habe ich hier stehen. Könnte ein Game-Changer sein, retrospektiv. Da weiß ich nichts drüber, deswegen kann ich es da hinschreiben.
Reine Spekulation und mittlerweile, also der größte Wunsch von Ingo, glaube ich. Weil du es schon so oft vielleicht erhört, SRAM dich ja, dass sie das auch machen.
Wobei das wahrscheinlich auch gar nicht mehr so Game-Changer-mäßig so einen Impact haben wird, wie das erste Mal, als die Red-Hebel kamen, wenn sie wirklich designähnlich werden, ist einfach nur, dass es halt zugänglicher wird. Ne? Der Game-Changer ist ja jetzt schon passiert mit den Bremshebeln.
Ja, das stimmt.
Da muss man jetzt ja nur warten, bis die kleineren Gruppen kommen. Und Ansonsten habe ich gar nichts auf der Liste, wo ich sagen würde, okay, da kommt jetzt einer um die Ecke, weil ich erwarte nicht, dass ein Karo 4 kommt. Ich erwarte nicht, dass... Ja, ich hoffe, dass Wahoo noch mit einem moderneren Roam um die Ecke kommt, erwarte aber nicht allzu viel. Also deswegen, wenn da, weiß ich nicht, ob das so ein Game-Changer-Moment sein wird, also ich weiß nicht, was da kommt. Am ehesten glaube ich, dass das neue Fahrräder mit einem geilen Fahrgefühl, so, das ist so das, wo ich denken würde, das könnte einen Impact haben im Nachhinein. Also wirklich beim Open jetzt, aber auch vielleicht, weil wir jetzt hier natürlich auch Open-Fans sind, Open-Händler und so weiter, ist das bei uns mehr im Kopf als andere Fahrradmarken. Mhm. Wer weiß, was da sonst noch kommt.
Mich würde interessieren, ob es nochmal einen Impact hätte, wenn zum Beispiel Kampa mit einer elektronischen Gravel-Schaltung nochmal rauskommen würde. Also nehmen wir mal an, die würden das dieses Jahr machen. Hätte es überhaupt einen Impact?
Mhm.
Das interessiert mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was, also ich kann, also wenn Shimano nicht mit einer One-by-elektrischen Schaltung mit so Mullet-mäßig, wenn die nicht kommen damit, dann weiß ich auch nicht weiter. Interessiert mich aber auch, ob sie da an irgendwas anderem tüfteln noch und ob das dann einen Impact hat. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also ich glaube, bei SRAM. Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass jetzt die mega Überraschungen da kommen. Sowas wie, also ich, Transmission war eine krasse Überraschung, so UDH allgemein, dann die Red Hebel, dann die Explore war auch.
Die 13-fach.
Genau, ja. Auch irgendwie eine Überraschung. Ich glaube, also die sind schon gut dabei gerade, ne?
Genau, die haben einfach letztes Jahr die Game Changer gebaut. Und die müssen jetzt runterwandern in die günstigeren Gruppen nach und nach. Mhm. Ob das dieses Jahr schon geschehen wird oder nicht, wissen wir nicht. Ja.
Ich bin gespannt halt. Also ich finde es geil, dass SRAM so Erfolg hat damit. Aber es ist auch, ich will auch nicht, dass langweilig wird.
Nee, genau. Also Shimano muss jetzt mal nachlegen. Es kann sein, dass für mich zum Beispiel, da der Zug abgefahren ist und ich sagen will, ja, eine Shimano-Gruppe, jetzt habe ich überall SRAM dran, jetzt habe ich die geilen Hebel, jetzt wechsle ich nicht mehr. Es sei denn, sie kommen mit was, wo man sagt, okay, da ist jetzt doch vielleicht mal bei dem einen oder anderen, der sagt, ah, ja, da habe ich ja Bock drauf, aber das erwarte ich eigentlich nicht. Ich erwarte nicht, dass jemand mit einer aktuellen 12-fach oder natürlich mit der 13-fach sowieso schon mal nicht oder mit der neuen Red-Gruppe da jetzt auf die Idee kommt zu sagen, na, Shimano, toll, dass ihr das jetzt auf den Markt gebracht habt, da wechsle ich mal. Ich glaube, so innovativ können sie gar nicht sein. Was aber natürlich sein kann, ist gegenüber den älteren 12-fach-Gruppen, dass sie da vielleicht Leute abholen von der Konkurrenz. Also das ist ja immer das, ne? Kriegen sie was vom Kuchen der Konkurrenz ab oder nicht? Weil der Shimano-Kunde, den haben sie ja sowieso schon. Wenn der freut sich sowieso über ein Update. Deswegen. Und das ist vielleicht das Gleiche bei Kampa, ob die es vielleicht nochmal schaffen, außer die eigenen Kunden, nochmal Kunden aus anderen, die sonst andere Schaltgruppen gefahren sind, zu gewinnen.
Ja.
Ja. Ja, das wird spannend. Also da auch im Zubehörbereich, Reifenbereich kann natürlich sein, dass da noch einiges passiert. Da passiert ja auch sehr viel in den letzten Jahren, immer mehr Auswahl. Mhm. Eventuell kann es sein, dass ich nächstes Jahr das Click-Valve von Schwalbe nenne. Dieser neue Ventileinsatz, der könnte ein kleiner Game-Changer sein, wenn er so geil ist, wie wir, also auf den habe ich richtig Bock. Soll ja jetzt, glaube ich, Januar, Februar hoffentlich jetzt auch irgendwann mal losgehen, was ursprünglich mal für September angedacht war. Also sie scheinen auch ihre Schwierigkeiten zu haben, das Ding zu fertigen. Wenn das funktioniert mit dem neuen Ventileinsatz, dann kann und dann man seine ganzen Räder damit umrüstet und nur noch Klack aufpumpen, Klack, also kein Schräubchen mehr drehen muss und sonst wie, das kann, glaube ich, auch geil sein. Wenn es funktioniert, da bin ich mal gespannt. Also es steht... Ich weiß, dass da ein Rieseninteresse auch draußen da ist, dass da viele Bock drauf haben, das auszuprobieren.
Ja.
Kostet auch ein kleines Geld, um sein Rad umzurüsten, glaube ich. Das könnte vielleicht sogar der größte Gamechanger werden, wenn es funktioniert.
Ja, klar, ja. Voll.
Ja.
Ja.
Gut, dann habe ich hier noch so ein paar User-Picks. Einmal von Raphael Albrecht. Ich habe die Poster hier sogar rumliegen. Haben wir vorhin schon mal am Rande erwähnt. Deswegen mache ich hier auch gerne noch mal Werbung für Raphael Albrechts Gravity Festival in der Eifel. 7. bis 10. August wieder in der Strumpffabrik Kerpen. Das ist das andere Kerpen.
Das ist das bei Köln.
Genau. Ja.
Genau. Da, wo wir letztes Jahr auch waren. Aber wir haben gar kein Video gemacht oder so.
Nee, aber wir haben hier im Podcast drüber gesprochen. Ja. Sehr geile Location. Cooles Essen gab's. Coole Musik bis in die Nacht gab's.
Und geil zum Fahrradfahren da, ne?
Geile Strecke, die wir da gefahren sind letztes Jahr. Und wir sind auch am Überlegen. Also wir planen 2 Wochen vorher.
Genau.
Aber das definitiv, wenn ihr da noch nicht wart, Gravity Festival, macht das mal mit. Und dann, da haben wir das Video im letzten Podcast auch nochmal gepickt. Die Sneak Peaks, das ist das
Ultrarennen,
sozusagen. Ultrarennen von Raphael Albrecht, also auch Orbit 360cc ist die Webseite, da könnt ihr nochmal drauf gucken, euch informieren. Und nachdem ich das Video da gesehen habe, habe ich auch gedacht, okay, die hatten zwar echt Pech mit dem Wetter, glaube ich, sogar Schnee und sowas. Aber
das hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht mitgekriegt.
Ja, es hat ja so irgendwann mal Schnee gegeben und ja. Das ist ja Anfang September normalerweise sehr unwahrscheinlich. Mhm. Geht in Bozen los, 1100 Kilometer, 40.000 Höhenmeter, 780 Kilometer, 28.000 Höhenmeter oder 490 und 17.000 Höhenmeter. Ist man ein paar Tage unterwegs, man pennt, glaube ich, auch in den Hütten und so.
Also kann self-supported, ne?
Self-supported, ne? Kann pennen, wo man will, letztendlich. aber oft auch in den Hütten und kriegt da was zu essen. Und die Hütten waren auch, das war ja in dem Video auch geil.
Voll,
ne?
Cool, ja.
Ne? Das, wenn, wie die Hüttenbetreiber da auch voll dabei waren und so.
Ja, deswegen ist
geiles
es, glaube
Essen.
Ich, genau, deswegen ist es, glaube ich, auch wieder da in der Nähe, also ist, glaube ich, nicht die gleiche Strecke, das ja. Nicht. Ich habe gesehen, dass sie weiter gescoutet haben jetzt auch.
Ja.
Aber dass man so ein paar Punkte waren, glaube ich, wirklich zu perfekt, um das da jetzt nicht nochmal zu machen. Und das ist eigentlich das Gleiche mit der Strumpffabrik. Letztes Jahr war es ja so, dass es 2 Orbit, ich sage mal Orbit-Festivals, Gravity-Festivals, ne?
Ja, ja. Für uns bleibt es immer das Orbit-Festival.
Ja, genau. Letztes Jahr gab es das in Kerpen in der Strumpffabrik und das im Schlaubetal in Brandenburg. Und wir waren ja auf beiden schon. Und dieses Jahr, so wie ich das mitbekommen habe, gibt es nur das eine in der Strumpffabrik, glaube ich. Und ich würde auch sagen, vielleicht war es auch nur, weil es was Neues war, aber die Location war schon echt sehr, sehr cool.
Ja,
und gerade zum Fahrradfahren, du musst jetzt nicht mehr hier durch den Sand fahren, sondern also auch höhenmetermäßig, da geht halt einiges da drum rum.
Genau, und viele Höhenmeter.
Die Strecke war sau cool.
Und vor allem vielseitig.
Ja.
Ich fand es sehr vielseitig, immer mal wieder eine Burg und so, also war echt richtig cool. Und ich hatte zumindest mit Raphael gesprochen, dass er natürlich mit den Festivals eine kleine Problematik dahingehend hatte, dass ja keiner sagt, ich gehe auf beide. Mhm. Und dass er im Grunde die Besucherzahl zwar ein bisschen mehr als sonst hatte, aber verteilt auf 2 Events.
Mhm.
Und ich glaube, es ist cooler, wenn man das alles auf einem Event bündelt und da dann auch mehr Leute da sind und so weiter. Und das,
Leute müssen jetzt einfach zu ihrem Glück gezwungen werden, da nach Kerpen zu fahren.
Ja, aber das ist so, glaube ich, infrastrukturell nicht, also es ist nicht, also wir sind da gut hingeflogen mit unserem Auto. Also es ging relativ schnell, ne? Also es war gar nicht so ein großer Ritt, fand ich.
Nö. Gar nicht. Also die Leute, die aus Berlin kamen und kurz mal mit dem Fahrrad darüber gefahren sind ins Schlaubetal, das ist natürlich was anderes, ne?
Ja, ja.
Aber ist es jetzt auch keine Weltreise so?
Nee, also ich fand es jetzt rein so von der Lage nicht doof. Ja. Also kommst auch gut vom Süden her hin.
Ja, wenn die Züge fahren, dann kommst du von Köln, also nach Köln kommst du auch immer ganz gut zu.
Ja, deswegen. Also vielleicht sehen wir uns da. Dann habe ich noch Connect IQ Feld und ein Link, den ich euch mal reinpaste, den ich noch nicht ausprobiert habe bei GitHub. Und zwar nennt sich Awesome Karoo. Awesome Karoo. Und zwar erlaubt jetzt der Karoo 3 auch das Sideloading von Apps, dass du da so Extensions drauf legen kannst. Und da gibt es jetzt so ein paar für die, dass man die i2 zum Beispiel benutzen kann. Das ist ja immer so ein Ding, was gefehlt hat, dass du deine Shimano die i2 anbringen kannst, Radarsachen.
Also das geht jetzt schon, oder was?
Ja, ja. Ist nicht ganz einfach, aber man muss, glaube ich, ein bisschen rumbasteln. Deswegen paste ich euch den Link rein.
Ich lese hier die ganze Zeit
schon.
Das ist, das hört sich cool an.
Radar.
Karoo Headwind habe ich nur gelesen und da dachte ich schon, was ist denn jetzt los?
Gibt zum Beispiel auch eine App, mit der man das Radar steuern kann, also welche Radaralarme man haben will und so weiter. PowerMeter, Virtual PowerMeter Device. K-Remote, was macht das? Swipe Screens und so weiter. Also es gibt relativ viele Sachen. Double Type.
Ja,
Reminder
durch,
und so weiter. Also gibt es Powerbar, Headwind, also dann siehst du, wo der Wind herkommt und so weiter. Mhm. Und da wird auch noch mehr kommen. Und ich glaube, einfacher zu installierende Sachen kommen da später noch von Karoo selber auf deren Website. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Wenn du da mit rumexperimentierst, kannst du ja, aber ist ja eigentlich mal mein Job, ne, zu Sachen auszuprobieren und dann ein Video dazu zu machen, wie man komische Sachen auf seinen Fahrradcomputer installiert. Aber vielleicht probiere ich das auch mal aus.
Ja, ich gucke es mir auch mal an.
Ja.
Mal schauen.
Dann ein kleines Shoutout für Chris Mertens, Mitglied in unserem Verein. Der hat zwei Datenfelder programmiert. Connect IQ Datenfelder für den Garmin, also 1050, 1040, 840 und so weiter. Und zwar hat er Datenfelder so programmiert, wie man sonst nur vom Wahoo kennt. Power und Heartrate Datenfeld, je eins, was dann farbig umspringt, je nachdem, ob man in der grünen Zone, gelben Zone und roten Zone ist. Ich habe es jetzt selber nicht ausprobiert, weil ich ja immer vier andere Datenfelder in meinem einen Datenfeld habe. Funktioniert das für mich selber nicht, aber ich wollte es auf jeden Fall hier euch mal verlinken unten. Guckt euch das an, dann habt ihr farbig hinterlegte Powerfelder, so wie ihr sie sonst nur vom Wahoo kennt.
Das ist halt saugeil, wenn du nicht genau gucken musst, ne? Du siehst ja aus dem Augenwinkel schon, welche Farbe hat die Zone jetzt sozusagen.
Ja, also ganz doof ist es nicht. Ja. Das ist ja auch das, was man bei Zwift dann oft sieht, wenn es dann rot, grün oder irgendwas wird. Ja. Und dann habe ich noch von der Mecklenburgischen Seenrunde, die haben am 17. Januar 2025 um 18 Uhr ein Livestream speziell für Radfahrer, wo ihr Yoga Basics mitmachen könnt. Das ist so ein Community-Yoga-Event. Da treffen wir uns dann alle wieder. Was ist denn der 17.01. für einen Tag überhaupt?
Samstag? Oder Freitag?
17.01. ist ein Freitag, 18 Uhr. Mhm. Ach, da könnte ich sogar. Tragt euch das mal ein, da kann man sich registrieren. Ich meine, kostet das jetzt was? Nee, kostenlos.
Kostenlos für dich.
Einfache Übung. Und vor allem ist das für die vielleicht mit Yoga oder auch mit denen oder so nicht so viel am Hut haben, vielleicht eine ganz schöne Sache, sich da mal so die Übungen rauszupicken, die für Radfahrer wichtig sind. Mhm. Ich bin da ja schon relativ belesen oder geübt drin und habe auch früher Yogakurse mitgemacht und so weiter. Und dann merkt man sich eigentlich am Ende so eine Handvoll Übungen, die man so auch mal so als Routine so nebenbei machen kann für 5 Minuten in der Dusche oder was auch immer. Da macht man jetzt vielleicht keinen Sonnengruß in der Dusche, aber da gibt es ein paar Dehnübungen. Ich mache das tatsächlich ganz gerne, dass ich so 5 Minuten unter heißem Wasser, wo man eh nichts Besseres zu tun hat, kann man auch mal seinen Oberschenkel dehnen.
Also Ingo, erst sagst du irgendwie Fenster auf und Heizung an und jetzt noch Yoga in der heißen Dusche. Ja.
Nee, aber das deswegen. Meldet euch da fleißig an. Ich verlinke das unten. Und ja. Silvio Fritsche. macht ein spezielles Dehnübungsprogramm für Radfahrer.
Hä, der kommt mir so bekannt vor.
Ich kenne ihn nicht. Wer weiß. Hm. Gut, dann kommen wir zu den richtigen Picks.
Ja, fangen wir an.
Soll ich anfangen? Ich picke die, wie heißt es denn jetzt, Körperwelten.
Ah ja.
Die sind jetzt gerade hier in Hannover.
Ja, habe ich gesehen. Also habe ich noch nie selber angeguckt, aber viel von gehört schon.
Seit 30 Jahren gibt es das, glaube ich, schon. Und irgendwie vor 10 Jahren haben wir es mal versucht, irgendwo in Hamburg oder Berlin, wo wir gerade zufällig waren, zu besuchen. Dann war es ausgerechnet an dem Tag zu. Mhm. Wie das halt so ist, standen wir vor verschlossener Tür. Ich glaube, am Alexanderplatz in der Nähe war das damals. Es kann auch 3-4 Jahre her gewesen sein. Und jetzt sind die nach Hannover gekommen. Witzigerweise irgendwie gar nicht weit weg von da, wo ich wohne. Mhm. Ist im da, wo die Hatz früher gedruckt wurde, die alte Druckerei von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und da, wo auch auch Matzak jetzt noch sitzt, nicht Anzeige, ist das sogar das Anzeigerhochhaus? Nee, das Anzeigerhochhaus ist das im Steintor, ne? Nee, ja, das, dann heißt das anders. Ist aber auch ein Hochhaus, wo Anzeigen drin entstehen.
Dieses braune Klotzgebäude.
Ja, irgend so ein Klotzgebäude, was man immer vom Schnellweg aussieht, wo die Hatz Hannoversche Allgemeine oben drauf steht oder Neue Presse oder sowas. Genau, da ist das. Und war ja tatsächlich damals so eine Revolution, als das mal kam und ganz stand ja auch hoch in der Kritik, so von wegen echte Menschen, Dinge, die ausgestellt werden und so weiter. Aber es war richtig geil, war super interessant. Mhm. Geht halt darum, dass Präparate von echten Menschen sind, die mal verstorben sind, hoffentlich. Man denke an diesen Horrorfilm Anatomie oder so. Gab es den nicht mal? Wo?
Den habe ich nicht gesehen.
Ja, der ist richtig krass. Das sind halt alles Präparate von echten Menschen sozusagen und sieht aber gar nicht so echt eklig aus. Also man hat ja so ein bisschen die Befürchtung, man geht da rein und es wird einem schlecht oder so, wenn man das erste Mal so einen präparierten echten Muskel sieht oder so. Aber es sieht alles so ein bisschen fast wie Plastik aus. Also im Grunde.
Man kann sich nicht vorstellen, dass das im eigenen Körper drin ist.
Ja,
also ich kann mir das immer schwer vorstellen. Ja.
Also es ist schon ultra interessant, super beeindruckend. Es ist so ein bisschen wie das Skelett, was vielleicht früher im Klassenzimmer rumstand.
Ja.
Und das steht da natürlich auch rum mit echten Knochen. Und die Skelette gab es ja immer schon mit echten und unechten Knochen, meine ich. Mhm. Und nur, dass halt manchmal um das Skelett halt auch noch die Muskulatur, Sehnen und sowas oder auch Gelenke, wenn man jetzt so ein künstliches Hüftgelenk zum Beispiel, konnte man da auch sehen und so weiter, wenn da Prothesen drin waren und Arthrose, ja, nein, Knochen, stabiler Knochen, Knochen mit Osteoporose und so weiter. Ganz, ganz viele hilfreiche gesundheitliche Tipps auch, wenn man sich das durchliest, wo man dann sagt, okay, Knochen wird stabiler durch Bewegung zum Beispiel, durch Sport. Da reicht wahrscheinlich noch nicht mal Radfahren aus, also weil der ja auch Stöße abkönnen muss und so weiter. Das wäre vielleicht Laufen oder andere Übungen auch nicht schlecht. Also super interessant, gerade für Leute, die so ein bisschen Bock haben, das zu lernen, was da im Körper passiert und wie groß so ein Organ überhaupt ist, hat man ja auch keine Vorstellung. Das sieht man immer in Büchern irgendwie, aber da mal sehen, dass so eine Niere ist, kommt mir zum Beispiel relativ klein vor. Die würde ja, ist ja gerade mal so 10 Zentimeter hoch oder so. Also ich fand es super spannend und auch nicht eklig irgendwie oder so. Mhm. Und alle, die ich bis jetzt gehört habe, die reingegangen sind, fanden es auch irgendwie super spannend.
Ja.
Und man lernt tatsächlich auch noch mal ganz viel. Also es ist wirklich so, danach auch dir auch der Kopf, wenn du das alles durchgelesen hast.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Also das wäre so mein Tipp.
Weißt du, wie lange das noch ist?
Nee. Ich glaube, die sind immer relativ lange da.
Schau mal.
Körperwelten Hannover. Ab 23. Dezember ist noch gar nicht so lange.
Ah ja.
Steht hier überhaupt bis wann? Nö. Ist die Ausstellung für Kinder geeignet? Keine Altersbeschränkung.
Keine Ahnung, ja.
Vielleicht gerade für Kinder sogar spannend. Man darf sogar fotografieren da für sich selber, aber nur, und ich habe jetzt nicht irgendwie bei Instagram was gemacht, also man darf es nicht veröffentlichen, aber für sich privat darf man ruhig. Und
ja, krass.
War auch gar nicht mal so voll. Und jetzt weiß ich gar nicht, Ticket kann man im Netz machen. Also deswegen, ich glaube, die sind da länger jetzt. Ich fand es mega spannend. Also auch so dieses, die unterschiedlichen Gelenke und diese ganzen Sachen zu,
naja,
zu sehen.
Ne? Finde ich auch sehr interessant.
Was ich gar nicht so interessant, also die haben natürlich auch so Menschen präpariert, dann in sportlichen Posen. Das fand, also ganz oft fand ich aber das, was in der Glasvitrine war, viel spannender. Mhm. Wie so ein Gehirn aussieht und natürlich auch teilweise auch ein bisschen bedrückend war das, als sie so dieses, wie so ein Fötus, in welchem Stadion die sind, ne? Von ganz klein, so Fingerkuppe bis hin zu größer und so weiter.
Ja.
Also schon sehr beeindruckend.
Ja, ich weiß nicht, da kann man sich jetzt aber auch nochmal drüber streiten, aber ich will nicht hier Silvester 2.0 aufmachen mit so einer Diskussion jetzt, aber so eine Pokerrunde mit so echten Toten.
Ja, die ist da nicht.
Ja, das finde ich nur ein bisschen makaber irgendwie. Weiß ich nicht.
Das hast du jetzt das Foto auf der Webseite
gefunden? Ja, die Pokerrunde.
Wo steht die?
Wenn du unter dem Reiter oben Ausstellungen.
Ja, ja, das muss dann ja irgendwo anders ausgestellt sein.
Ja, es gibt auch noch.
Gibt ganz viele hier, ne? Ja.
Ja, ja.
Berlin, Hannover, Heidelberg, Köln, Magdeburg, München und in Guben. Also könnt ihr ja auch deutschlandweit tatsächlich. Kann ich das sogar deutschlandweit picken? Hätte ich nicht gedacht.
Aber, ja, genau.
19 Euro. Ich glaube, sowas haben wir, was haben wir in Hannover bezahlt? Weiß ich nicht, steht hier nicht. Mhm. Köln auch und so weiter. Also geht, ich kann es nur empfehlen, das mal zu machen. Gerade als Sportler vielleicht auch, weil man auch viel drüber lernt, was die Muskulatur so macht und so weiter. Und finde ich schon sehr spannend.
Ja, abgefahren.
Auch so Haut und dann auch so Querschnitte von jemandem, der viel Körperfett hat und jemandem, der weniger hat und so weiter. Und wo das Fett sitzt und echt.
Ah, ist schon interessant.
Ich glaube, da kann man sogar mehrmals reingehen und findet jedes Mal was Neues
mit
zum
Sicherheit,
Lernen. Ja. Auch wenn man alles durchgelesen hat. Es ist so ein bisschen wahrscheinlich besser als jedes Anatomiebuch. Mhm. Also echt krass.
Okay. Soll ich meinen Pick
gerne
präsentieren? Ich picke Carbo.
Ja.
Nicht Carbon.
C-A-B-O geschrieben.
Genau.
Ist das richtig?
Ja. Das ist das hier. Es ist ein Kartenspiel.
Ja. Das spielen wir jetzt noch, um die 4 Stunden hier voll zu kriegen.
Das spielen wir jetzt noch, ja. Das dauert ein bisschen. Das wollte ich noch gucken. Ab wie viele Spieler? Ja, man kann es ab 2 SpielerInnen bis 5 spielen.
Ja.
Wir haben es auch schon, glaube ich, zu 6. oder 7., glaube ich, gespielt. Es wäre besser, dann 2 Spiele zu haben. Also, das macht
die dann so zusammen richtig zu mixen, oder
ja.
Wie?
Ich pitch dir das nur ganz, ganz kurz hier. Ich erkläre dir nur ganz, ganz simpel, was muss man hier machen. Also, du hast Karten mit Zahlen von 0 bis 13.
Ja.
Okay, das ist schon mal wichtig. Wir haben 0 bis 13 und du kriegst 4 Karten, die umgedreht. Also du kannst sie selber nicht sehen, die liegen dann hier bei dir.
Mhm.
Und du kannst sie auch anordnen, wie du willst. Ne? Hier, die meisten haben die jetzt immer irgendwie so, kannst du auch nebeneinander.
Zwei, egal.
Scheißegal.
Ja.
So, alle kriegen also 4 Karten und der Stapel hier ist in der Mitte und eine ist aufgedeckt. Und du weißt, ja, ist erstmal egal, was da liegt. Du weißt selber nicht, was für Karten das sind und du darfst jetzt am Anfang 2 angucken und musst dir die merken. Mhm. Und das Geile ist, du wirst es eventuell sogar vergessen. Also man muss sich echt drauf konzentrieren.
Nur die Zahl oder auch das Bild?
Nur die Zahl.
Okay.
Es geht eigentlich nur um die Zahl, die musst
dass
du...
Dass da jetzt so ein komischer Hut drauf ist, ist wurscht.
Genau, erstmal ja. Also dein Ziel ist es, hier diese Karten kannst du tauschen und du willst am wenigsten Punkte haben. Also wenn du jetzt hier nur Nullen und eine 1 hast und sowas, dann also irgendwie, wenn da irgendwie 2, 3 Punkte insgesamt bei rauskommen, dann ist das cool.
Mhm.
alles andere ist blöd. So, und das Geile ist halt, du kennst jetzt nur diese zwei Karten. So, das sind zwei Achten. Es ist relativ easy, jetzt irgendwie kleinere Karten zu kriegen. Du weißt ja aber jetzt noch nicht, was ist hier drunter. Mhm. Und auf ein paar Karten, also im Prinzip läuft es so, du kannst jetzt von diesem Stapel, wenn ich jetzt dran wäre, könnte ich, hier liegt eine 10, die will ich nicht haben, weil eine 10 ist schlecht, ne?
Ja, ja.
Aber ich weiß, dass ich zwei Achten habe. Du kannst von diesem offenen Stapel eine runternehmen oder du nimmst vom geschlossenen Stapel. Mhm. Die kannst du dir angucken und kannst dann entscheiden, ob du die nimmst oder nicht. Die anderen sehen die nur, wenn du die jetzt hier drauflegst. Also das war jetzt wieder eine 8, blödes Beispiel. Ich nehme mal eine andere Karte. Eine 11, voll blöd, will ich natürlich auch nicht,
ja.
Lege ich hier drauf. Allerdings ist hier jetzt, wenn ich vom Stapel eine Karte ziehe, auf ein paar Karten steht was drauf. Da gibt es einmal Swap. Das bedeutet, ich kann von jemand anderem eine Karte nehmen. Also du musst immer eine abwerfen. Ne? Es bleiben immer 4 jetzt. Und ich werfe die jetzt quasi vom Stapel hier drauf, Swap, und weiß vielleicht, dass du eine gute Karte irgendwo hast. Vielleicht weiß ich es auch nicht. Vielleicht mache ich es auch einfach so. Wer weiß. Dann kann ich mit dir eine Karte tauschen.
Vielleicht, das heißt, wenn der jetzt seine 2 Karten nie getauscht hat, hat er vielleicht Nullen und Einsen da liegen, dann nimmst du dir einfach eine davon.
Vielleicht, aber es gibt auch noch andere Sachen. Es gibt dieses Spy noch. Bei Spy kannst du bei jemand anderem gucken, was hat der für eine Karte. Und dann gibt es dieses Peek noch. Da kannst du bei dir selber gucken. Also du willst ja, im besten Fall willst du rauskriegen, was liegt hier bei mir, aber es verändert sich halt im Spiel zu.
Aber das kann ich nur, wenn ich es abgelegt habe.
Genau, von hier abgelegt. So, deine eigenen Karten, die können natürlich auch hier irgendwie Peak oder so haben.
Aber das interessiert dann nicht.
Genau, das funktioniert nur, wenn du es vom Stapel direkt hier drauflegst. Zum Beispiel, ich ziehe jetzt hier eine 7, du siehst die Karte nicht, ne? Also du kennst ja bis jetzt keine von meinen Karten, außer du hast irgendwie dieses Spy mal abgelegt. 7 finde ich besser als 8, kann ich hier hinlegen und muss meine 8 dann aber wieder hier hinlegen.
Aber dann darfst du nicht pieken.
Dann darf ich nicht pieken, genau. Ja. Es geht nur vom
Das Stapel. Waren schon die Regeln, mehr oder weniger.
Ja, es gibt noch ein paar Zusätze. Also zum Beispiel, wenn du genau weißt, dass du 2 gleiche Karten hast hier, wie ich ja jetzt wusste, weil ich am Anfang schon 2 Achten gesehen habe, dann könnte ich auch hier, ein dummes Beispiel, 12 ist halt richtig blöd, aber wenn ich eine 7 habe, kann ich auch die 7 nehmen und dafür 2 gleiche sozusagen auf dem Stapel, dann habe ich nur noch 3 Karten, stehen meine Chancen natürlich schon viel besser.
Ach, okay.
Ne? Und das Spiel ist sozusagen, du entscheidest selber oder einer der Leute, die mitspielen, entscheiden halt, wann es vorbei ist, indem sie Cabo sagen und dann geht es noch eine Runde bis zu der Person und dann wird halt umgedreht und jeder muss seine Karten zählen. Gibt noch ein paar extra Regeln, dies und das, aber ich finde es ist mega witzig und es ist auch...
Das ist neu, oder?
Nö, ich glaube nicht, aber es ist irgendwie bei uns im Freundeskreis ein Spiel, was irgendwie so neu angekommen ist.
Okay, cool.
Genau.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bei uns auch schon die Kinder und so, ob das, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ob es bei uns im Haushalt vielleicht schon vorhanden ist, muss ich mal gucken.
Ich kannte es auch nicht, aber es ist jetzt gerade auf jeden Fall steht das drauf. Und das
Spiel des Jahres 2024.
Ah ja.
Nee, steht da nicht.
Schade. Aber hätte es sein können, finde ich. Ist Game Changer. Cooles Spiel und also ich finde es halt geil, dass es ist so ein kleines Kartenspiel, was halt auch echt nicht die Welt kostet. Das kann man sich halt irgendwie mal anschaffen und macht halt, finde ich, am meisten Bock so mit 4 Leuten oder so. Da ist es richtig geil, weil es halt echt so voll viel Psychologie auch mit dranhängt, ne? Also du musst dir Sachen merken und manchmal kennst du eine Karte und dein Nachbar guckt sich die auch an, dann wisst ihr beide, was da für eine Karte ist, ne? Und wenn da eine 0 liegt, so dann natürlich will der die Karte.
Ja,
dann,
ja,
ne?
Ja.
Und das ist schon ziemlich witzig.
Okay.
Und die anderen sehen natürlich auch, hier wird hin und her getauscht und wollen dann vielleicht auch die Karte, obwohl sie die gar nicht kennen und sowas. Ne? Und da Das sind da, das ist, ist schon echt sehr, sehr lustig, finde ich.
Ja. Und gewinnt man das durch Können oder man braucht auch ein bisschen Glück wahrscheinlich, ne?
Ja, beides. Ja, ja. Auf jeden Fall.
Das ist ja immer die, das ist immer die Balance. So ein Spiel muss ja immer Balance sein. Das ein bisschen Glück auch, gehört auch immer dazu.
Ja, ja, genau. Es gibt auch, also je nachdem, wie viele Punkte du da hast und ob du jetzt Cabo gesagt hast oder nicht, kommt es auch ein bisschen drauf an, wie viele Punkte dann aufgeschrieben werden. Also du spielst nicht eine Runde, sondern halt mehrere, ne?
Ja.
Und das Spiel ist sozusagen vorbei, wenn einer 100 Punkte hat. Dann, also der hat natürlich dann verloren so, der mit den wenigsten Punkten gewinnt. Es gibt aber auch so einen Kamikaze-Move, dann sammelst du 2 13 und 2 12, glaube ich. Und also das ist sozusagen dann die höchste Punktzahl eigentlich, die du haben kannst. Und alle anderen kriegen dann 50 Punkte obendrauf gerechnet.
Ach so, und wenn du die das Schlimmste hast, was du kriegen kannst, ist jede Zahl nur zweimal drin?
Nee. Nee, manche Zahlen sind zweimal drin und manche Zahlen sind viermal drin.
So. Okay, ja. Krass.
Ja, ist ein sehr, sehr witziges Spiel.
Na, dann gucke ich mal. Ich glaube, wir haben es. Ich weiß es aber nicht genau. 2010 von Melissa Limes und Mandy Hending veröffentlicht. Mhm. Strategische, dass ein Spieler mit einer schnellen Runde und leicht verständlich regeln. Schnelle Runden ist immer gut.
Ja.
Weil ich hasse es, Spiele, die 100 Jahre dauern.
Naja, also letztendlich, du entscheidest ein bisschen, wann ist die Runde vorbei, ne? Also gibt es verschiedene Taktiken, Strategien halt, ne?
Ja. Ja. Und überarbeitete zweite Edition 2019. Die einige Regeländerungen aktuelle und ein aktuelles Design beinhaltet. Mhm. Weißt du Bescheid?
Ja, geil.
Cool, haben wir's. Weiß gar nicht, was in der nächsten Folge als Thema kommen könnte. Kann ich hier noch gar nichts anteasern.
Das verraten wir noch nicht, meinst du?
Ja, ja, wir verraten es noch nicht. Mal gucken, was so passiert jetzt im Veganuary oder wie heißt das alles? Veganuary, Alkohol, Abstinenziary.
Weiß gar nicht, wie man das alles nennt, aber ja. Stimmt, machen ein paar in der Firma auch.
Ja, ja. Genau, dann gucken wir mal, was das Jahr so bringt. Ich bin wirklich gespannt. Auch wenn ich keine Events angemeldet habe, stand in meinem Glückskeks stand drin, sie haben, was stand hier genau? Es liegen Abenteuer vor ihnen.
Ja, geil.
Das ist das Schlusswort. Vor euch liegen auch viele Abenteuer hoffentlich mit dem Fahrrad, wie auch immer, im Urlaub, keine Ahnung. Wird ein spannendes Jahr. Und ja, danke fürs Zuhören schon mal im Voraus für das ganze Jahr, falls ich es am Ende des Jahres vergesse. Und dann schalten wir mal ab. Ciao.
Tschüssi.
So.
Ja, doch.
Jetzt spielen wir hier in der Postshow einmal das Spiel durch, bis 100.
Das könnte man machen, ja. Dann wird, ja, wahrscheinlich wird's eine Stunde dauern, wenn man das einmal.
Ich habe Hunger. Ich muss jetzt hier noch so ein. Spätestens, wenn ich gleich das Sponsoring-Video noch aufgenommen habe hier für Löwenanteil, spätestens dann kriege ich erst recht Hunger. Ich glaube, ich habe noch 2 3 Gläser im Schrank.
Ja, sehr gut.
Und ich gibt auch eine hier Bolognese jetzt mit echtem Rindfleisch. Mhm. Das ist das, ich glaube, das zweite oder dritte Fleischgericht, was jetzt neu kommt. Und ich weiß, ich müsste jetzt auch mal wieder tatsächlich was bestellen bei denen. Ich habe nur noch.
Aber ist das schon verfügbar?
Ich glaube, die Bolognese ja und was anderes.
Darfst du noch nicht sagen.
Darf ich noch nicht sagen.
Kann sein, dass ich das schon gehört habe.
Ja, das dauert noch ein bisschen, bis das kommt.
Okay, schade.
Aber ist cool, wenn sie was bringen, hat irgendwie immer Hand und Fuß. Ne? Auch wenn jetzt das Bolognese-Ding vielleicht für die Vegetarier nichts ist, aber ja. Sie haben echt coole Rezepturen. Das muss ich jetzt nämlich gleich hier noch einsprechen.
Ja, cool. Ist ja doch gar nicht so kurz geworden. Auch nicht so lang, aber auch nicht so kurz.
Ja, viel, viel gequatscht und kein Inhalt, wie immer.
Was heißt kein Inhalt? Also ich erwarte viele Kommentare für Silvester.
Ach, für dein Silvester-Ranting? Genau. was wir natürlich hätten mal machen können, dazu aufrufen können, ob andere Menschen nicht auch Game Changer haben, an die wir gar nicht gedacht haben.
Ja, können wir ja jetzt machen.
Schreibt uns eure Gamechanger.
Ja.
Entweder in die Kommentare oder YouTube oder Podcast at enjoyyourbike.com
ja, oder per Insta. Eure eigenen und vielleicht, wenn ihr denkt, für uns wären das Gamechanger gewesen. Das wäre auch lustig.
Ja, ja, manchmal muss man ja zu seinem Glück gezwungen werden.
Ja.
Heißwachs war schon 100 Jahre bekannt und dann irgendwann wird man durch Zufall zu seinem Glück gezwungen, das auch mal auszuprobieren und denkt sich, ach du Scheiße, warum habe ich das nicht schon immer gemacht?
Ja.
So wie Toecaps.
Ja, diese, ja.
Die Zehenüberschuhe, das ist auch krass, Alter, dass das du die nicht
echt,
kennst.
Alter, das war so schön warm. Das ist echt, das war wie beheizbare Handschuhe für mich.
Ja.
Also, mega. Das will ich nicht mehr missen.
Naja, so, sonst habe ich auch nichts mehr zu besprechen. Jetzt haben wir genug geredet, ne?
Nö, ich muss auch mal aufs Klo jetzt.
Mach das.
Dann,
tschüss. Ich mische ne? in der Zeit schon mal die Karten. Ciao. Da bin ich echt mal gespannt, ob das mit dem Greenscreen eine gute Idee ist oder nicht.
Ja, werden wir sehen. Können wir ja nochmal aufnehmen ansonsten.
Ja, ja. Also wir nehmen jetzt sowieso, weil die zweite Folge letztes Mal so viel besser war als die erste.
Hast du eigentlich die andere alles Folge doppelt. Hochgeladen noch?
Nee, hatte ich überlegt. Aber es waren keine 1000 Likes, es waren 350 Likes.
Ja, ist auch... Ach,
und dann im Nachhinein habe ich auch gedacht, ist auch Quatsch. Duplicate-Content straft uns Google im schlimmsten Fall noch ab. Vielleicht lade ich sie so nächstes Jahr im Herbst nochmal hoch, weil dann, ja, dann haben alle schon wieder alles vergessen.
Ja, nicht, also nur wenn keine neuen Computer kommen, ne?
Fahrradcomputer kommt ja jetzt 2025 nichts.
Ja. Aha.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier mit dem Kopfhörer geht. Ich bin die ganze Zeit am Rumfummeln. Ne?
Das, ja. Und ich muss sagen, nach dieser ganzen Weihnachtszeit und so. Ich habe viel auf dem Sofa auch gesessen, aber irgendwie habe ich mehr gefläzt. Wollen wir uns hier, um das noch ein bisschen gemütlicher zu machen, eigentlich nochmal irgendwie sowas für die Füße zum Ablegen oder so? Oder dass wir uns mal hinlegen?
Ja, wir können uns ja generell hinlegen. Man kann sich ja quer draufsetzen. So ja. Im Liegen moderieren. Wär perfekt.
Wäre auch entspannt. Aber dann können wir locker 6 Stunden Podcast aufnehmen.
So, jetzt haben wir ja ein neues Podcast-Logo im Hintergrund hier auf dem Greenscreen.
Jetzt brauchen wir auch neue Kissen.
Guckt euch das neue Podcast, guckt ihr das mal an, wie das schön
sieht,
das ist.
Schön sieht das aus.
müssen wir mal gucken, ob das so funktioniert alles.
Ist das auch in der Pre-Show drin dann?
Nee, in der Pre-Show lasse ich den Greenscreen einfach grün, wie er ist.
Ja.
Beziehungsweise die Pre-Show mache ich ja immer schwarz-weiß bei YouTube.
Ah.
Falls dir das noch nicht aufgefallen ist, wenn du den Podcast gesagt, von uns geguckt hast.
Habe ich noch nie geguckt, ehrlich gesagt.
Nee, Pre-Show und Post-Show mache ich irgendwie immer schwarz-weiß, damit die sich unterscheidet.
Wie so Outtake halt, ne?
Aber in diesem Fall werde ich es schwarz-weiß machen, aber den Greenscreen grün lassen.
Ah ja.
Wenn das geht.
Ja.
Muss ich maskieren.
Ja, ja. Da hast du ja Erfahrung jetzt schon drin.
Sieht denn lustig. Ja, ja, ja. Eigentlich müsste ja das Grüne zu... Ja doch, ich glaube, man kann invertieren. Die Frage ist, wenn meine Hand reingeht und ich jetzt hier in Schwarz-Weiß bin und der Greenscreen in Grün, ist meine Hand ja farbig.
Ja, das hast du ja jetzt ausgesucht, dass das...
Da müsst ihr jetzt genau bei Minute 335 reingucken, ob meine Hand farbig ist oder schwarz-weiß. Ich weiß es noch nicht.
Naja, also du könntest schon nur, dass eine Farbe angezeigt wird, sozusagen. Aber naja, weiß ich nicht.
Ja, das ist auch, ich habe ja auch... Mir sehr viel Mühe beim Streichen dieses Greenscreens. Der ist gestrichen tatsächlich.
Und hast du das selber gestrichen?
Ja.
Deswegen?
Deswegen sieht es so scheiße aus.
Nee, ich dachte mir nämlich vorhin so, warum verkaufen die das denn so? Das kann man noch viel besser hinkriegen. Aber wenn es selber gemacht ist, dann finde ich es.
Ja, es ging. Ich habe so einen Chroma-Key-Lack gekauft, auf Leinwand gestrichen und hab mir echt Mühe gegeben und das ist bestimmt 2-3 Lagen drüber und du hast immer noch dieses Fleckige.
Ja, ja. Aber geil, ey, das ist ein richtiger Quentler hier.
Selbstgemacht,
ja. Oil on Canvas.
Ja, das muss ich nochmal gucken, ob man da vielleicht sonst einen Stoff drauf tackert. Keine Ahnung. Es geht schon, aber es ist schon sehr, sehr tricky. Was nicht schwer ist, ist, den gesamten Hintergrund in grün zu haben und dann davor zu sitzen. Das ist immer easy. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja einen Bildschirm simulieren will, das war jetzt in der Post-Production für ein Video, wo ich es jetzt schon mal getestet habe, sehr, sehr schwierig.
Dass das Fahrrad dann auf einmal eine andere Farbe hat.
Ja, ja, genau. Dann wurde auf einmal, ja, vor allem der Yoda, der da rechts steht, ja, mit dem grünen Schwert, das Schwert wurde dann auch schwarz.
Jetzt hast du es auch allen gesagt, alle werden jetzt nur noch auf Yoda immer achten, genau, wie sein Schwert aussieht.
Yodas Schwert muss grün bleiben. Und dann kann man das zwar maskieren und sonst wie, aber dann schimmert wieder was Grünes durch.
Ja.
Willst du auch nicht. Also es ist jetzt ein Experiment. Das Gute ist, der Fernseher ist noch dahinter.
Kann man auch wieder abhängen.
Ja, und irgendwie ist es ja auch nett. Hier im Podcast ist das auch okay mit dieser Slideshow, die wir da durchlaufen lassen. Aber so kannst du natürlich individueller arbeiten. Und das Problem an diesem blöden AMOLED-Fernseher ist, dass der halt immer so ein Timeout hat, so von 5 bis 10 Minuten. Und dann sagt er halt, ja, das Bild brennt sich ein. Ich möchte einen Bildschirmschoner starten. Und dann läuft halt ein Philips-Logo über den Bildschirm oder ein LG-Logo. Ich glaube ein Philips-Logo. Und AMOLED ist halt nice, weil es so schön aussieht, weil schwarz gleich schwarz ist. Und gerade wenn man die Kamera drauf hält, sieht es halt sehr schön aus. Gegenüber jetzt nicht AMOLED. Dafür hat es halt diesen Einbrennen Bildschirm-Screenschoner ist. Ja. Also irgendwie
muss ich bewegen immer irgendwas.
Wenn einer weiß, welchen Bildschirm man im Hintergrund für Video haben kann, wo man stundenlang das gleiche Bild drin haben kann, ohne dass er ausschaltet und irgendeinen Mist macht. Wahrscheinlich gibt es Monitore, die richtig viel Geld kosten im TV-Bereich. Weil irgendwie, oder Greenscreen ist die beste Lösung. Aber dann müsste ich vielleicht einen kompletten Greenscreen machen. Mhm. Dann müsste ich das Lego vorher abfilmen und dann wieder reinsetzen. Hier Eurosport, von denen ich mir die Sofas hier abgeguckt habe, die jetzt mittlerweile, glaube ich, aber auch wieder andere haben. Da sieht das auch so aus, so wie bei uns teilweise das Setup mit Bildschirm im Hintergrund und dann irgendwie eine Wand und was weiß ich nicht alles. Das ist halt ein kompletter Greenscreen. Ah. Aber natürlich auch perfekt ausgeleuchtet. Ich meine, ich glaube, es ist auch ein rundes Setup dann im Hintergrund. Und die machen das ja auch noch live und so.
Ja,
so weit sind wir noch nicht.
Ja, ehrlich gesagt, das sieht zwar vielleicht dann auch schön aus und so, aber irgendwie hätte ich auch nicht so Bock, in sowas aufzunehmen. Also ich meine, früher in unserem anderen Studio mit Hohlkehle war es schon manchmal so, puh, ja, ist nicht so richtig viel los. Und wenn hier nur noch grün ist.
Na, hier vorne sieht es ja dafür unaufgeräumt aus. Da findest du immer einen Punkt, wo du hingucken kannst. Schöner Wald jetzt da auf meinem Bildschirm. Mhm. Der geht aber irgendwann auch aus. Ja, wieso hast du jetzt die Bilder alle groß?
Hast du das nicht?
Nee, ich habe sie klein.
Ja, ich habe. Ey, das ist aber auch wirklich so eine Sache. Wir besprechen ja auch so ein paar, oder haben besprochen so ein paar Fails.
Ja.
Apple-Notizen, wenn man die teilt, ich finde, das ist ja ein cooles Feature. Also, dass wir das machen können mit so Video-Sachen, Ideen und für einen Podcast. Aber wenn da zwei Leute gleichzeitig drin rumschreiben, dann kackt das Ding ja total ab.
Ja.
Ich habe eben übers Handy noch was versucht einzugeben, aber du hast auch gerade was eingegeben und dann, das ist nur hin und her geglitscht die ganze Zeit.
Okay. Ja, wenn man gleichzeitig, ja, ja, gut. Nee. Dann haben wir auch nicht, fangen wir jetzt mal an mit einer kurzen Sendung. Ich hoffe mal, dass wir wirklich mal eine kurze Sendung hinkriegen, jetzt am Anfang des Jahres.
Ja.
Wie immer.
So, ja, schauen wir mal. Also so mega viel
ist nicht. Viel haben wir wirklich nicht. Ist ja Winterpause sozusagen.
Ja.
Alles klar, dann würde ich jetzt mal den richtigen Slide auflegen auf den Greenscreen.
Das ist geil, starten. Ne? Also das ist ja schon mal, muss man nicht mehr machen.
Ja. Ich bin echt gespannt, ob das cool aussieht oder nicht. Gut.